So einiges ist passiert an diesem 9. Spieltag in der ersten Bundesliga der Männer. Der BVB, er kann gewinnen. Leverkusen und Stuttgart trennen sich unentschieden. Es gibt Tore, Tore, Tore und das bei Eintracht Frankfurt, nicht ganz so überraschend, aber auch Borussia Mönchengladbach, vielleicht ein bisschen überraschender. Wir werden über alles sprechen, jetzt hier im Rasenfunk mit den tollen Gästen Felix Haselsteiner, er ist Italien-Korrespondent für die SZ, und Till Oppermann von der Sportschau, jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Ich mag an mir, dass ich geil bin und alle Menschen gleich sehe.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, wir sind auch geil und sehen alle Menschen gleich. Und dementsprechend freue ich mich sehr, euch hier zu begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich sehr, dass Felix Haselsteiner uns hier zugeschaltet ist aus dem schönen Italien. Hallo Felix.
Ja, hallo Max. Ich habe lange keinen Donis Aftice mehr gehört. Das ist ein großer Fehler. Ja,
dafür
großes
ist der
Versäumnis.
Da.
Danke.
Das große Ziel ist, dass der Rasenfunk einfach so lange besteht, dass wir irgendwann so in 30 Jahren ungefähr so eine Art Doppelsechs sind, weil sich immer noch dieselben Gäste treffen. Das sind dann alte Männer und Frauen, die nur noch in ihrer Vergangenheit leben. Und dann wird es wie Doppelsechs, dass sie sagen, ach, wisst ihr, damals noch Donis Aftice und Emre Can war ein guter Kapitän beim BVB. Wobei, das ist natürlich ein Witz, der ist extrem schlecht gealtert. Und wen ihr da schon lachen gehört habt, war Till Oppermann. Till, schön, dass du da bist.
Ja, hi, schön, dass ich da sein kann.
Ja, also wir haben wirklich einen in Teilen sehr interessanten Spieltag erlebt. In Teilen war es auch ein bisschen unspektakulärer. Wir beginnen mit dem Spektakel, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Rasenfunk im Podcast-Segment. Da muss man euch ja nicht irgendwie binden und das spannendste Spiel als letztes erzählen. Wir wollen mal beginnen mit einer der Partien, in der viele Tore gefallen sind. Wir gehen nach Gladbach. Und das hätte man vielleicht vor diesem Spieltag so nicht erwartet, denn Werder Bremen auswärts stark und Gladbach durchaus mit Problemen, wird auch unter anderem Schwerpunkt in dieser Woche sein. Diese Folge erscheint dann am Dienstagabend. Aber jetzt kurz zum Spielfilm. Wie fielen die Tore? Erst hatte Werder einen Schuss schon in der ersten Minute, das ging gut los für Bremen, was damals noch keiner wusste zu diesem Zeitpunkt. Für die erste Hälfte würde es das gewesen sein mit Abschlüssen, denn es spielt ansonsten nur Gladbach und Gladbach trifft auch und das gleich doppelt in der 11. und 12. Minute. In der 11. Minute spielt Senelin einen Fehlpass, Kleindienst spritzt dazwischen und geht in den Strafraum, er legt auf Player, der abgefälscht von Bittencourt ins Tor trifft. Und direkt nach Wiederanpfiff fällt das 2:0. Zetterer schlägt einen Fehlpass, der Schussversuch landet an der Eckfahne, von wo Honorar nach innen flankt und Kleindienst findet, der sich gegen Friedl zwar nicht durchsetzt, aber ihn zu einem Eigentor zwingt. 2:0 für die Borussia. Dann klärt Agu für Zetterer auf der Linie, da hätte schon 3:0 stehen können. Aber dieser Treffer fällt sogar noch vor der Pause. In der 45. Minute bekommt Honorar einen tiefen Pass von Kleindienst. Er ist mit viel Zeit durch, bleibt aber trotzdem cool. Also der konnte noch seine Steuererklärung ausfüllen, bevor er dann den Abschluss vornehmen musste. Und den macht er wunderbar vorne rein. Vorher gab es eine Verlängerung von Player auf Kleindienst und der schlägt dann diesen perfekten Pass. Mit einem Dreifachwechsel zur Pause will dann Werner das Ruder herumreißen für Werder. Und tatsächlich kommt Köhn zu einem Schuss, den Nikolas parieren muss. Zetterer klärt gegen Kleindienst. Nikolas lenkt einen Schuss von Duxch noch um den Pfosten. Also es ist die beste Phase von Werder Bremen in diesem Spiel. Die endet dann aber so ziemlich in der 67. Minute. Denn nach einem Einwurf ist Kleindienst durch und legt von der Grundlinie flach nach innen. Friedl hebt das Abseits auf und dann fehlt das Tempo bei Jung, um Stöger noch abzulaufen. In das Tempo fällt, um Kevin Stöger abzulaufen. Naja, ihr versteht es, liebe Hörerinnen und Hörer, Stöger drückt den Ball ins Tor, 4:0. Es gibt noch den Ehrentreffer in der 76. Minute, kann Keke Top-Volley das 1:4 erzielen. Es gibt aber auch noch einen Platzverweis, 82. Minute, Weiser und Reitz gehen an der Torauslinie beide zum Ball, es kommt zu einem Kontakt an den Beinen und Referee Dankert wertet das als gelbwürdig von Seiten von Mitchell Weiser, und weil der schon die gelbe Karte gesehen hatte, bedeutet das gelb-rot und Werder beendet einen wirklich gebrauchten Abend dann auch noch zu 10. So Till, wir haben jetzt die Ehre, dieses Spiel auseinander zu analysieren. Lass mal mit dem Blick auf die Borussia beginnen. Wie hat sie dir denn gefallen?
Ja, also wenn man 4-1 gewinnt, dann gibt es natürlich nicht so viel zu meckern und es gibt auch viele gute Sachen bei Gladbach, die ich gesehen habe, aber wenn ich Seoane, also den Trainer nach dem Spiel gehört habe, wie er gesagt hat, wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, dann bin ich mir da eigentlich gar nicht so sicher, weil für die beiden Tore, die da innerhalb von 80 Sekunden ab der 11. Minute gefallen sind, konnte Gladbach eigentlich gar nicht so viel, weil Bremen halt zwei riesen Aufbaufehler gemacht hat. Also ich habe schon gesehen, dass Gladbach versucht hat, relativ früh anzulaufen, dass Gladbach ganz gut gestaffelt stand und dass Gladbach bei dem ersten Tor den Ball ja auch irgendwie abfängt. Aber ja, also ich fand, das waren schon zwei richtig schlechte Pässe von den Bremern. Und mit so einem 2-0 im Rücken spielt sich dann natürlich auch einfach ein bisschen leichter. Also ich finde, Gladbach hat das gut ausgenutzt, gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die Führung oder diese zwei schnellen Tore dann so auf die Gladbacher Übermacht zurückzuführen waren, sondern eher darauf, dass Bremen total Ausfall hatte. Ja,
das werden die Borussia-Fans gerne hören. Das lieben ja Fans nach einem klaren Sieg, wenn man sagt, boah, war der Gegner schlecht.
Aber ich kann mich bei denen aber rehabilitieren heute, weil letztes Mal, als ich hier war, habe ich ein bisschen über Rocco Reitz gelästert und den fand ich gestern richtig gut. Mhm. Das war, glaube ich, eine der Sachen, die sich der Trainer hat einfallen lassen, nämlich Schmied hat er quasi gegen den Ball ein bisschen Manndeckung genommen, war sehr eng immer dran und das hat, glaube ich, Bremen gar nicht gut getan. Das hat ihnen nicht gefallen, dass sie nicht über Romano Schmied viel spielen konnten, weil Reitz eng dran war, hatte am Ende auch 67% Zweikämpfe gewonnen am Boden, 100% in der Luft, der ist auch gar nicht so groß, also fand ich auch überraschend, die Zahl. Und 88% Passgenauigkeit, das heißt auch sehr sicher den Ball verteilt, wenn er die Chance dazu hatte. Also es gab schon auch große Lichtblicke bei Gladbach. Tim Kleinings war natürlich auch überragend gestern. Mhm. Aber ohne das fehlern zu wollen, glaube ich, dass der hohe Sieg auch viel damit zu tun hatte, dass Bremen 45 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz stand. Mhm.
Felix, ich habe dir schon Luft holen sehen. Hast du eine Meinung zu dem, was wir bisher gesagt haben?
Ja, unglaublich kontroverse Meinungen, die da verbreitet. Nein, es ist alles richtig. Ich fand auch, dass weil die Extremvariante dieser ersten Halbzeit war das 3-0. Also das war so ein unglaublicher Fehler, den dann natürlich so nicht passieren kann. Und ich glaube, dass die Spielanlage von Werder Bremen eigentlich ganz gut ersichtlich war vor diesem 3-0, weil sie eigentlich ja Gladbach schön eingeschnürt hatten. Nur dann spielst du natürlich einen grotesken Fehlplatz, der einen Konter einleitet. Der war dann zwar ganz gut gespielt, aber wenn du natürlich letzter Mann an der Mittellinie stehst, naja, das ist natürlich dann schwierig mit Honorar, der schnell ist. Das ist immer eine Einladung. Diesen Konter, meiner Meinung nach, kann jede gute Bundesliga-Mannschaft eigentlich ausspielen. Und wenn du solche Einladungen verteilst, dann ist es natürlich ist natürlich ein leichtes. Also ich fand auch, dass das Resultat war in der Hinsicht zu extrem. Auch gemessen an der zweiten Halbzeit, in der, finde ich, die Umstellungen von Ole Werner eigentlich ganz gut gegriffen hatten. Also ich hatte mir schon zwischendurch auch mal gedacht, wenn sie das 3-1 ein bisschen früher geschossen hätten, da wäre schon noch was möglich gewesen. Also Teddy war mir in der Halbzeit schon geschrieben, ne, dass Bremen grundsätzlich Comeback-Fähigkeiten hätte. Aber ja, war einfach ein komischer Spielverlauf für Werder und etwas unglücklich. Ich würde mir jetzt aber nicht von da aus die Saison irgendwie kaputt drehen lassen. Das ist ja, kann, glaube ich, ein Stolperstein für Werder sein, um sie ein bisschen.
Weißt du, wer auch Comebacker-Fähigkeiten hat? Du natürlich. Bitte. Denn wir drei, wir wissen, was vor dieser Aufnahme passiert ist. Und dieser Witz, der bleibt jetzt nur unter uns.
Sehr gut.
Ja. Ja, aber zum Thema Comebacker-Fähigkeiten, wenn ich da kurz einhaken darf. Die sind natürlich, hat Bremen natürlich schon zweimal jetzt in kurzer Zeit gezeigt, bei dem tollen Sieg in Hoffenheim nach 0-3 Rückstand und in Wolfsburg bei dem Spiel, wo man auch einen Rückstand gedreht hat. Aber dass es überhaupt nötig ist, immer wieder so zurückkommen zu müssen, und ich hatte gestern auch kurz den Eindruck in dieser Phase nach der Pause, dass Bremen eigentlich sich gar nicht so beirren lässt davon, dass die erste Halbzeit so schlecht war, was ja eine gute Eigenschaft ist. Er spricht ja aber auch dafür, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, sich 90 Minuten zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass du eigentlich ja einen ganz guten Beispiel hast, aber trotzdem dreimal verloren hast schon, drei unentschieden, drei gewonnen. Also so einfach komplett im Mittelfeld stehst und damit dich jetzt auch nicht so riesig weiterentwickelt hast im Vergleich zum letzten Jahr, weil da sind sie ja auch nur mit einem Punkt, glaube ich, am Europacup gescheitert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich in Bremen gedacht hat, naja, das versuchen wir schon wieder so und das kann ja auch alles noch kommen, aber ja, also ich glaube, das Problem, was die Mannschaft hat, wird eher dadurch ersichtlich, dass es nötig ist, solche Comebacks zu machen. Also weil ich glaube, Ole Werner war auch ziemlich konsterniert nach dem Spiel, hat gesagt, das war absolut unterirdisch, die erste Halbzeit niedergeschlagen und ich kann es verstehen, weil ich meine, man fragt sich, warum. Also es waren jetzt ja wirklich keine schweren Fehler, das waren schwere Fehler, die begangen wurden, aber es wäre nicht so schwer gewesen, die nicht zu machen. Wenn man sich die drei Tore nochmal anguckt, von daher, ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Fragezeichen, was ich zu Werder habe in der Saison. Also ich gucke die auch ganz gerne, vor allem, wenn sie dann halt wieder da sind, aber irgendwie so diese Konzentrationsschwächen und vor allem dann auch über eine ganze Halbzeit, nicht nur ein paar Minuten, wobei zwei Minuten haben mir gereicht, aber das kann man dann erst nach der Pause, dass sie wieder irgendwie das Gefühl hatte, sie seien richtig da. Das ist irgendwie, ja, das, was irgendwie mir im Weg steht, wenn ich Bremen prognostizieren soll oder wo die landen sollen.
Andererseits, wir wissen ja, was in Bremen passiert, wenn sie Europa-Ambitionen anmelden, ne?
Ja. Ja, gut.
Historisch gesehen nicht die beste Idee.
Wobei man da jetzt auch sagen muss, es sind 12 Punkte und ich habe in einem Artikel über Gladbach schon gelesen, jetzt sei man ja nur noch 3 Punkte von den Champions-League-Plätzen entfernt. Also dementsprechend möchte ich jeden Blick auf die Tabelle framen und möchte sagen, okay, da könnt ihr euch gerade offenbar rausziehen, was ihr wollt, weil nach 9 Spieltagen. Ja, es ist ja die
Tabelle falsch. Nach 9 Spieltagen, das ist mein Indikator fürs Leben, absolut. Das ist
ja, ich meine, eine gewisse Aussagekraft hat's, aber ich meine, allein...
Das ist für die 14-Tages-Prognose beim Wetter, wo du weißt, nee, also genau. Statistisch gesehen nicht relevant, aber wir können ja mal drauf
wir
schauen.
Wir gucken mal drauf, genau, weil es gibt...
Das gute Gewissen, ne?
Aber um bei Werder noch kurz was zu ergänzen, also Ole Werner war in der Pressekonferenz danach eben sehr angefressen, wie sollte es auch anders sein, und was er vor allem seinem Team vorgeworfen hat, war, nicht als Team agiert zu haben. Also er hat mehr oder weniger in diesen Worten gesagt, naja, wenn jeder so sein Spiel spielt, herzliche Grüße an Thomas Tuchel, dann kann es nicht funktionieren. Wir müssen schon gemeinsam als Mannschaft agieren und ich finde, das ist ein interessanter Punkt und gleichzeitig kann man da aber, finde ich, noch zumindest den Gedanken anfügen, dass es Gladbach zum einen war da sehr schwer gemacht hat, als Mannschaft zu agieren, weil nämlich die entscheidenden Spiele, unter anderem eben Romano Schmid, einfach aus dem Spiel genommen wurden, in dem Fall dann mit einer Manndeckung von Rocco Reitz, und dass vielleicht das Problem von Werder in diesem Fall auch war, Werder versucht immer flach aufzubauen, eigentlich egal gegen welchen Gegner, also auch gegen Bayern, das war jetzt ein bisschen unglücklich, aber man sah ja auch gegen Top-Teams gar nicht so schlecht aus, gegen Dortmund, auch gegen Leverkusen zu Hause, und auch da hat man flach aufgebaut, viel über die Mitte. Und wenn ich mir dann angucke, dass jetzt Malatini, Friedl, der wirklich nicht seinen besten Tag hatte, und Amos Pieper da in der Dreierreihe stehen, plus eben dann Zetra dazu, der noch oft ja mithilft beim Aufbau, und Gladbach ihnen aber das Zentrum wegnimmt und dann eigentlich Leo Bittencourt oft die einzige offene Option ist, weil Linen zugestellt wird und Schmid die ganze Zeit Reiz an seinen Hacken hat, dann kann ich mir auch zusammenreimen, wie dann solche Fehler zustande kommen, die natürlich trotzdem vermeidbar gewesen wäre. Aber deswegen finde ich, dass da Gladbach auch eine mögliche Schwäche von Werder gut aufgedeckt hat. Also manchmal macht es Werder ganz fantastisch, sich hinten rauszuspielen, aber da sind eben solche Fehlerspiele absolut möglich und das hat Gladbach provoziert. Und deswegen würde ich nämlich auch sagen, Till, dass es schon viel mit Gladbach zu tun hat, auch dass dieser Sieg so deutlich wurde. Ich finde es jetzt auch falsch, also diesen Champions-League-Vergleich, deswegen habe ich es genannt, weil das ist natürlich total albern, jetzt nach 2 Siegen in Folge so zu tun, als ob da alles wieder gut wäre. Es waren auch gar nicht 2 Siege in Folge. Man hat ja gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal verloren unter der Woche und vorher 1-1 gespielt. Deswegen will ich ja auch den Schwerpunkt machen, werde da mit Manuel Breuer mal ausführlicher drüber diskutieren, wie jetzt so die großen Linien bei Gladbach sind. Aber in dem Spiel, finde ich, hat Gladbach neben guten Einzelleistungen auch wirklich einen guten Plan gehabt, der halt Werder zu diesen Fehlern fast so ein bisschen verleitet hat.
Ja, also da stimme ich dir dann schon zu. Wie gesagt, ich fand auch die Rolle von Reitz interessant, wie Schmid da angegangen ist. Und ich glaube auch, dass das Pressing ganz gut aussah. Ich glaube auch, dass man mit Kleindienst natürlich auch einen Spieler gewonnen hat, mit dem es super funktioniert, relativ früh raufzugehen, weil er gut anläuft und das auch gut timet, wann er wohin geht. Mhm. Und auch einfach durch seine körperliche Präsenz vielleicht auch im Augenwinkel schon mal mehr Stress, wenn er den Ball annimmt als Innenverteidiger. Ja, deswegen stimme ich dir da schon zu, aber genau, ich will es halt einfach nicht zu hoch hängen. Das war mein Versuch vorhin. Weil man halt auch auf eine Bremer Mannschaft getroffen ist, die es extrem schlecht gemacht hat in der ersten Halbzeit.
Ja.
Frag mich trotzdem, ob beide Mannschaften irgendeinen Weg aus dieser Inkonsistenz rausfinden werden diese Saison. Also ob einer von beiden Mannschaften irgendeine Art Lauf gelingt, weil ich finde, sie sind, das glaube ich, wird dann den Unterschied machen, ob da irgendwas Richtung Europa geht, mittelfristig oder nicht. Weil ich glaube, wenn du ehrlich bist, alle anderen, die weiter oben stehen, haben einfach diese Fähigkeit, mal 4-5 Spiele hintereinander zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren. Und das weiß ich nicht, ob ich da die Stabilität sehe, sozusagen bei Werder und Gladbach. Das ist eigentlich mein größtes Problem mit ihnen, dass sie halt eben beide auf einmal, die können beide jedes Wochenende 1-4 verlieren. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also deshalb weiß ich nicht. frage mich auch bei Gladbach so ein bisschen, ich will jetzt nicht den Schwerpunkt vorgreifen, aber ich frage mich schon so ein bisschen, ob dieser Weg mit Seoane so absolut richtig ist, weil ich finde, grundsätzlich steckt schon viel mehr Stabilität in dieser Mannschaft, fußballerisch gesehen. Also ich glaube, dass da noch mehr möglich wäre. Das jetzt nach einem 4-1 zeigen, ist aber auch hart, ne?
Ja gut, aber wir wissen ja, wo du herkommst. Und ich meine, man hat ja auch Ansätze davon gesehen eben.
Österreich? Was hat das damit zu tun?
Argumentativ herkommst, auch aus Österreich, nein. Rocco Reitz haben wir schon angesprochen, hat ein gutes Spiel gemacht. Julian Weigl war auch mit dafür verantwortlich, dass eben Werder es nicht geschafft hat, diesen Pass in den Achterraum spielen zu können. Lukas Ulrich hat ein gutes Spiel gemacht gegen Mitchell Weiser. Das war definitiv eigentlich so mit eine der schwierigsten Aufgaben. Also Weiser und Ginmar, die so in seinem Bereich waren, das musste erstmal verteidigt bekommen. Das alles hat schon Gladbach gut gemacht. Und dennoch war man ja nicht nur von Fehlern abhängig, sondern auch von Offensivkräften. Tim Kleindienst war im Grunde an allen 4 Toren beteiligt. 3 hat er vorgelegt. 1 hat er nur deshalb nicht selber gemacht, weil es ein Eigentor war. Aber der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Du hast gesehen, welche Qualität mit Honorar wieder zurückkommt, auch bei Standardsituationen. Eigentlich erstaunlich, dass man das bei einem Bundesliga-Team so deutlich merkt, wenn jemand kommt, der einfach jeden Standard gefährlich nach innen schlagen kann. Also es sagt ehrlich gesagt viel über andere Bundesligaspieler, die Honorar vertreten haben in der Zeit, in der er weg war. Player hat ein gutes Spiel gemacht und dann war es der perfekte Abend für Gladbach, auch weil eben nicht das 1-3 gefallen ist in dieser Phase, weil dann auch Nicolas sehr gut gehalten hat. Und dann gewinnst du so ein Spiel eben. Und bist jetzt noch 3 Punkte von den Champions-League-Plätzen weg. Das ist natürlich die Erkenntnis, die wir mitnehmen aus diesem Spiel. Nein, also für Gladbach war dieser Sieg wichtig, unter anderem, weil man ja in Überzahl bei Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ausgeschieden ist. Man wird jetzt dann in Leipzig spielen und dann zu Hause gegen St. Pauli. 13 Punkte hat Borussia Mönchengladbach jetzt. Werder Bremen hat nur einen weniger, wird jetzt dann antreten zu Hause gegen Holstein Kiel, ohne Mitchell Weiser logischerweise. Unter der Woche ist man beim SC Paderborn weitergekommen im DFB-Pokal und wird er jetzt auf seinen Ex-Trainer treffen in der Achtelfinalrunde gegen Darmstadt 98. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir zu dem Schießbudentreffen dieses Spieltags und das fand in Frankfurt statt und zwar bei der Partie Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum und ich versuche möglichst schnell euch die Entstehung aller Tore zu erklären. Also erst verpasst noch Moritz Brzezinski eine Flanke knapp, aber in der 9. Minute geht's dann los. Mamouche schlägt einen sensationellen Pass auf Ekitike, der sich den Ball vorbei nach innen legt und zum 1-0 trifft. Vorher gab's eine geklärte Aktion, eine tolle Annahme von Mamouche an Masovic vorbei, der aus der Kette sticht. Also er geht mit einer Bewegung quasi an ihm vorbei und ist in der Tiefe. 18. Minute, Mamouche schießt einen Freistoß vom linken Strafraumeck wunderbar ins Tor zum 2-0. Da teilte sich allerdings auch die Mauer wie das Meer für Moses. In der 20. Minute spielt Drewes einen Pass auf Wittig, der ihm entgegenkommt und den Ball aber direkt an Knauf verliert. Der ist durch und trifft toll zum 3-0. In der 32. Minute sieht Miyoshi ganz schlecht im Duell mit Collins aus, der einen Doppelpass spielt und so an die Grundlinie kommt. Losilla zieht irgendwie noch zurück, also er zieht zumindest im Tempo nicht durch. Collins passt auf Brown und der muss nur noch einschieben zum 4-0 und damit habt ihr auch schon 2 der Debütanten und jetzt auch einen Tordebütanten gehört und das war nicht der einzige an diesem Nachmittag. In der 35. Minute klärt Koch eine Ecke zu ungenau und so kann Masovic per Kopf nochmal auf De Witt stecken, der aus kurzer Distanz das 1-4 erzielt. Dann verhindert Drewes mit einem tollen Reflex das 1-5. Tutor köpft kurz darauf am Tor vorbei. Dann ist Pause und der für Wittek eingewechselte Holtmann geht erstmal in die Kurve, um mit den Fans zu sprechen und erst dann in die Kabine. Oder ich weiß gar nicht, ob er dann überhaupt in der Kabine war. In der 51. Minute geht es dann allerdings so fast weiter, wie es angefangen hat. Nach einem Foul von Knauf an Sissoko gibt es Freistoß am rechten Strafraumrand. Passlack flankt auf den zweiten Pfosten, wo Hoffmann den Ball mit der Brust über die Linie drückt. Also diesmal macht Bochum seine erste Chance. Es steht auf einmal nur noch 2-4, aber schon 10 Minuten später schießt Dahoud aus der Distanz und trifft zum 5-2. Der Assistent hatte noch die Fahne gehoben, aber um einen Foul anzuzeigen und Schiedsrichter Schlager hatte den Vorteil gegeben. Deswegen zählt dieser Treffer völlig korrekt. 5 Minuten später, 66. Minute, Mamouche ist komplett offen im rechten Halbraum, er bekommt den Ball, spielt einen Doppelpass mit Ekitike und an dessen Ende steckt er auf den gerade erst eingewechselten Can Uzun und der erzielt das 6-2. Es ist sein Premierentreffer für die SGE. Bochum hatte die komplette Seite offen gelassen, war dann auch nicht gut gestaffelt. Also schaut euch mal an, wie Bochum steht vor dem Pass auf Mamouche. Krass. Also das war heftig. 69. Minute, Ekitike bekommt einen Steckpass von Moderhut und macht mit dem ersten Kontakt das 7:2. Bochum fällt völlig auseinander und ist dankbar, als dann irgendwann abgepfiffen wird. Nichtsdestotrotz ist ein Punkt mit einer Bilanz von 9:29 Toren der historisch schlechteste Start der Bundesliga-Geschichte. Nur Fürth 2021-22 und Saarbrücken 1963-64, wer erinnert sich nicht, hatten nach 9 Spielen so wenige Punkte, aber eine bessere Tordifferenz. Die Frage ist, Felix, was machen wir jetzt mit diesem, was machen wir mit diesem Spiel? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal ein Team so hast auseinanderfallen sehen wie den VfL Bochum?
Wahrscheinlich irgendein Gegner gegen Bayern. Zagreb, sagen wir Zagreb in der Champions League. Nein, ich möchte erstmal kurz festhalten, also diesen Spielbericht einzuleiten mit einem Verweis auf Moritz Buschinski, der eine Torchance vergibt, ist wirklich große Klasse. Das war auch das, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Vollständigkeit ist der Anspruch des Rasenfunks.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war eine der auffälligeren Szenen der ersten Halbzeit. Nein, ernsthaft, was macht man aus dem Spiel? Naja, aus Frankfurter Sicht würde ich es nicht, ich würde es nicht zu sein, es ist klar eines der Saisonhighlights, aber ich würde es nicht überbewerten. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich fand, sie waren sehr, sehr gut. Ja. Gleichzeitig fand ich, dass ihnen natürlich auch ihre einfach individuelle Qualität, diese ersten zwei Tore, die ja, wie man sich sagen lässt, bei einem 7:2 sind meistens die ersten zwei Tore die wichtigsten. Insofern, da sind sie einfach sehr gut ins Spiel gekommen, auch wenn das eigentlich zwei Genialitätsstreiche von einem unglaublich gut in Form seienden Omar Mamouchman. Also einmal ist dieser Pass, den er da auf Ekitike spielt, der ist ja völliger Wahnsinn. Also sozusagen um zwei Verteidiger herum über eine Linie, also wie er den gesehen hat, das ist genial. Und dann dieser Freistoß, wie du sagst, wo die Mauer sich wunderbar teilt. Insofern war das auch ein denkbar einfacher Start in das Spiel. Und ich würde dieses 7:2 jetzt gegen ein sichtbar sich schwer tunendes Bochum nicht allzu groß überbewerten. Das, glaube ich, wäre eine eher gefährliche Geschichte für Frankfurt. Und andererseits gibt es ja bei Bochum eigentlich Punkte, die ich jetzt gar nicht so schlimm fand. Also es gab zum Beispiel, sie hatten sich ja, glaube ich, vorgenommen, eine gewisse Körperlichkeit ins Spiel zu bringen und hatten am Ende 26 Tackles. Wo ich jetzt sagen muss, das ist jetzt zumindest am Ziel nicht vorbei gewesen, ne? Und ich fand auch sozusagen in Ansätzen die ersten 10 Minuten gar nicht so schlecht. Aber klar, da ist einfach eine Mannschaft am Werk, der völlig die individuelle Qualität abgeht, der völlig sozusagen irgendwie den geht sozusagen irgendwie das pragmatisch-taktische Konzept dann ab. Und ich bin sehr gespannt, ob sich da nochmal jemand findet, der das irgendwie zusammenretten kann. Also wenn, dann ist es in Bochum möglich, aber Das wird schon arg schwer. Jetzt habe ich irgendwie alles und nichts gesagt, ne? That's what you get.
Naja, du bringst ja quasi das Für und Wider in der möglichen Betrachtung dieses Spiels ganz gut auf den Punkt, weil es ist halt ein einerseits und ein andererseits. Also ich glaube, ich sag mal kurz was zu Bochum, bei dem Punkt kann man dann schneller zumachen. Also was bei Bochum da an resttaktischem Verständnis und so weiter vorhanden ist in diesem Team, ist einfach viel zu rudimentär. Das war einfach von vorne bis hinten schlecht. Und klar, es gab diese eine Phase, in der man dann auch das 2:4 erzielt. Und in irgendeiner Dimension hätte es hier vielleicht auch spannend werden können, aber nicht, wenn du weiter so schlecht verteidigst. Und in dem Fall, also das ist oft eine Floske, dass man sagt, jemand, der viele Tore kassiert hat, hat schlecht verteidigt. In dem Fall war es aber wirklich so, weil Bochum immer wieder Räume aufgemacht hat. Also deswegen habe ich das so betont, wie Mamouche vor diesem Usun-Treffer steht. Das ist Wahnsinn. Und du weißt doch auch, in welcher Form das ist. Es geht einfach nicht, das Zentrum so aufzumachen. Die Außenverteidiger wurden regelmäßig überlaufen. Es gab immer wieder 2-gegen-1 Situationen. Ich weiß nicht, was Miyoshi sich gedacht hat, was defensiv seine Aufgaben wären, aber ich vermute einfach, dass Markus Feldhoff ihm was anderes mitgegeben haben wird, als er gemacht hat, denn Wittig stand immer wieder im 1-gegen-2. Und dann Klingezeit. Und da muss ganz, ganz viel bei Bochum sich sehr schnell verändern. Ob da jetzt Dieter Hecking die Lösung ist, das ist das, was ja gerade berichtet wird, dass er möglicherweise vielleicht sogar ein Personalunion-Trainer und Sportdirektor erstmal wird. Weiß ich nicht. Ich finde den Reflex interessant, dass man dann, weil das ein bekannter Name ist und weil der früher mal Erfolg hatte, dann sofort sagt, ah ja, das könnte gut funktionieren. Ich habe jetzt nicht so viel beim Club gesehen unter Hacking, wo ich mir denke, oh, das sah aber wirklich nach Erstliga-Fußball aus. Überzeugen Sie mich von dem Gegenteil und dann schaut man sich's an. Und auf der anderen Seite kannst du aber quasi von der Schwäche Bochums in dem Fall dann deutlicher noch über die starken Eintracht Frankfurt sprechen. Das ist, finde ich, ein Unterschied zwischen dem Gladbach-Spiel und eben diesem Spiel, über das wir reden. Weil, also im Forum hat jemand geschrieben, es wäre der Perfect Storm gewesen für Eintracht Frankfurt. Und dafür war mir die Anfangsphase der zweiten Hälfte nicht gut genug. Da hast du wieder gesehen, dass eben Eintracht Frankfurt einen Gegner nicht so komplett einschnüren kann, weil sie wollen halt eigentlich ganz gerne kontern. Dafür hat der Gegner den Ball und manchmal macht der Gegner dann damit auch was Gutes. Aber insgesamt hast du einfach diese brutale Qualität im Kader gesehen, mit ja einer total interessanten Aufstellung. Brown, Tuta, Koch, Collins in der Viererkette hinten, Bahoya, Skiri, Dahoud und Knauf davor und dann natürlich Mamouche und Ekitike. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich verstehe, warum rotiert wird, denn Eintracht Frankfurt macht wahnsinnig viele Spiele. Aber da dachte ich mir, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass Broschinski Brown so richtig eintütet. Ist nicht passiert. Und das zeigt eben quasi, was möglich ist an einem sehr guten Tag für Eintracht Frankfurt. Deswegen verstehe ich da die Euphorie, auch wenn ich es auch quasi mit Blick auf den Gegner ein bisschen einschränken würde. Aber an dem Tag war einfach sehr viel, sehr gut. Und wie Mamouche und Ekitike einfach individuell ihren Gegenspielern überlegen ist und bei wie vielen Teams wir das jetzt schon gesehen haben, bis ins höchste Güteregal, das zeigt schon, dass da der Eintracht was ganz Fantastisches gelungen ist in der Besetzung dieser Sturmposition. Till, du hast viel genickt. Gibt's was du ergänzen willst?
Ja, also ich hätte schon ein paar Mal gerne einhaken wollen, aber wir bleiben einfach mal jetzt bei der Frankfurt und Mamouche und Ekitike. Zu Bochum müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel sagen. Ist wahrscheinlich auch für die Bochumer, die zuhören, besser, wenn wir da nicht so lange drüber reden.
Das glaube ich.
genau, also die Qualität von Mamouche und Ekitike, da kann man ja viel drüber sagen, aber was ich besonders schön finde bei den beiden, ist, dass die immer direkt zum Tor aufdrehen. Also egal, wo die den Ball bekommen, ihr erster Gedanke ist quasi so, ich muss jetzt Richtung Tor, quasi wie eine Zwangsstörung, der Ball wird genommen und sofort wird aufgedreht und ins Tempo gegangen. Und das ist, glaube ich, für viele Mannschaften halt einfach extrem schwer zu verteidigen, weil sobald du es schaffst, die im Halbraum anzuspielen, hast du halt immer einen 1 gegen 1 oder 2 gegen 1, weil die halt einfach auf dich zudribbeln und du als Verteidiger dann entscheiden musst, gehst du raus, bleibst du stehen, was machst du? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die die ganze Saison noch sehr viel Spaß machen wird, auch wenn Mamouche vielleicht nicht mehr so einen Riesenlauf hat, dass er quasi dann den Pass spielt wie beim 1-0 und dann noch den auf Usun und dann noch einen Freischuss reinhaut. Aber die Qualität, dass er Richtung Tor möchte, die hat er ja auch schon bei anderen Vereinen gezeigt, wo er vorher gespielt hat. Also der war schon immer ein Spieler, der so ein bisschen elektrisiert hat, weil er halt gerne in diese Dribblings geht. Und ich glaube, das ist etwas, was die Gegner ja einfach nicht verteidigen werden können beziehungsweise schwer stoppen können. Also eigentlich ist der Hauptweg oder der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, wie man das kontrolliert, ist, dass man versucht, diese Pässe in die Halbräume auf die beiden Spieler irgendwie zu unterbinden oder denen halt die ganze Zeit auf die Füße zu stehen. Aber dann ist halt die Qualität der restlichen Mannschaft so groß, dass sich dann neue Räume öffnen. Also ich glaube, offensiv ist Frankfurt ein Team, was auch gegen Mannschaften, die nicht so schlecht sind wie Bochum, viele Chancen haben wird. Ob wir die alle reinmachen, mal sehen. Aber man hat ja auch zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen gesehen in der ersten Hälfte vor 2-3 Wochen. Das hast du ja, glaube ich, gerade auch schon gesagt, dass Mamouche und Ekitike auch gegen solche Gegner einfach immer wieder in die Situation kommen. Und ja, das war schon irgendwie sehr beeindruckend. Und ist schön für die Bundesliga, weil es ja auch schön ist, wenn es Teams gibt, die einfach Spaß machen, wenn man sie anguckt.
Sehr gut fand ich aber auch nicht nur die beiden da vorne, sondern die einfach in der Hochform sind. Also das wissen wir beide, das glaube ich Mamouche diese Quote jetzt vielleicht nicht durchziehen kann, aber das gleichzeitig erinnert mich das schon wieder an diese Frankfurter Mannschaften aus von vor ein paar Jahren von Olli Glasner und so weiter, wo du auch diese Phasen hattest, wo sie einfach extrem viel Energie entwickeln können. Aber ich fand auch, dass sie diesmal einfach eine unheimlich gute Stabilität hatten. Das würde ich schon ein bisschen an Dahoud festmachen, der einfach ein herausragendes Spiel gemacht hat. Also ich fand den extrem gut in der Art und Weise, wie er es geschafft hat, sozusagen dieses Spiel zu kontrollieren. Weil es ist ja auch so ein bisschen das Ding, wenn du zwei hast, die immer aufdrehen. Es können ja nicht alle immer nur aufdrehen. Ne? Also es ist ja auch irgendwie das wäre zwar irgendwie schön, aber du darfst halt diesen nicht zu hallodrig werden lassen. Ich fand, das war sehr gut bei ihm, wie er das gespielt hat und sollte man auch noch rausgreifen. Aber ja, wirklich Kompliment daran, wie diese Mannschaft, glaube ich, auch inhaltlich und irgendwie auch menschlich, habe ich das Gefühl, zusammengestellt ist bei Frankfurt. Also ich habe das Gefühl, dass das wirklich so eine sie funktionieren echt gut als Einheit. Und das war ja schon immer das Konzept oder der größte Gewinn von Frankfurt. Und ich finde es auch beachtlich, dass sich manchmal ausbezahlt, wenn du eben an einem Trainer festhältst, der vielleicht manchmal ein bisschen diskutabel war, aber nicht die leichtesten Bedingungen hatte in seiner ersten Saison. Das sieht man jetzt, glaube ich, bei Dino Topmöller. Also der ist einfach, taktisch wusste man schon immer, dass er viel drauf hat und viel kann, aber ich fand schon, dass er jetzt auch einfach vom Auftreten her von allem wesentlich gesicherter wirkt und irgendwie sehr, sehr robust und gefestigt. Das war für mich auch die erste kleine Krise, die ja immer bei der Eintracht irgendwann kommt, aber trotzdem sehr, sehr gut.
Also ich würde sagen, die Krise hat er irgendwie schon überstanden. Also bei der letzten Saison stand er ja schon immer wieder in der Diskussion. Und sein Fußball wurde als zu langweilig kritisiert und so weiter und so fort, obwohl Frankfurt ja im Endeffekt einer der, also ich meine, die sind, glaube ich, einmal Fünfter geworden, aber Sechster ist schon fast die beste Position, die Frankfurt in den letzten 20 Jahren in der Bundesliga hatte. Also die haben eigentlich ja eine gute Saison unter ihm gespielt und ich glaube, die Früchte ernten sie jetzt, weil ich die Mannschaft gerade im Vergleich mit den Glasner-Mannschaften und so auch im Ballbesitz besser finde. Also ich glaube, das ist ja eine Sache, die Dino Topmöller auch sich vorgenommen hatte, dass er quasi ein Team entwickelt, das nicht mehr nur auf Konter ausgelegt ist, auch wenn sie es natürlich noch gern machen mit ihren Spielern. Und ich finde gerade das im Spielaufbau und auch in Phasen, wo man mal den Ball haben muss, sieht irgendwie viel besser aus als früher, wenn Frankfurt unter Glasner oder auch davor noch unter Hütter vor allem über die Körperlichkeit und das schnelle Umschalten halt irgendwie gefährlich wurde und Kraft entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, ein Verdienst von Topmöller und auch Verdienst der Ruhe, in Anführungsstrichen, weil eigentlich war die Saison, letzte Saison, zumindest von den Ergebnissen her, nicht so schlecht, die man da behalten hat, um ihn nicht rauszuschmeißen. Magst du den Kopf? Ich bin gespannt, was er sagt.
Ich bin auch schon gespannt.
Also ich verfolge ja die Eintracht schon über viele Jahre relativ intensiv, weil ich ein sehr SGE-affines Umfeld habe und hatte in meinem Studium. Und ich kann euch sagen, ganz, ganz, ganz sicher wird eine Krise kommen. Und Dino Topmöller hat die Krise nicht überwunden. Und dieses Spiel wird Teil des Problems in der Krise sein. Das tut mir jetzt leid, jetzt quasi so schwarz zu malen, aber das sind Mechanismen, die gibt es auch bei ganz vielen anderen Vereinen. Werder ist da auch so ein Kandidat, wo es der Klassiker ist. Wir haben hier ganz viele Spieler gesehen, die ein ganz herausragendes Spiel gemacht haben. Brown und Collins jetzt mal als Beispiel zu nennen. Und die danach auch tolle Interviews gegeben haben. Wunderbar. Und die werden jetzt aber wieder daran gemessen werden. Vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst. Und es werden Spiele kommen. Ich finde, die Eintracht hat durchaus noch Probleme gegen tiefstehende Gegner, bei denen ihnen der Ball überlassen wird. Es ist nicht mehr so ein langweiliges Hintenrumgeschiebe mit viel Sicherheitsdenken wie in der letzten Saison. Aber jetzt so die ganz großen systemischen Dinge, jenseits von Marmoush und Ekitike kommen zwischen die Ketten und können dann aufdrehen, sehe ich ehrlicherweise noch nicht. Und das heißt, es wird Gegner geben, die stellen sich 5-3-2 hinten rein, 5-4-1 hinten rein und dann wird das zäh. Und dann ist es gleichzeitig so, dass die Spielbelastung extrem hoch ist bei Eintracht Frankfurt. Dino Topmöller hat das eigentlich auch schon sehr deutlich gesagt, indem er gesagt hat, nach dem Abschlusstraining oder nach der Trainingseinheit, die es, glaube ich, am Donnerstag gab, hat der Athletiktrainer erst nach dem Training gesagt, wen er denkt, dass quasi man aus physischen Gründen spielen lassen könnte am Wochenende. Und eigentlich bekommst du diese Einschätzung schon früher, hat Dino Topmöller gesagt. Das zeigt schon, in welchem Grenzbereich des Gesundheitlichen die gerade unterwegs sind. Das heißt, es wird auf jeden Fall abflachen und es wird dann aber so sein, dass er vielleicht mal auf Stammkräfte vertraut, die jetzt hier ja gar nicht auf dem Feld standen und andere sagen, lass doch mal den Bahoya nochmal spielen, warum kann denn der Brown nicht mal spielen, der hat doch damals gegen Bochum so gut gespielt. Dabei sieht Dino Topmöller wahrscheinlich im Training, was Nathaniel Brown auch die ganze Zeit gefehlt hat, warum er erst jetzt gespielt hat. Das heißt, die Krise wird kommen, das ist jetzt auch nicht schlimm, das ist bei vielen Teams so, aber davon muss man ausgehen und ich glaube, es haben sich auch noch nicht alle Probleme bei Eintracht Frankfurt gelöst. Ich will nicht sagen, dass die unverdient irgendwie dastehen, wo sie stehen, weil das ist falsch. Die sind auf jeden Fall gerade, also drittbestes Team der Liga, das kannst du so unterschreiben. Also sie stehen auf Platz 3. Aber die Art und Weise, wie der Saisonstart war, das war genau das Gegenteil zum letzten Saisonstart, der so jede Luft und Freude rausgezogen hat. Jetzt ist es, glaube ich, gerade ein bisschen zu viel. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr langer November wird für Eintracht Frankfurt und dass man dann vielleicht sogar gegen den VfB auswärts noch ganz gut mithält, ist jetzt dann das nächste Ligaspiel, nachdem man zu Hause gegen Prag spielt, aber dann zum Beispiel zu Hause gegen Werder, in Midtjylland, bei Heidenheim, ey, das wird noch ein ganz, ganz langer Weg und da werden noch richtig ätzende Spiele mit dabei sein und dann wird es auch nicht mehr so ruhig sein, weil es ist die Eintracht. Aber es ist auch nicht so schlimm.
Ich finde es schön, Mats, ich stelle mich dich gerade vor, wie du mit so einer Glocke durch Frankfurt läufst und so, nein, die Krise wird kommen.
Ja, genau, the end is here. Nein, ich will ja auch nicht sagen, dass dann alles schlecht sein wird. Ich war ja auch letztes Jahr keiner, der gesagt hat, dass alles so schlecht ist. Ich habe den Unmut total verstanden. Ich habe aber nicht verstanden, warum das so ad hominem Topmüller gehen musste. Und ich habe auch nicht verstanden, warum man einfach nicht bereit war, den Kontext zu sehen, nämlich dass quasi das,
du hast deinen besten Stürmer am letzten Tag verkauft und alles Mögliche.
Nee, das haben sie ja alle gesehen, aber da haben sie ja dann gesagt, wir hätten uns darauf vorbereiten müssen, das ist auch ein valides Argument. Aber der Kontext ist, dass Eintracht Frankfurt in der Sache schlecht war, die alle Teams sich aufsparen, die das nämlich gar nicht können, nämlich quasi gegen tiefstehende Gegner aus Ballbesitz heraus zu spielen. Warum machen das denn so wenige Teams? Ja, weil halt alle in der Liga da drin stinken, bis auf vier. Und dann sieht das halt auch mal schlecht aus. Und ich fand auch die Spiele von Eintracht Frankfurt nicht gut. Ich habe das auch oft genug hier im Rasenfunk gesagt. Aber dieses Rumgebrülle in der letzten Saison, das fand ich wirklich unwürdig. Auch für diese Fanbase, bei der ich weiß, dass sie sehr emotional ist und so weiter und so fort. Kennen genügend Eintracht-Fans. Freue mich schon auf die Nachrichten nach diesem Segment, die ich wieder kriegen werde. Aber das fand ich einfach unwürdig und deswegen bin ich jetzt, glaube ich, auch so, dass ich schon so in Halb-Acht-Stellung bin, oh Gott, ey, hoffentlich sind die dann nicht in vier Wochen wieder alle total genervt, weil sie 1-1 in Heidenheim gespielt haben und das quasi nicht einordnen können. Ja.
Aber genau das habe ich mit der Krise, die er schon überwunden hat, gemeint. Also ich bin mir schon klar, dass Frankfurt jetzt nicht die ganze Saison alle Spiele gewinnt und vor allem auch nicht, dass alle die ganze Zeit diese Topform halten können, Spieler, und dann wird es automatisch nicht mehr so aufregend sein. Aber ich glaube, also diese Monate, wo quasi jeder auf Topmüller rumgehackt hat, obwohl sie am Ende ja Sechster wurden, also das hat mich auch irgendwie ein bisschen, als jemand, der mit Union Berlin sozialisiert ist, aufgeregt, dass man die Ergebnisse so unterbewertet, weil die sind im Fußball immer noch das Entscheidende. Und ich glaube, diese negativ, also dass er diese Monate überstanden hat und dass da auch die Verantwortlichen halt die Ruhe bewahrt haben und sich da nicht immer anstecken lassen von wie ist es gesagt, dem Gejammer der Fans?
Das Gebrülle, das Rumgebrülle.
Das Gebrülle, genau. Ich zitiere jetzt hier lieber nur, nicht, dass ich dann auch noch zur Zielscheibe werde. aber dass der Verein zusammen mit Topmüller das überwunden hat und jetzt auch gesehen hat, das hat sich jetzt auch gelohnt. Also, weil ich meine, klar, es sieht noch nicht alles perfekt aus gegen tiefstehende Gegner, aber Frankfurt versucht es wenigstens und hat ja auch anscheinend sich vorgenommen, eine Mannschaft zu werden, die das kann. Und ich glaube, mal besser, mal schlechter, aber das Ziel ist dahin zu kommen. Und ich glaube, da ist man jetzt schon einen Schritt weiter als letzte Saison, unter anderem, weil halt auch die Offensivkräfte so gut sind, da im Alleingang ohne systemische, ohne dass es nur im System liegt, auch am Alleingang was zu machen, um vor das Tor zu kommen. Aber ich glaube, da ist Frankfurt einfach schon einen großen Schritt weiter als letztes Jahr. Und deswegen glaube ich, dass mich würde es überraschen und enttäuschen, wenn auf Topmüller nochmal so rumgehackt wird wie letzte Saison, nach dem, was ich jetzt gesehen habe in den ersten Wochen.
Nee, ich glaube, so wird es auch nicht kommen. Aber ja, aber jetzt stand jetzt.
Aber das meinte ich ja auch mit dem sozusagen vorsichtig dieses 7-2 beobachten. Ne? Also das ist jetzt nicht, ne? Ist nicht der Start in die wundersame Eintracht-Zukunft und alles wird ab jetzt gut. Also ich finde auch, Alarmzeichen ist schon, wenn du am Anfang November sozusagen schon diesen körperlichen Verschleiß spürst, das zeigt ja schon, dass da einfach Mannschaft sich jetzt schon am Limit bewegt. Das heißt, warten wir April ab, wie es dann ausschaut. Ne? Also das ist ein bisschen...
Genau, Verletzungen und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen wir nicht weiter unken. Ich meine, man muss ja auch sagen, Eintracht Frankfurt hat mitgezogen. Für mich, ich bewerte die Leistung aller Champions-League-Kandidaten nur noch nach dem Abstand zu Borussia Mönchengladbach und den konnte man gleich halten bei 4 Punkten. Also großes Aufatmen in Frankfurt am Main. Das ist doch toll. Ja, Gott sei Dank hat man das hingekriegt. Es geht jetzt weiter. Zu Hause gegen Slavia Prag und dann eben, wie vorhin schon angesprochen, zum VfB Stuttgart und der VfL Bochum, der eben einen Punkt hat, 9-29 Tore. Das einzige Team in dieser Liga ist, das noch nicht gewinnen konnte nach 9 Spielen. Der VfL wird jetzt dann zu Hause gegen Leverkusen und dann in Stuttgart antreten. Ob mit oder ohne Dieter Hecking, das werden zwei knackige Herausforderungen. Mal sehen, aber es ist das Potenzial zur positiven Überraschung da, denn arg viel schlimmer geht's nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, geht dir nicht mehr. Also wenn er das schafft, dass er da am 34. Spieltag mit einem Nicht-Absteiger VfL Bochum da steht, dann kann er sich diese King-Kappe, die sie ihm damals in Wolfsburg, glaube ich, gegeben haben,
Das haben ihm ja seine Kinder gegeben. Der arme Dieter Hecking. Es wird ihm immer vorgeworfen, aber seine Kinder haben sie ihm gegeben. Ja. Und jeder, der Kinder hat, weiß, den kann man keinen Wunsch abschlagen. Nee, die ist jetzt im Museum in Wolfsburg. Ja, Wolfsburg hat ein Museum. So habe ich auch geguckt. Aber man kann ja auch beim VfL sagen, der VfL ist ja auch letztlich nur 5 Siege von den Champions-League-Plätzen entfernt. Also es ist ja alles noch unheimlich eng in dieser Liga. Unheimlich eng hätte das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin vielleicht auch sein können, wenn da nicht so mancher Akteur auf dem Rasen gestanden hätte, unter anderem Kingsley Coman und Jamal Musiala, der einfach einen sehr guten Nachmittag erwischt hat. Und damit kommen wir zu dieser Samstagspartie. In der 14. bzw. 15. Minute sichert Upamecano nach einer Ecke mit einem Kopfball den Ball und bringt so seinen Mitspieler an den Ball, der auf Olise stecken kann. Der geht an Hollerbach vorbei und wird gefoult und es gibt direkt einen Strafstoß. Das ist auch die richtige Entscheidung gewesen von Dr. Matthias Jöllenbeck. Harry Kane tritt an und verwandelt in genau die Ecke, die ihm Frederik Rönnow auch gezeigt hat. Also eine nette Serviceleistung 10 von 10 von Union, 1:0 für den FC Bayern. Dann schießt Guerrero nach einem schönen Angriff zu ungenau und scheitert an Rönnow. Aber es fällt noch in der ersten Hälfte das 2:0. Davis geht im Sprint an Trimmel vorbei und legt auf Kane, der mit seinem ersten Kontakt auf Coman legt, der aus spitzem Winkel das 2:0 erzielt. Ist sehr gut ausgespielt. So gut, dass man im Live-Bild sich sicher war, dass das Abseits gewesen sein musste. Aber es war so gut aufeinander getimt, dass Coman mit so viel Geschwindigkeit hinter die Kette kam, dass er einfach eine Millisekunde nach Ballkontakt schon quasi im Abseits gewesen wäre. Der Treffer zählt. Und ebenso sah es nach Abseits aus in der 51. Minute, als das 3:0 fällt. Guerrero flankt nach einer Verlagerung von Kimmich von der rechten Seite nach innen ziehend auf den zweiten Pfosten, wo Coman per Kopf querlegt auf Kane, der Musiala den Ball klaut und trifft. Und auch das sah eindeutig nach Abseits aus. Es dauert auch ewig, bis sie anscheinend die Kameraperspektive gefunden haben, wo sie dann das Lot richtig anlegen konnten. Aber am Ende sieht man dann, der Treffer zählt. 3:0 für den FC Bayern. Und im Grunde war es das so ein bisschen mit diesem Spiel. Es gab dann zwar noch einzelne Chancen, aber auch Union konnte dann eigentlich nicht mehr so wirklich viel gegenhalten. Und nachdem du, Till, ja logischerweise immer so ein bisschen den Fokus auf Berlin hast, lass mal mit deren Perspektive auf dieses Spiel beginnen. Es ist jetzt zum ersten Mal, dass man 3 Gegentreffer kassiert hat. Das ist natürlich extrem schlecht, weil man hat jetzt 8 Gegentreffer schon nach 9 Spieltagen und vielleicht ist da schon Ironie enthalten. Was hat denn Union gefehlt in diesem Spiel bei München?
Die Trainer und Spieler, also Trimmel und Svensson, haben das Erwartbare gesagt. Man muss gegen Bayern ein perfektes Spiel machen, um zu gewinnen. Kennen wir alle schon, können wir jetzt schön gehen. Aber tatsächlich würde ich sagen, was Union vor allem gefehlt hat, ist, dass man einfach, man war einfach schlechter als Bayern. Also man hätte, glaube ich, das Spiel so oder so verloren. Das sage ich jetzt mal vorneweg. Und wenn man jetzt auf die Situation einzeln eingeht, ich glaube, man hat 2 Fehler gemacht einfach vor den Toren, die man so nicht machen darf gegen den FC Bayern, weil die halt sofort bestraft werden. Also beim ersten Tor sind es eigentlich schon 2 Fehler, wenn man die Ecke nicht richtig geklärt kriegt, die dann Upamecano an der Strafraumgrenze nochmal rüberköpfen kann. Und dann, also das Foul von Hollerbach ist eine der dümmsten Sachen, die ich dieses Wochenende gesehen habe. Quasi läuft neben Olise her, guckt noch, ist er jetzt schon im Strafraum und dann fault er ihn. Obwohl Olise ja auch Richtung Grundlinie gegangen wäre. Das heißt, es hätten noch 3 Unioner hinter Hollerbach gestanden, die irgendwie versuchen können, die Ecke kurz zu machen. Also es wäre gar nicht gesagt gewesen, dass Olise dann einen freien Schuss gehabt hätte. Hätte er nämlich nicht. Aber Hollerbach fault ja stümperhaft. Und dann macht Kane in Elverheit rein, wie die letzten 22, die er geschossen hat für Bayern und England. da ist dann eigentlich auch schon klar, da kann Rönner noch so lange in die Ecke zeigen und da sogar hinspringen, den schießt Kane trotzdem rein, das juckt ihn halt einfach nicht. Das heißt, da macht Union 2 Fehler, die ein bisschen ärgerlich sind, weil man eigentlich bis da nicht so viel zugelassen hatte. Gut, das waren auch erst 16 Minuten, ne? Aber in der Zeit hat man eigentlich ganz gut, so wie man es macht, halt gestanden, ein bisschen tiefer angelaufen als in anderen Spielen, aber die Räume halbwegs eng gehalten und keine große Chance zugelassen. Ja. Aber wie gesagt, es waren erst 16 Minuten und dann fault man halt so blöde. Ja, und beim zweiten Tor würde ich sagen, dann war ja kurz so eine kleine Phase, wo Union so ein bisschen sich nach vorne gewagt hat, auch 2 Abschlüsse, die Jordan hatte. Die sind jetzt nicht irgendwie zustande gekommen, weil man sich die schön herausgespielt hätte oder so, sondern man hat halt ein bisschen nachgeschoben und versucht, den Ball in den Strafraum zu schießen und dann mal gucken. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass Jordan einmal Neuer prüft. und danach auch nochmal geblockt wird. Und wenn der geblockte Schuss aufs Tor kommt, vielleicht ist er drin, wer weiß. Also es gab immerhin den Versuch, ein bisschen was nach vorne zu machen und sich auch ein bisschen aus der Deckung zu wagen, trotz des Rückstands. Ja, und dann macht der Trimmel, du hast es schon gesagt, lässt sich von Davis überlaufen. Also er stürzt raus gegen einen Spieler, der viel schneller ist als er, was er weiß. Also ich glaube, das sind so ungefähr die zwei Enden, die du in der Bundesliga an Tempo haben kannst, Christopher Trimmel und Anthony Davis. Alfonso Davis, sorry, mit dem Basketballer verwechselt. Aber Davis ist dann vorbei und ab dem Moment stimmt halt nichts mehr. Dann kann Union einfach das Tor nicht mehr verteidigen, weil Davis den Ball super reinspielt, Kane den perfekt ablegt mit einem Kontakt und Coman startet. Das heißt, eine Situation, die Bayern wahrscheinlich im Training so schon 100 Mal versucht hat, quasi mit diesem Pass auf einen Spieler, der ablegt und einen, der steil geht, mit den Spielern, die so viel Tempo haben wie Coman. Aber da kann man, hätte auch Olise, Sané, wer auch immer stehen können. Also das hätten die ja ganz genauso gemacht wie wie Coman in der Situation. Ja, da kannst du nicht mehr verteidigen und hast dich halt quasi rauslocken lassen aus deiner tiefen Positionierung, die du wolltest. Und auch das ist halt einfach ein Fehler, der dir so nicht passieren darf, weil, wie gesagt, Bayern das halt sofort bestraft, wie man dann ja auch sieht, mit einer chirurgischen Präzision, aber auch, ja, weil man es damit Bayern halt einfacher macht, als man es hätte machen müssen. Und ja, das hat mich so ein bisschen geärgert an dem Spiel, das fand ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, ja, glaube ich, auch ohne diese beiden Fehler hätten die Bayern irgendwann das 1-0 gemacht und auch dann hätte Union die Mittel gefehlt, da den Ausgleich zu erzielen. Das heißt, insgesamt war es, glaube ich, einfach ein Zeichen, dass man, wo man noch dran arbeiten muss vielleicht, dass man schon eine ganz gute Entwicklung genommen hat mit Svensson in verschiedenen Dingen, aber dass man noch lange nicht so weit ist, dass man gegen Top-Teams wie Bayern auswärts gewinnt. Aber das war man auch in den Jahren, wo man ja, in die Champions League eingezogen ist und so, zumindest in München nicht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Svensson sich da jetzt große Sorgen machen müsste über sein Werk bei Union. Ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Standortbestimmung.
Sein Stuhl wackelt noch nicht. Das ist doch beruhigend zu hören. Aber ich fand das interessant, weil das, was du angesprochen hast, das hatte ja auch damit zu tun, dass man in 1-gegen-1-Duelle gekommen ist. Und wenn du quasi dir angeguckt hast aus Union-Sicht, was war vermutlich der Matchplan, dann war es eindeutig so, auf den Außen wollen wir doppeln. Die kriegen kein 1-gegen-1, da sind wir immer zu zweit da. Und in ganz vielen Szenen hat das wunderbar geklappt und in ganz vielen Szenen ist dann auch wirklich gar nichts passiert. Da hat Bayern einfach wieder hinten rumgespielt und dann musste Union verschieben und das haben sie gut hinbekommen. Aber halt in 2-3 und dann am Ende des Spiels, da ist es ein bisschen sloppy geworden, fand ich, in der Defensivarbeit von Union. Da gab es immer wieder diese 1-gegen-1-Duelle und die hat halt Bayern in diesem Fall brutal bestraft, weil dann haben sie eben gewonnen und dann haben sie es ausgespielt, zack, zack, und dann fallen eben diese 2 Tore. Aber ich fand das so interessant, dass du quasi an den Toren ablesen konntest, warum der Matchplan von Union wahrscheinlich so war, wie er war. Und gleichzeitig gab es ja noch ein Element, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, nämlich zeitweise hat ja Union auch ein hohes Pressing gespielt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Da gab es ganz, also lange in Anführungszeichen Phasen von so 2-3 Minuten, wo es Bayern gar nicht geschafft hat, ins Angriffsdrittel zu kommen, also wo du auch mal ein bisschen Entlastung bekommen hast. Also das Pressing, es war nur zeitweise, aber es war eigentlich da und trotzdem hat insgesamt bei Union neben diesen individuellen Fehlern, finde ich, schon auch noch mehr gefehlt. Also ich hänge mich jetzt nicht immer nur an Sprintzahlen auf, aber 165 Sprints im Vergleich, Bayern hatte 208. Also das halte ich für, es ist untypisch für eine Svensson-Mannschaft, um es jetzt mal so zu formulieren. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass wenn du tief stehst, du jetzt nicht so oft in einen Sprint reinkommst, der dann auch hier in diese Statistik mit reinfließt. Also ich fand, dass da Union auch ein bisschen nachgelassen hat und vielleicht nach dem 0-3 die weiße Fahne ist jetzt viel zu populistisch, aber du verstehst, was ich meine. Also da, ich habe da nichts mehr gesehen auf dem Feld, wo ich dachte, okay, Union glaubt, dass man da jetzt noch irgendwie noch mal rankommen kann. Und das fand ich fast ein bisschen schade, weil ich finde, wenn man die Bayern testet, dann bestehen sie nicht immer mit 1.
Ja, schön formuliert. Ich glaube, nach dem 3-0 haben sich einfach beide Teams darauf geeinigt, dass die Bayern jetzt noch ein paar Jugendspieler einwechseln und und Union bei 8 Gegentoren bleibt und dann fährt man nach Hause. Also ich glaube, was du ansprichst, ich glaube, Union hat grundsätzlich einfach so ein bisschen nach der Niederlage da in Bielefeld, wo man auch sich hart gegenseitig gesagt hat, dass das auch einfach vom Einsatz her nicht genug war. war Union, glaube ich, grundsätzlich einfach ein bisschen verunsichert. Also ich würde diese Sprintzahlen nicht darauf zurückführen, dass man irgendwie nicht wollte oder so, sondern ich glaube, man hatte einfach ein bisschen Angst. Genau, dass je mehr man sich nach vorne wagt, desto mehr dann diese 1-gegen-1-Duelle entstehen und desto mehr Fehler kann man auch machen und desto schlimmer kann man beim FC Bayern vielleicht auch mal unter die Räder kommen. Und das war eigentlich das Bezeichnende. Am Spiel waren bei Union alle, die geredet haben, irgendwie gar nicht so unzufrieden, dass nur 0-3 ausgegangen ist. Ich glaube, das war für die wichtig, dass jetzt nicht nach so einem guten Saisonstart und dann aber dem ersten herben Rückschlag mit dem aus in Bielefeld jetzt nochmal so ein richtiger Klopper kommt, der dann irgendwie irgendwie Zweifel sät daran, an dem, was sie da eigentlich machen, weil grundsätzlich hat man in dem Spiel, wie du es gesagt hast, ja gesehen, dass was neue Elemente sind, die Svensson mitgebracht hat. Also dieses hohe Pressing, das gab es von Union vorher nicht in der Bundesliga. Ich glaube, der Letzte, der das gemacht hat, war Jens Keller, also wo ich mich daran erinnere, der gesagt hat, schieb mal in der gegnerischen Hälfte auch mal am Strafraum rauf und presst. Und das haben sie gegen Bayern ja sogar in der Nachspielzeit nochmal gemacht, wo es dann auch nochmal so eine kleine Chance gab. Also ich glaube, grundsätzlich ist schon viel von dem, was Svensson möchte, in der Mannschaft angekommen. Und die Spieler sind auch davon überzeugt, dass man damit irgendwie Erfolg haben kann und dass es auch sinnvoll ist, das zu machen. Aber ich glaube, gegen Bayern hat er schon auch viel Angst mitgespielt. Vielleicht auch, nachdem man gesehen hat in der ersten Halbzeit, wenn man wie Trimmel zum Beispiel auch mal irgendwie den Lauf falsch timet oder zu aggressiv vorgeht oder irgendwie denkt, ah, den Ball kriege ich und dann kriegt man den doch nicht, dass es dann halt direkt böse endet. Und ich glaube, das ist dann der Grund, dass man irgendwie die Intensität nicht nochmal richtig hochgefahren hat in der zweiten Hälfte, als die Bayern auch ein bisschen rausgenommen haben.
Ja, vielleicht war da Union wie... Es gibt die Simpsons-Folge, in der Lisa einen Muffin unter Strom setzt, um das Schulprojekt durchzuführen. Ist mein Hamster intelligenter als mein Bruder? Und Bart fasst immer wieder hin und es tut immer wieder weh. Das war der VfL Bochum an diesem Spieltag. Und in dem Fall war dann Union der Hamster, der hat zweimal hingefasst und dann hat er gesagt, okay, gut, an diesen Muffin gehe ich nicht mehr ran.
Felix. An genau die Szene musste ich auch denken.
Ja, genau, wenn nicht, ist ja klar.
Hey, ihr seid extrem bibelfest, was die Simpsons angeht. Hier, dieses The End of Nears ist doch auch von den Simpsons.
Ja, genau. Ach ja, ist doch eine sehr gute Serie, zumindest die alten Staffeln. Und dann haben wir ja noch den Blick auf den FC Bayern. Felix, ich vermute, dass du da auch eine Meinung zu hast. Ist alles wieder gut jetzt nach dem 4:0 bei Mainz 05 im DFB-Pokal? War es ein 4:0? Ja, es war ein 4:0, ich war mir gerade gar nicht mehr sicher. Und jetzt 3:0, 3x:0, das heißt, die Defensive steht wieder beim FC Bayern. Da atmen alle beruhigt auf.
Ja, ich musste an Uli Hoeneß denken während des Spiels, wie so oft. Das hat eher damit zu tun gehabt, weil ich mir dann... Also es war in vielerlei Hinsicht war es ja ein Bayern-Spiel, genauso wie sie sich gewünscht haben unter Vincent Kompany. Es war also ein sehr dominanter Auftritt. Du hast einen Bundesliga-Gegner gar nicht rankommen lassen. Es war genau das, was sie sich sozusagen in der letzten Saison, was sie gesagt haben, also wir wissen alle, wie dieses Spiel mit Thomas Tuchel gelaufen wäre. Wahrscheinlich ein knappes 1:0, unschön irgendwie rausgespielt, vielleicht 2:1. Und danach eine super Pressekonferenz mit viel Entertainment. Und jetzt ist es halt ein 3:0, wo du einem Gegner eigentlich relativ wenig Chancen lässt. Aber ich weiß nicht, ob das trotzdem alles so reicht. Also das ist halt einfach, man muss einfach verstehen in diesem Verein, dass diese Spiele eigentlich am Ende der Saison relativ egal sind. Du musst einfach 3 Punkte mitnehmen. Und ob du die dann 3:0 gewinnst, ob du die 2:1 gewinnst, ob du schön gespielt hast, schlecht gespielt hast, interessiert am Ende eigentlich keinen mehr. Du musst Meister werden und dazu musst du das Spiel gewinnen. Wichtig ist halt, und das glaube ich, hat ja auch Thomas Müller dann schön gesagt nach dem Spiel, und darum ging es ja auch eigentlich vom Mindset her ab Minute 60, es geht halt um diese Champions League, ne? Und daran wird es gemessen werden. Und ich finde es ehrlich gesagt beachtlich, wie egal in der sozusagen Beurteilung von Vincent Kompanys schaffen, am Ende trotzdem so ein Spiel, wenn so ein 3:0 gegen Union Berlin werden wird. Ne? Also das ist wirklich... Das vergisst man oft, dass das sozusagen im Moment denkt man, ja, das ist alles super und die spielen ja wieder mal Gegner an die Wand wie unter Guardiola, wahrscheinlich wirklich zuletzt. Also es gibt sozusagen schon ein bisschen diesen Effekt, der erkennbar ist, wir haben es gerade gesprochen, dass, naja, erste Gegner in der Bundesliga einfach mit einer weißen Fahne in München anreisen und die nach 16 Minuten dann doch auspacken. Ne? Also das ist irgendwie so, das ist ja neu. Einerseits frage ich mich dann manchmal, wie lange es dauern wird, bis es doch jemand mal entschlüsselt. Ja, weil es gibt ja auch da wieder Antworten darauf und es dauert meistens eine halbe Saison, bis man die findet. Und dann zweitens ist die viel entscheidendere Frage, wie kannst du da eben nachziehen? Und darauf wird es jetzt ankommen. Und Ja, ich finde es insofern sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt mit nach jetzt der Pokalauslosung Leverkusen, dass es jetzt eine Woche der Wahrheit geben wird. Und ich glaube, die wird sehr entscheidend sein.
Ich glaube, das kannst du sogar verlängern. Das werden zwei Wochen der Wahrheit. Ende November. Heimspiel gegen PSG, auswärts bei Dortmund, Heimspiel gegen Leverkusen im Achtelfinale des Pokals und dann, das will ich unbedingt mit reinnehmen, Heimspiel gegen Heidenheim. Erst nach diesen vier Spielen bin ich bereit zu sagen, wie der FC Bayern da durchgekommen ist.
Ja, wirklich. Und das ist einfach das, was so sagen, bei aller Liebe sozusagen, oh, wir haben hier dreimal, viermal zu null gewonnen. Ja, ja, who cares? Also was ist so. Ja, wirklich. Also jetzt mal, du kennst die Bayern auch lange genug, Max. Du weißt auch, dass da, also wenn sie diese zwei, drei Spiele im November dann nicht gewinnen, ja, dann wird sich an Union Berlin 3-0 niemand wirklich erinnern. Ja. Und das ist so ein bisschen die Erkenntnis, die mich zu diesem Spiel aus Bayern-Sicht begleitet. Aber natürlich gibt es auch wirklich gute Sachen. Ich finde zum Beispiel, um das noch kurz spielerisch rauszugreifen, die Rolle, die Harry Kane aktuell spielt, und das hat mich wirklich, wirklich genervt, wie in dieser kurzen Phase, wo er mal, glaube ich, 4,5 Minuten lang nicht getroffen hat, sozusagen sofort diese Diskussion kam, was ist mit Kane los? Ja, also absurd, weil es einfach, ich finde ihn wahnsinnig gut eingebunden aktuell und ich finde, dass das System wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich liebe diese, so wie bei dem zweiten Tor war es, glaube ich, wo er diese kurze Ablage macht. Das ist einfach, das ist eine Qualität, die du mit ihm hast, die fand ich, hat Lewandowski in der Form doch nie gehabt, weil er einfach den Ball immer länger am Fuß hatte. Und das ist schon extrem gut, eine extreme Waffe, die er damit bringt. Und also das kann man immer wieder sagen und das sollte man eigentlich auch im Rasenfunk sagen, wenn man die Gelegenheit bekommt, ab und zu mal hier zu sein, dass Harry Kane eine unglaublich guter Fußballspieler ist. Und das nimmt man manchmal als gegeben hin, aber das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ich bin immer wieder beeindruckt, ihm zuzuschauen.
Ja.
Hot Take.
Ja, aber wirklich, das werde ich rausklippen für Social Media. Also
oh mein Gott.
Es steckt da schon wahnsinnig viel drin. Ehrlich gesagt hast du auch viel mehr über die Situation der Bundesliga gesprochen, als über den FC Bayern, dem du ja sehr schön und richtig rausgearbeitet hast, warum eigentlich ein 3-0 gegen Union dann niemanden interessiert in der Rückschau einer Saison.
Ja, aber ich, also niemand interessiert, ich glaube, in der Rückschau einer Saison, in der öffentlichen Wahrnehmung ja, aber Union hat die Saison schon in Leipzig ein 1-1 geholt, wo man eigentlich hätte gewinnen müssen und die bessere Mannschaft war, also auch nicht nur glücklich oder so zu dem Punkt gekommen ist, sondern einfach die bessere Mannschaft war und gegen Dortmund verdient zu Hause gewonnen. Mhm. Das sind jetzt beides nicht die Bayern, aber das sind trotzdem Top-Teams und die haben sich extrem schwer getan und die hatten in Phasen gar keine Chance gegen Union und der FC Bayern fiedelt die mal so locker mit 3-0 ab, auch weil Union Fehler macht, über die wir gesprochen haben. Aber ich glaube, für die Mannschaft und für die Überzeugung, die man vom eigenen Trainer Kompanie und von dem, was er da mit denen vorhat, gewinnt, ist das, glaube ich, gar nicht so ein egales Spiel, weil Union, glaube ich, auch trotz der letzten Saison bei vielen Mannschaften, das hört man auch immer wieder in Interviews, immer noch großen Respekt dafür genießt, dass es einfach extrem schwierig ist, gegen die ein Tor zu schießen. Und so schwierig war das für die Bayern jetzt nicht, ein Tor gegen Union zu schießen. Und das hing nicht nur mit den Fehlern von Union zusammen, sondern eben auch mit der Qualität von Kane bei diesem Pass in die Mitte, aber auch, dass sie einfach in die Tiefe gehen und halt den Weg verfolgen, den Kompanie ihnen vorgibt mit diesem Pass auf Kane, der ja auch geplant war, dass Kane die Ablage überhaupt spielen kann. Der wird überhaupt erst in die Position gebracht, seine spielerische Klasse, die er hat, da einzusetzen, weil dann auch ein Stürmer reingeht und diesen Pass halt auch will. Ich glaube, das sind alles Sachen, die Bayern schon gut macht und die Kompanie auch möchte, genauso wie bei dem dritten Tor, die Seitenverlagerung von Kimmich. Das haben die Bayern, glaube ich, gegen Union auch sehr häufig gemacht, was mir super gut gefallen hat. Wenn es halt eng wurde und diese Doppelung, die Union dann versucht hat, auf der einen Seite kam, wurde der Ball halt schön rübergespielt, um die auseinanderzuziehen und halt diese Kompaktheit zu zerstören. Und wenn das halt gut funktioniert und dann halt auch von Guerreiro so ein guter Ball zurückkommt und dann aber wieder auch abgelegt wird und nicht von Coman direkt aufs Tor geköpft, dann schießt so ein Tor. Und das ist alles kein Zufall. Und ich glaube, dass es gegen einen Gegner wie Union kein Zufall ist, werden die Spieler von Bayern sehen, die jetzt ja auch einige Trainer in den letzten Jahren hatten und mit nicht allen so zufrieden waren. Da hat man ja auch mal viel lesen können, ob da alles gestimmt hat, wer weiß. Ne? Aber es gab schon viel Unruhe und diese Unruhe fehlt gerade, weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft schon mit Kompanie echt einverstanden ist, menschlich, aber auch sportlich. Und da kann so ein Spiel gegen Union, glaube ich, gerade vor diesen Wochen der Wahrheit, wie ihr sie nennt, echt gut tun, weil man da jetzt gegen einen Gegner gewonnen hat, gegen den es halt eben nicht so leicht ist, drei Tore zu schießen und das aber gemacht hat.
Ja, das finde ich schon richtig, dass du das so nochmal einordnest. Also, weil auch gegen Eintracht Frankfurt hatte zum Beispiel Union nur unentschieden gespielt. Man hat eigentlich erst gegen zwei Top-Teams in dieser Saison verloren. Jetzt gegen Bayern und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Warum bin ich heute so, irgendwie bin ich auf dem Trip, heute Witze über Gladbach zu machen. Das hat mich so amüsiert, dieser Champions League-Vergleich in diesem Artikel, den ich gelesen habe. Dabei können da die Gladbacher gar nicht zu. Also, aber genau, und das, aber was du sagst, kann man ja wirklich auch nochmal herausstellen, dass eben quasi sehr viele Dinge gut funktionieren und dann eben verschiedene Spieler auch nochmal für sich nochmal in so einem Spiel dann doch einen Akzent setzen können. Also, was Ulisse dieser Offensive bringt, das siehst du eben einfach nicht nur die Gefahr im 1 gegen 1, sondern der trifft auch gute Entscheidungen, wann ein Angriff abzubrechen ist, wann man und wie man die Flanke vermeiden kann. Generell, es wird sehr wenig geflankt. Ich bin ein großer Fan, ein großer, großer Fan dieses Fußballs. Kingsley Coman, Treffer, Assist gemacht, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Jamal Musiala, es ist einfach faszinierend, dass in diesem sehr guten Team es trotzdem einen Unterschied macht, ob dieser junge Spieler noch auf dem Feld steht oder nicht, weil der einfach Dinge macht, die sonst keiner von diesen Hochbegabten in dieser Form ausführen kann. Asnou wird noch eingewechselt, macht sein Debüt. Muss man jetzt nicht zu viel reininterpretieren in irgendwie 14 Minuten Spielzeit, davon Netto-Spielzeit 6, weil es noch Wechsel danach gab. Nee, Unterbrechung gab es, gelbe Karte und so weiter. Aber insgesamt eben schon sehr, sehr stabil und eben so, dass die Gegner sich zwar was zurechtlegen können, aber es eigentlich in der Regel nicht gut genug ist. Und das liegt aber natürlich auch an der Stärke vom FC Bayern. Und Harry Kane haben wir jetzt ja schon angesprochen, dass der ganz gut ist, wissen wir jetzt auch. Ich würde sagen, alles Weitere hören wir dann in und nun zum Sport von der SZ. Da gibt es sicher vorm Benfica-Spiel, wahrscheinlich gibt es da sogar eine Folge. Ich weiß es gerade nicht, nicht in die Podcasts reingeguckt.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Heute kommt sie.
Ich könnte es mir vorstellen.
Später,
also, genau.
Später am Montag.
Ja. Eben, also es geht jetzt weiter zu Hause gegen Benfica, dann bei St. Pauli, dann zu Hause gegen den FC Augsburg und dann beginnt dieser Stretch von 4 Spielen, den ich eben vorhin schon zitiert habe. Für Union ist auch überhaupt nichts passiert mit diesem 0:3. 15 Punkte hat man, damit immer noch 2 Punkte Vorsprung auf Gladbach und 1 Punkt Rückstand auf den Champions League Platz. Für Union geht es jetzt dann zu Hause gegen den SC Freiburg weiter und dann zum VfL Wolfsburg. Und jetzt kommen wir zu dem Topspiel dieses Spieltags, also das Samstagabend-Topspiel. Ich glaube, Leverkusen gegen Stuttgart müsste man sonst auch noch als Topspiel bezeichnen. Wir wollen aber jetzt sprechen über Dortmund gegen Leipzig. Und gerade Borussia Dortmund hatte sehr, sehr viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben vor dieser Partie. Denn man hat bei Real verloren, man hat in Augsburg verloren. Das alles haben wir in der letzten Woche besprochen. Und dann hat man aber unter der Woche auch noch im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg verloren in der Verlängerung mit 0:1. Und jetzt kommt eben mit Leipzig ein Gegner, der gerade sehr gut in Form ist, auch im Pokal weitergekommen gegen St. Pauli. Und die Frage war eben, kann Dortmund sein Heimgesicht weiter durchziehen? Denn in der Heimtabelle hat man noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Und was soll man sagen? Ja, das können sie. Das hat der BVB sehr gut gemacht. Bayer und Guirassy vergeben zwar noch die ersten großen Chancen, und dann fällt sogar das 0:1 in der 27. Minute mit der ersten Chance von Leipzig. Openda legt einen tiefen Ball per Hacke gegen Can Ovšeško, der zieht ab und macht direkt das 1:0, aber der BVB kann reagieren und das schnell. Schon 2 Minuten später profitiert Gittens von dem Fehler von Klostermann, läuft auf Gulaschi zu, der zwar per Fußabwehr noch klärt, aber aus der daraus entstandenen Ecke fällt dann der Ausgleich. Metscher steht 3 Stockwerke hoch in der Luft und köpft aufs Tor, Bayer lenkt den Ball noch rein und es steht 1:1. Danach passiert Gulaschi, pariert Kulaschi gegen Schlotterbeck, Can läuft Openda gerade noch ab und in der 64. Minute fällt dann der, wie wir im Nachhinein wissen, Siegtreffer. Bayer steckt einen nach einem langen Ball auf Brandt, der wird zwar vom Ball getrennt, aber Bayer kann dem Ball nochmal nachgehen und er lässt ihn auch nicht in Seiten ausgehen, sondern er flankt nochmal nach innen und da steht Serhou Guirassy und macht per Kopf das 2:1. Danach gibt es noch eine größere Chance für Leipzig, die klärt Emre Can mit dem Kopf vor der Linie. Es war ein Schuss von Elmers, das waren aber schon fast alle großen Chancen von Leipzig, oder also die großen Chancen habe ich alle genannt. Stattdessen hat der BVB noch welche. Bayer schießt neben das Tor, Schlotterbeck grätscht nochmal Elmers ab und dann ist Schluss und der BVB hat dieses Spiel, Felix, gewonnen mit 2:1 und alle Statistiken sehen toll aus, das Ergebnis sieht toll aus. Die Stimmung war sehr gelöst danach, es war viel auch zu hören, dann eben von der Kritik, die es unter der Woche gab, an Emre Can, an Nuri Sahin. Ist jetzt wieder alles gut beim BVB oder für wie gut würdest du eben diese Leistungen einordnen?
Ja, es ist alles gut beim BVB. Natürlich ist nicht alles gut beim BVB. Also Ich glaube, das.
Ja, das war eine rhetorische Frage, sorry.
Ja, ich glaube, es ist nie, grundsätzlich selten alles gut beim BVB, aber auch weiterhin nicht in dieser aktuellen Situation. Ich meine, die haben immer noch, wie viele Verletzte?
10
irgendwie. Es ist immer noch ein rudimentärer Kader. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das wieder alles so zusammenwächst. Ja, ich fand sie gut. Ich fand sie jetzt aber auch nicht unglaublich herausragend. Also es ist natürlich schon wieder eine Leistung, die jetzt auch in gewissen Dortmunder Kreisen sehr, ich glaube, die wurde einfach mit großer Erleichterung entgegengenommen, dass du, ich würde sagen, Erleichterung ist das beste Wort. Du kannst es schaffen, gegen RB Leipzig zu Hause zu gewinnen. Das ist der Mindestanspruch, den du haben solltest, um eine erfolgreiche Saison zu bestreiten aus Dortmunder Sicht. Und das war jetzt, glaube ich, auch mal wieder wichtig. Ich fand sie wesentlich solider und wesentlich weniger Harakiri offenstehend und sozusagen leichtfertig irgendwelche Chancen einladend als in den letzten Spielen noch, die sie verloren haben. Du hast mir meine Bayer-Szene genommen, deshalb bin ich gerade unzufrieden, Max. Das war eigentlich mein Punkt.
Welche von den vorgelesenen Szenen war deine Bayer-Szene?
Dass er diesen Ball so schön nachgeht und ihn nicht ins Ausgehen lässt. Das ist so eine schöne Eigenschaft für Fußballer, wenn sie ab und zu das Talent haben, die Situation zu erkennen, dass sie mit dem Fuß ihren Job ausüben und nicht mit der Hand und ihn ins Ausgehen lassen, sondern dass sie sagen, aha, da liegt ein Ball, den nehme ich jetzt und flanke ihn nochmal rein, anstatt den Einwurf zu nehmen, tief in das Gegners Hälfte. Nee, das fand ich eine sehr, sehr gelungene Aktion. Überhaupt, ich glaube, das beste Dortmunder Spiel von Maxi Bayer, seit er da ist, kann man das so sagen?
Ja.
Also fand ich wirklich, hat eigentlich genau das mitgebracht, was man von ihm erwartet, um Gyasi herum spielend, diese Rolle sehr gut ausgefüllt, war eigentlich überall und ja, gerade mit Brand zusammen, glaube ich, ist das schon sehr, sehr gut. Ich fand auch, dass Emre Can es diesmal nicht schlecht gemacht hat, das muss man einmal dazu sagen, ich glaube, der hat sehr viel Hate, wie man im neuen Deutsch sagt, abbekommen und vieles davon sicher auch gerechtfertigte Kritik, aber vieles davon natürlich auch völlig überzogen. Großes Rechtsverteidiger, nicht schlecht. Und ja, insofern, da war für den viel Pragmatismus in der Aufstellung. Ich fand es sehr interessant, dass Nuri Sahin das danach so mehr oder weniger offen zugegeben hat, die Rückbesinnung sozusagen darauf, wie er auf diese Idee kam, so zu spielen gegen Leipzig. Ne? Hat aber Skaya gesagt, dass es sich auf Thomas Tuchel bezog, der sozusagen in seiner Trainerlaufbahn beim BVB, die erstaunlich kurz war, ja, den RB immer dieses System gespielt hat. Und das fand ich sehr interessant, dass er das so ein bisschen zugegeben hat.
Und ich fand es interessant, er war ja damals noch Spieler unter Tuchel.
Ja.
Und er hat gesagt, ich habe in meine Unterlagen geguckt. Also offenbar hat er da schon angefangen, Unterlagen anzulegen über Spiele, die er als Spieler gemacht hat. Fand ich interessant. Und er hat gesagt.
Ja, die Frage ist natürlich, hat er wirklich in seine Unterlagen geguckt? Hast du dir das jetzt so vorgestellt, wie Nuri Sahin hat ein schönes Spieltagebuch, wo er alles durchblättert? So.
Ja. Oh ja. Meine schönsten Erlebnisse, denke ich. Also zumindest Spieler, die irgendwann entscheiden, vielleicht werde ich mal Trainer. Ich weiß, dass vor allem Trainingsübungen und so weiter notieren die sich häufig. Damit kannst du nämlich einen Fußballlehrer, ja, in der Ausbildung, da kannst du dann ein bisschen glänzen, wenn du einfach die alten Klopp-Übungen nochmal aufwärmst und sagst, ich habe mir hier was überlegt, wie wir uns aus Druck rauslösen und da kommt so manche gute Abschlussnote her. Habe ich mal so gehört. Aber, Okay. Aber das Interessante ist ja, dass er an diesem Punkt nicht nur das erzählt hat, mit dass er da quasi auf geguckt hat, wie hat Thomas Tuchel gegen Leipzig gespielt, sondern die Umsetzung davon. Nämlich, ich fand, der heimliche Star dieses Spiels war das hohe Pressing vom BVB. Till, gib mir beide Daumen. Das heißt, du stimmst mir zu. Finde ich gut.
Ja, finde ich nämlich auch. Und Felix Metscher, der dieses hohe Pressing abgesichert hat als alleiniger Sechser, weil das war ja dann dieses System, was er sich abgeschaut hat von Tuchel. Und das hätte er mit einem Can auf der 6 zum Beispiel so nicht spielen können, weil er schon den Aktionsradius, den ein Matcher mitbringt, gebraucht hat quasi, der dann auch alleine quasi in der Lage war, davor abzusichern, dass der BVB durch diesen einen Stürmer und die Viererreihe ein bisschen höher quasi schon relativ viele Spieler auf dem, also da hatte, wo Leipzig Fußball spielen wollte. Und genau, das fand ich schon gut und sah gut aus. Es war auf jeden Fall eine Sache, die man sich merken kann aus Dortmunder Sicht, dass das auch funktioniert. Ob das jetzt immer gegen jeden Gegner der richtige Weg ist, wahrscheinlich nicht. Das wird Schein auch wissen, sonst hätte er ja nicht gesagt, dass er speziell für Leipzig quasi dieses System sich nochmal oder diesen Ansatz von Tuchel nochmal rausgesucht hat. Aber es ist möglich mit einem Spieler wie, ja?
Nee, weil jetzt dann eigentlich ein Matcher sowas, um im Tuchel-Jargon zu bleiben, eine Holding Felix.
Ja.
Das war schon so ein bisschen die Rolle, oder? Also ein bisschen.
Er hat schon mehr Defensivaufgaben gehabt als Offensivaufgaben, aber ich glaube, er für eine Holding Six, also das ist ja, glaube ich, eher was, wobei es dann auch um den Ballbesitz geht, ne? Dass der Spieler halt einfach tief steht und irgendwie die Position hält und den Ball irgendwie verteilt und dann, wenn der Ball verloren wird, immer noch steht. Und im Matcher war ja schon viel unterwegs. Also ich weiß nicht, ob er wirklich so Holding war, aber vielleicht erzähle ich da jetzt auch gerade Quatsch, Max.
Naja, nee, ja gut, ich meine, dieses Holding Six, das ist ein guter Gag, aber es gibt diesen Begriff nicht und deswegen, ja, nee, ich kritisiere nicht dich für den Gag, aber ich finde es irgendwie, die Antwort auf die Frage, ist jemand eine Holding Six, interessiert mich gar nicht, weil es gibt die Holding Six nicht. Es gehört einfach zu den Aufgaben eines Sixers, auch defensiv zu denken, und es gibt dann welche, die stellen das in den Vordergrund ihrer Tätigkeit, und es gibt welche, die spielen offensiver. Und Matcher in dem Fall, er war eigentlich gegen den Ball auch gar nicht so tief positioniert. Also was ja gegen den Ball passieren kann gegen Leipzig, ist, dass sie in die Zwischenräume kommen, weil sie ja eben relativ schmal sind und ja eigentlich gar nicht so gern über den Flügel spielen wollen unbedingt. Da fehlt ihnen natürlich auch Simmons brutal. Ich finde, es gehört zu einem schlechten Leipziger Spiel mit dazu, dass man sagen muss, ja, hat man gesehen. Und da hat er aber gut draufgeschoben. Also egal, ob sich da einer der Sechser mal irgendwie hinter das Pressing fallen hat lassen oder ob Openda oder Šeško entgegenkam, Nečva war immer in der Nähe, und das hat er, finde ich, sehr gut erledigt. Und mit Ball kann man es gar nicht so eindeutig beantworten, weil auch da der BVB sehr pragmatisch war. Also das eine war eben hohes, sehr gutes Pressing. Das zweite war die Startaufstellung, da gab es einige in Anführungszeichen Experimente, die aber halt daher kamen, dass eben der Kader gerade so ausgedünnt ist durch Verletzungen. Und der dritte Aspekt dieses Spiels war aber, wenn ich es vor allem mit dem Augsburg-Spiel vergleiche, hat Dortmund viel, viel früher den langen Ball geschlagen. Und gerade Nico Schlotterbeck hat eigentlich immer, wenn er den Ball hatte, erst tief geguckt, und wenn da nichts war, was ihm gefallen hat, dann hat er überlegt, was mache ich jetzt kurz. Das heißt, deswegen ist Leipzig eigentlich auch kaum in seine Pressing-Aktion reingekommen, und diese fast schon Slapstick-artigen Szenen, die wir gegen Augsburg gesehen haben, ich glaube, die haben zumindest für dieses Spiel zu einer Veränderung geführt, weil man einfach gesagt hat, okay, wir spielen jetzt auch nicht mehr Abstöße kurz aus, gab jetzt auch gar nicht so viel, aber grundsätzlich, wir spielen nicht immer flach hinten raus, sondern zur Not schlagen wir den Ball mal lang, weil wir wollen auch Leipzig gar nicht in seine Stärke kommen lassen. Also keine Pässe ins Zentrum, nicht auf Pressingfallen reinfallen. Wir versuchen die auch nicht zu locken, weil dafür sind die zu gut organisiert. Das passiert bei denen, das klappt bei denen nicht so. Und das fand ich interessant, dass eben diese, würde ich auch sagen, pragmatischen Ansätze dann so ein gutes Spiel ermöglichen, was aber nicht nur was über den BVB aussagt, sondern auch über Leipzig, finde ich.
Ja, und gerade bei den langen Bällen, das war halt auch eine Sache, die Netscher gut gemacht hat. Ich habe gerade nochmal geschaut, der hat irgendwie 7 von 8 an den Mann gebracht. Und das ist dann natürlich auch einfach nur Top-Qualität, die du dann auf der Position hattest. Also, weil wenn die nicht ankommen, dann sieht dein Offensivspiel wahrscheinlich dann auch schon wieder schlechter aus. Und du hast häufiger Phase, wo du gegen den Ball arbeiten musst, weil der Ball ja schon wieder weg ist. Und ja, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es dadurch irgendwie kein Mittelfeld gab in dem Spiel. Was dann irgendwie in der zweiten Halbzeit auch ganz unterhaltsam war, fand ich, weil es dann viel hin und her ging, beziehungsweise eher viel herging als hin, weil von Leipzig nicht so viel kam. Aber es gab viele Chancen, will ich damit sagen, und der Ball ist halt quasi schnell immer wieder in die relativ gefährliche Zone befördert worden. Und da habe ich irgendwie gedacht, das wäre richtig geil gewesen, wenn das 2 Mittelklasse-Teams gewesen wären, die dieses Spiel gemacht hätten. Aber für die Ansprüche, die beide haben, war es dann irgendwie doch nicht wieder nicht so geil, weil eigentlich beide Teams ja in der Lage sein müssten, mehr Kontrolle auszuüben. Sowohl Dortmund musste das Spiel irgendwie früher zumachen mit den Chancen, die haben, und dann auch ein bisschen gegen die Leipziger Leistung an dem Tag muss er halt einfach früher schon gewonnen haben und es nicht spannend werden oder spannend halten. Und Leipzig gleichzeitig muss aber auch sich irgendwie vorwerfen lassen, dass dadurch, dass Dortmund es nicht geschafft hat, das Spiel zuzumachen, man gar nicht mehr irgendwie zurückgekommen ist und auch nicht versucht hat, irgendwie Kontrolle zu erlangen, auch mal ein bisschen eine Ballbesitzphase einzustreuen, dass Dortmund eben nicht den Ball immer schnell wieder vorne reinspielen kann. Ja, deswegen war ich irgendwie in der Hinsicht von beiden so ein bisschen enttäuscht. Was nicht meinen Spaß daran, also was nicht dazu beigetragen hat, dass ich weniger Spaß habe, das Spiel zu gucken, weil es ja trotzdem unterhaltsam gewesen ist, aber was irgendwie für beide Mannschaften kein besonders gutes Zeugnis ist. Ich würde sagen, für Leipzig ein schlechteres als für Dortmund, weil Dortmund noch größere Verletzungsprobleme hatte als Leipzig und Dortmund auch noch dringender einfach diesen Sieg gebraucht hat jetzt zu Hause.
Ja, und ich finde, der Vorwurf, ihr habt das Spiel nicht früher zugemacht und noch eindeutiger als 2-1 gewonnen, das ist, würde ich als Luxusproblem bezeichnen. Mhm. Auf Leipziger Sicht finde ich schon die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, alle zumindest bemerkenswert. Und auch Leipzig hat natürlich Verletzungssorgen, das wäre eben Quatsch, das komplett rauszurechnen. Aber insgesamt finde ich, dass sehr wenig funktioniert hat in diesem Spiel. Und zwar sowohl in Kernkompetenzen von Leipzig, wie eben Pressing und Umschaltspiel, aber auch in Dingen, die einfach da sein sollten, nämlich, dass du keine großen Lücken reißen lässt, dass du kompakt stehst gegen den Ball. Ich finde, dass da immer wieder einzelne Spieler einfach Fehler gemacht haben. Also Klostermann patzt zum Beispiel gegen Gittens. Diese Chance, die zur Ecke führt, das ist einfach eine schlechte Bewegung von Klostermann. Da kann man jetzt natürlich sagen, er ist natürlich auch nicht als Innenverteidiger in der Viererkette gedacht oder zeitweise war es vielleicht auch mal eine Dreierkette. Das war nicht so ganz eindeutig zu sehen am TV-Bild. Über weite Teile des Spiels aber definitiv Viererkette. Und das würde mich aus Leipziger Sicht schon stören. Auch die Qualität der offensiven Ballbesitzphasen. Also der Ball war viel zu schnell wieder weg. Deswegen hatte die Defensive auch so wenig Entlastung. Und deswegen konnte auch Dortmund seine Dominanz aufbauen, obwohl ja die Mittel, die Dortmund hatte, verhältnismäßig einfach waren. Das haben wir ja gerade rausgearbeitet. Und da wäre ich aus Leipziger Sicht wohl wissend, dass die auch Verletzungsprobleme haben. Aber also ich finde, die kommen mit den 20 Punkten, die sie haben, sehr gut weg in der Saison und die haben eigentlich so grundsätzliche Probleme im eigenen Ballbesitz, die es schon sehr lange gibt, die ganz oft durch Simmons oder früher noch von Dani Olmo kaschiert wurden und die du hier auch wieder gesehen hast. Leipzig, wenn die zurückliegen und nicht kontern können, haben sie ein Problem. Und das war gegen Dortmund zu sehen. Gut, aber Peter Gulaschi hat sehr gut pariert und das ist ja dann auch ein guter Punkt und man hat ja weiter auch noch die beste Defensive der Liga. 5 Gegentore erst für Leipzig. Es geht jetzt dann zu Celtic Glasgow und dann wird man zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen. 3 Punkte Rückstand hat Raba auf den FC Bayern und für Borussia Dortmund geht es jetzt ins Heimspiel gegen Sturm Graz. Restkarten sind noch erhältlich. Guckt mal an, der neue Champions League Modus. Er ermöglicht Restkarten an einem Champions League Spieltag. Und dann spielt man bei Mainz 05. Dortmund springt jetzt auf 16 Punkte, hat damit genauso viele Punkte wie Leverkusen, ist 1 Punkt hinter Frankfurt, 7 Punkte hinter dem FC Bayern. Aber der FC Bayern ist ja auch das einzige noch ungeschlagene Team in dieser ersten Liga. Bevor wir jetzt weitermachen mit den weiteren Spielen, möchte ich euch noch kurz sagen, was euch diese Woche im Rasenfunk erwartet, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe es vorhin schon angekündigt, der Schwerpunkt diese Woche wird am Dienstagabend erscheinen, also am 5. November und sich um Borussia Mönchengladbach drehen. Außerdem wird in der Nacht auf Dienstag die Sendung zum 8. Spieltag bei den Frauen erscheinen. Auch da gab es einige interessante Ergebnisse und unter anderem den Absteigico zwischen Turbine Potsdam und Jena. Ich zitiere hier den Rasenfunk-Discord-Server. Herzliche Grüße. Also diese Folge wird heute Abend noch produziert und veröffentlicht werden und am Dienstagabend, also ebenfalls am 5. November, wird auch noch eine weitere Sendung erscheinen, nämlich die Ligatour zur zweiten Liga, moderiert von Eva. Die Schwerpunktteams werden Fürth und Köln werden, also das wird sich auch lohnen. Das heißt, ihr bekommt in dieser Woche wieder 4 Sendungen vom Rasenfunk und die bekommt ihr alle Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei, denn ihr wisst ja, alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Jochen Meyer, bei Adler Matze, beim Irren aus Kreuzberg, bei Axel, bei Luise K. Ja, da weiß man nicht, welcher Irre aus Kreuzberg gemeint ist, aber er weiß ja, dass er es ist. Oder gibt es mehrere Irre aus Kreuzberg, die uns unterstützen? Naja, das müsste mal eine Straßenumfrage rausfinden. Also bei Axel, bei Luise K., bei Manhattan und bei Snarifi herzlichen Dank an eure Unterstützung. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie man uns unterstützen könnt. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken, der ist schön und einfach zu finden. Und da wir jetzt wieder einen Monatswechsel haben, gerade zum ersten des Monats und zum letzten des Monats, da kommen viele Daueraufträge rein, nochmal ganz herzlichen Dank für euren Support. Es ist ganz toll, dass ihr den Rasenfunk am Laufen haltet. Und wie ihr wisst, wir zahlen ja auch schon Gästehonorare. Wir überlegen uns auch gerade, wie wir das jetzt dann mal systematisieren können, dass auch die Gästehonorare mit dem Rasenfunk mitwachsen. Aber das alles, da gibt es dann wahrscheinlich dann im neuen Jahr mal Informationen zu. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und damit machen wir weiter im Spieltag und wir blicken jetzt nach Hoffenheim. Wir sprechen jetzt über zwei Aufsteiger, die beide gewinnen konnten ihre Spiele an diesem Spieltag. Das macht diese Partien zu etwas Besonderem. Und für St. Pauli ging es in der 20. Minute sehr gut los in Hoffenheim. Es gibt einen Einwurf von der rechten Seite und Irvine bekommt den Ball, dreht sich toll und zieht zur Grundlinie, legt von dort zurück auf Ofolajan. Und der trifft den Ball mit dem Schienbein so, dass er als Aussetzer ins Tor geht und nicht mal Olli Baumann, der ja sonst dadurch auffällt, dass er sehr gut auf der Linie ist, da noch irgendwie eingreifen kann. Und so führt der Gast mit 1:0. Danach pariert Vasil stark gegen Stach und dann Bülter. Nach Wiederanpfiff trifft Gilavogi nur den Pfosten. Tabakovic verfehlt eine Flanke nur knapp. Und in der 93. Minute dann macht St. Pauli den berühmten Deckel drauf. Irvine fängt nach einem Einwurf einen Pass von Bischoff ab und leitet den Konter selbst ein. Er sprintet mit Ball am Fuß in die Tiefe, passt dann perfekt auf Albers und der wiederum trifft mit dem ersten Kontakt ins Eck zum 2:0. Und St. Pauli hat eben tatsächlich seinen ersten Sieg in, nee, es ist nicht der erste Sieg in dieser Saison, es ist ja schon der zweite Sieg. Totaler Quatsch, entschuldigt bitte, es ist der erste Auswärtssieg, ich glaube, so hatte ich es mir gemerkt. Also, man gewinnt jetzt wieder, das ist nicht mal der erste Auswärtssieg, man hat ja in Freiburg gewonnen. Was ist los mit diesem Ost? Also, es tut mir leid, bitte, bitte stellt euer Crowdfunding nicht ein. Ich gelobe Besserung. Ist, offenbar muss ich mir sowas aufschreiben und kann es nicht aus dem Gedächtnis ziehen. Also, aber St. Pauli gewinnt, das ist richtig. Und man gewinnt mit 2:0, da bin ich zu 80% sicher. Ansonsten wird mich gleich Till korrigieren, denn der hat das Spiel auch gesehen. Was, Till, ist denn zu diesem Spiel zu sagen, außer all den Dingen, die ich gerade genannt habe?
Also ich glaube mit 2:0, da haben wir gleiche Informationen, das yes. sollte das Endergebnis gewesen sein.
Ich bin wieder zurück. Comeback des Jahres.
Ja, was ist zu dem Spiel zu sagen? Also wenn man fies ist, dann kann man sagen, St. Pauli hat einen zweifelsohne wichtigen Sieg geholt, aber vor allem wichtig, weil es gegen einen direkten Abstiegskandidaten ging, der im Sommer irgendwie 50 Millionen oder 60 Millionen ausgegeben hat, um das zu bleiben, ein Abstiegskandidat, beziehungsweise zu werden. Letztes Jahr waren sie ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber sind ein Abstiegskandidat. So wie sie spielen, sind sie ein Abstiegskandidat. Keine Ahnung, ob sich da mal was dann ändert, wenn man zum Beispiel den Trainer entlässt oder was auch immer. Keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo Bundesliga-Vereine ansetzen. Im aktuellen Zustand ist Hoffenheim auf jeden Fall nicht besser als das, was man da gesehen hat. Und das ist ziemlich traurige Erkenntnis, wenn man sich die individuelle Besetzung dieser Mannschaft nach wie vor anschaut, weil ich meine, da spielt trotzdem noch ein Anton Stach, der jetzt immer noch Innenverteidiger spielen muss, aber irgendwie keine Ahnung, 97 von 108 Pässen an den Mann gebracht hat und 6 von 7 Luftzweikämpfen gewonnen hat, also der individuell ganz gute Werte hatte. Und dann hast du vorne einen Klosek, den Leverkusen mal für viel Geld geholt hat und jetzt an für viel Geld noch mehr Geld an Hoffenheim verkauft hat. Also, ich könnte jetzt weiter aufzählen, aber also du darfst mit der Mannschaft eigentlich nicht so schlecht sein. Was aber nicht schmälern soll, dass St. Pauli eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten von St. Pauli ein ganz gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Sie haben Hoffenheim dazu gezwungen, quasi Sachen zu machen, die Hoffenheim nicht so gut kann, nämlich viel über den Flügel spielen und dann irgendwelche Flanken in die Mitte zu schlagen, die kein Ziel hatten. Also ich glaube, das war gerade für dich, Max, als Flanken-Hater eine absolute Qual, dieses Spiel. Ja, weil ich meine, dass dann Klosek zur Halbzeit ausgewechselt wurde, um Tabakovic zu bringen, war ja irgendwie ein Eingeständnis dessen, dass man keinen anderen Weg haben wird, irgendwie zu Torchancen zu kommen, als den Ball immer wieder in die Mitte zu spielen, aber mit der Besetzung der ersten Halbzeit nie in der Nähe war, die Bälle, die da in die Mitte gespielt wurden, mal aufs Tor zu bringen oder zumindest selten in der Nähe war. Ich glaube, die beste Chance von Stach war auch nach einer Flanke, aber ein Freistoß, glaube ich, die Vasil dann pariert hat. Aber beim Geschimpft, St. Pauli hat es eigentlich eben ganz gut gemacht. Die haben mit ihrem 3-4-1-2 immer wieder sich ganz gut darauf verstanden, Hoffenheim zu zwingen, über außen zu spielen und nicht durch die Mitte kommen zu können. Und haben dann mit einem wieder, der hat mir echt wieder gut gefallen, Erik Smith-Schmidt, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, den Smith, genau. Ich meine, das ist mittlerweile ja auch ein Allgemeinplatz, vor allem für Leute, die letztes Jahr auch viel Zweite Liga geguckt haben, die haben mir jetzt auch immer wieder gesagt, dass der toll ist, aber der ist halt echt gut. Ne? Der timet seine Zweikämpfe gut, weiß auch, bei welchem Spieler er eng dran sein muss, wann er mal einen Meter Platz lässt, um dann erst zuzugreifen. Ist halt ein extrem gut im Spielaufbau. Weiß immer, auf welche Seite der Ball jetzt mal muss, ob ich jetzt mal doch einen langen Ball brauche oder nicht. Und das hat mir gut gefallen. St. Pauli hat auch irgendwie einen halbwegs erkennbaren Plan gehabt, wie man in die gegnerische Hälfte kommen will. Nämlich man hat quasi über Smith oft dann auf die Halbverteidiger gespielt und die haben dann so einen Chipball Richtung Mittellinie auf Afolayan und Gilabugi gespielt, die sich da so im Zwischenraum bewegt haben. Also man hat auch gar nicht nur den Ball blind lang nach vorne geklopft, sondern die wurden dann halt immer irgendwie so auf die Brust ungefähr oder auf den Fuß angechippt und haben dann versucht, sich irgendwie zu drehen. Auch das hat ganz gut funktioniert, fand ich. Gerade wenn halt St. Pauli auch mal so einen Angriff durchgespielt hat. In der zweiten Hälfte zum Beispiel war das kurz nach der Pause, als Gilabugi den Pfosten trifft, da war das nämlich genauso, dass man quasi den Ball so in diesen Raum gebracht hat und dann auf der rechten Seite sich mit zwei Doppelpässen oder mit einem Doppelpass quasi durchgespielt hat, um dann wieder rüberspielen konnte. Da sah Hoffmann auch extrem schlecht aus in der Restverteidigung, weil Gilabugi plötzlich allein frei vom Tor stand, obwohl es gar keinen Ballverlust von Hoffenheim gab, also man kam gar nicht in irgendwie eine Gegenbewegung oder so, sondern St. Pauli hat den Ball und Hoffenheim hat halt einfach nicht mitgemacht.
Und wenn der Pass genauer kommt, steht er im 1 gegen 1 mit Baumann. Also eigentlich hat St. Pauli nicht mal perfekt ausgespielt.
Der kommt dann so ein bisschen in seinen Rücken und er zieht sich den trotzdem noch so hin, dass er dann halbwegs den Pfosten trifft, aber wie frei er da steht, das ist wirklich absolut unterirdisch von Hoffenheim. Gerade weil halt St. Pauli den Angriff von hinten durchspielt und nicht irgendwie den Ball gewonnen hat auf dem Weg. Aber wie worauf ich eigentlich hinaus will, St. Pauli hat irgendwie eine Idee gehabt, wie man zu Chancen kommt, hat immer wieder den gleichen Ansatz gewählt mit diesen Bällen auf Gilabugi und Afolayan und wurde dann dafür belohnt mit einem Sieg. Das würde ich sagen zu dem Spiel und genau. Mhm.
Und hat natürlich dann auch aus den wenigen Chancen, die man hatte, sehr viel gemacht. Also es gab 7 Schüsse insgesamt, 3 aufs Tor, 2 davon waren drin. Aber mit allem, was du gesagt hast, würde ich das nicht als Vorwurf an St. Pauli formulieren, weil ja das, was sie vor allem in der Kernkompetenz gut gemacht haben, dieses tiefe 5-4-1, das war halt super. Und das hat halt auch wieder gezeigt, warum ein eng stehendes 5-4-1 wirklich so gräuslich schwer zu bespielen ist, weil du hast immer Doppelungen auf den Flügel, du hast aus der Fünferkette können Spieler nach vorne schießen. Das kann man auch gegen den Ball schon hoch machen. Das hat mir so mittelgut gefallen. Also Saliakas hat immer wieder auch, ist weit rausgerückt gegen den Ball auf Prass und manchmal auf Bülter, also je nachdem, wie die positioniert waren und hat dabei aber manchmal übersehen, dass er gerade Prass zumacht, aber hinter ihm Bülter steht. Da musste dann Hauke Wahl immer rübergehen. Da hätte Hoffenheim einen Ansatzpunkt gehabt, aber das war vor allem in der Anfangsphase und dann haben sie das korrigiert oder er hat es gemerkt, ich weiß nicht wie. Und dann war es aber wirklich sehr, sehr gut und deswegen würde ich eben sagen, klar, man hat aus wenig viel gemacht, aber man hat vor allem auch wenig zugelassen. Dieses Spiel kann auch 1-1 enden, völlig klar. Auch Hoffenheim hatte seine Chancen, aber es waren wirklich nicht viele Chancen. 12 Schüsse nur insgesamt, kaum Großchancen. Und eben, weil hinter der Kette so wenig Platz ist, eben fast nur diese Flanken. Und das war, ich bin ja kein genereller Flankenhasser. Ich finde es halt einfach nur lustig, dass Teams alles tun, um im Ballbesitz zu kommen und im Ballbesitz zu bleiben. Und dann haben sie den Ballbesitz auf dem Flügel, weil der Gegner sie meistens dahin gedrängt hat. Und dann denken sie sich, na gut, dann schaufel ich das Ding halt einfach mal in den Strafraum. Vielleicht passiert was. Gegen gut vorbereitete Flanken habe ich gar nichts. Aber gegen diese scheiß Verlegenheitsflanken, einfach nur, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll und ich will jetzt aber unbedingt den Angriff zu einem Abschluss bringen, die finde ich doof und davon haben wir wirklich viele gesehen. 35 Flanken aus dem laufenden Spiel heraus, insgesamt waren es 41. Beim anderen Statistikanbieter sind sogar 44. Nehmen wir mal die 41 einfach an und dann aber ohne, dass Tabakovic spielt. Ja, also ja. Dann gönne ich eine Niederlage auch von Herzen.
Es gibt den Unterschied, du meinst ja den Unterschied zwischen Niko Kovac-Flanken und Pep Guardiola-Flanken. Also die sozusagen das ja. Eine ist konzeptuell so ausgerichtet, dass du auf einen Pfosten flankst, wo du 3 Spieler hast und das andere ist halt
Ja, oder wegen mir auch Unterschied
steht zwischen nicht jemand?
Ja, oder wegen mir auch Unterschied zwischen Niko Kovac und Urs Fischer flanken. Du musst ja nicht mehr, Pep Guardiola hat ja immer die Flanke aus dem Halbraum in eine gegenläufige Bewegung rein auf den zweiten Pfosten. Alles wunderbar, das schmeckt nach Kaviar, alles toll. Aber Urs Fischer hatte auch ein gutes Flankenkonzept mit den einrückenden Außenspielern, wo auch klar war, der Ball muss auch in den Bogen um den Spieler herumgezogen werden, dass der am zweiten Pfosten noch hinkommen kann. Auch ja. Völlig in Ordnung. 2 unterschiedliche Ansätze, aber du solltest eben einen Ansatz haben. Und das fand ich, also Hoffenheim hat auf mich auch müde gewirkt. Also ich glaube auch, ich glaube jetzt nicht, dass Pellegrino Matarazzo zufrieden war, wie man das umgesetzt hat. Vielleicht, ich meine, Hoffenheim kommt eben auch aus englischen Wochen, hat unter der Woche im DFB-Pokal ein schwieriges Spiel gegen den Club gehabt, das aber auch mit 2-1 gewonnen. Also du findest Erklärungsansätze, wo man auch sagen kann, dann versteht man auch, dass so ein Spiel mal verloren geht. Aber insgesamt, wenn du bei 8 Punkten stehst.
Also ich würde sagen, ich finde diese, also er hat gesagt, wir haben viel zu behäbig, viel zu langsam gespielt, um die Gegner Schwierigkeiten zu bringen. Und das kann auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass die viele Spiele hatten, aber das Zweikampfverhalten von Bischof und Prass vor dem Tor von, von Afolayan, das hat nichts damit zu tun, dass du zu viele Spiele hattest. Die stehen einfach breit zusammen, Irvine kann sich zwischen die stellen, die gucken den noch an und dann kriegt Irvine den Ball da rein und dreht sich ganz entspannt auf, geht da Richtung Eckfahne sogar. Es gibt zwei oder drei Möglichkeiten, einen Zweikampf zu führen, die haben aber beide die nicht genutzt, weder Bischof noch Prass, dann flankt er rein und auch Afolayan steht ja relativ unbedrängt da, weil die Flanke war auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Der ist ja dann immer weiter, trotz, obwohl er bedrängt war, immer weiter Richtung Eckfahne und schiebt ihn dann irgendwie so, zieht ihn nochmal rum um seinen Fuß nach hinten. Und ich finde, sowas ist schon echt ein Alarmsignal. Also das darf hier nicht passieren, vor allem, wenn du da unten drin stehst und vor allem, wenn der Trainer dann nach dem Spiel auch sagt, wir haben viel zu wenig Punkte. Ja, ich frage, nach welchem Maßstab denn? Also nach Expected Point hätten sie sogar noch einen Platz schlechter sein müssen, wenn ich mir die Tabelle angucke. Das heißt, Hoffenheim ist einfach wirklich extrem schwach und ja, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man viele Spiele hat, aber ich glaube auch, dass da sowohl von der Mannschaft als auch vom Trainer nicht ausgeschöpft wird, was man kann. Also weil ich meine, auch was die Flanken betrifft, Hoffenheim hätte ja zum Beispiel mit Bülter einen Spieler, der total gerne auf den zweiten Pfosten geht, in so einer Situation, aber er macht es halt irgendwie nicht, beziehungsweise die Flanke kommt nicht dahin, dass es sich lohnt, es zu machen. Und ja, da sind irgendwie so viele Fragezeichen und so viel Potenzial, was man aus dieser Mannschaft herausholen könnte. Und das muss ja nicht mal Europacup sein, aber das müsste auf jeden Fall mehr sein als Drittletzter und gegen St. Pauli zu Recht verloren. Und das ist irgendwie... Ja, also ich meine, klar, bei Hoffenheim ist auch viel los und so, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Das geht ja nicht.
Ich glaube trotzdem, dass sich da in Hoffenheim in den letzten Wochen, Monaten sehr viel von dem, was da außenrum passiert, eben auf dem Platz auch projiziert. Also das finde ich schon, das sieht man da schon. Das ist einfach, das wird alles irgendwie unausgedorren und alles nicht so wirklich kohärent. Also das finde ich in dem Fall schon auffällig, dass da die Spiele und sozusagen dessen, was da abseits vom Platz abläuft, auf dem Platz dann zu sehen ist. Ne? Also irgendwie haben die auch noch, ich glaube auch, dass dieser Kader ist einer der Kader, der noch nicht ganz realisiert hat, in was für eine Lage er sich da gerade manövriert. Ne? Also es erinnert mich so ein bisschen an Wolfsburg vor ein paar Jahren, wo sie auch eigentlich so schrittweise in den Abstiegskampf gekommen sind, in den sie eigentlich gar nicht wollten und auch gar nicht hingehörten. Aber es merkt, glaube ich, es ist schwierig für so eine Mannschaft, das, glaube ich, dann zu akzeptieren, dass man sagt, okay, scheiße, wir haben eigentlich gar keine Punkte. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fall. Und ja, ich bin weiterhin skeptisch. Ich glaube, dass inhaltlich Pellegrino Matarazzo, also auch aus dem, wie ich ihn damals in Stuttgart erlebt habe, ich halte den wirklich für inhaltlich keinen schlechten Trainer per se. Ich finde das eigentlich ein sehr sympathischer Mensch und ein ganz guter Fußballtrainer. Aber ich glaube, dass er wirklich in der Situation wäre der bessere Move, sich von ihm zu trennen und da nochmal einen Neuanfang zu starten. Weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, da ist zu viel vorgefallen irgendwie in diesen Zwischenräumen da, zwischen Geschäftsstelle, ihm und Spielern und allem Möglichen, dass da noch weitergeht. Und das spürst du dann in solchen Spielen vielleicht am meisten, wo einfach so ein bisschen der Return of the Dark Times in Hoffenheim. Also das ist so, ich will jetzt nicht Markus Bubble nennen und die ganze, aber das erinnert mich schon sehr an diese Zeiten manchmal, wo irgendwie sehr wieder ist. Es war auch niemand da, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also es war wirklich, es ist ja, Hoffenheim war jetzt noch nie Zuschauermagnet, aber es ist aktuell schon unglaublich, dass eine Bundesliga-Mannschaft so wenig Zuschauerpublikum, das
habe ich ja, naja, weil halt sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Spielern der Grund, zu Hoffenheim zu gehen, einer ist, der nicht immer eingelöst wird. Nämlich sportlicher Erfolg und im besten Fall bedeutet das Europapokal. Und deswegen ist es sowohl bei Spielern so, dass die es dann nicht schaffen, das zu zeigen, was du bringen musst, um erstmal einfach so eine Grundbasis haben zu spielen, von denen du dann eben einfach wenige verlierst. Du musst ja erstmal nicht verlieren. Und dann geht das Spiel gewinnen. Das können viele von denen nicht. Und bei den ZuschauerInnen ist es halt auch so, dass halt einfach die Grundgesamtheit an Leuten, die sich für Hoffenheim interessieren, viel zu niedrig ist, um dieses Stadion zu füllen. Und für besondere Spiele oder wenn es gerade besonders gut läuft, dann sind sie halt da. Und das ist dann auch, da muss man da auch gar keine Witze drüber machen, finde ich, weil das ist ja ein Fakt, den ja auch Hoffenheim nicht ändern kann. Aber was man halt definitiv sagen muss, ist, dass die Arbeit, die geleistet wird in Hoffenheim, halt einfach unfassbar schlecht ist. Die Fünferreihe, Prass, Nzoki, Stach, Chavez, Chandré. wenn jetzt quasi Pras, Gendré und Chavez, wenn die irgendwie die Neuzugänge dieser Saison wären und alle uns vom Stuhl gerissen hätten, dann würde ich sagen, ist das eine richtig gute Fünferreihe, wobei ich immer noch Fragen bei Anton Stach hätte, die du, Till, ja auch schon aufgeworfen hast. Aber ansonsten ist das einfach wild. Und im Aufbau dann Tom Bischoff rauskippen zu lassen als linken Innenverteidiger, Pras hochzuschieben und Chavez schieben hoch und dann machen sie so einen 4-1-Aufbau mit Grilic noch dazwischen. Das heißt, du hast eigentlich auf dem Papier hast du 4 Spieler, die richtig gut im Spielaufbau sein sollten. Also verstehe ich schon, warum das verlockend ist für Pellegrino Matarazzo zu sagen, oh geil ey, also da haben wir erstmal keine Probleme. Und das stimmt, sie hatten keine Probleme, St. Pauli hat dann aber halt auch früh gar nicht gepresst. Deswegen war St. Pauli dann tief gestanden. Und dann aber quasi da dann keine Folge Antwort drauf zu haben und einfach nur zu hoffen, dass Kramaric und Bülter schon irgendwas machen oder dass Losek vielleicht irgendwann mal der Spieler ist, den man sich von ihm erhofft hat, als er schon zu Leverkusen gewechselt ist, das ist halt einfach sehr dünn. Und dann kommt ein Spiel dabei heraus, wo du sagen musst, St. Pauli hat sehr, sehr viele Dinge gut gemacht, deswegen haben sie verdient gewonnen. Hoffenheim stagniert in allen Bereichen, es entwickelt sich einfach nichts nach vorne und das alles ist erklärbar und so weiter. Aber was ich einfach nie wieder hören will, ist, dass in Hoffenheim so viel bessere Arbeit geleistet werden würde als bei sogenannten Traditionsvereinen oder auch wirklichen Traditionsvereinen, die abgestiegen sind, weil der Clusterfuck, der Lautern ist, der steht jetzt gar nicht so sehr hinter dem Clusterfuck von Hoffenheim, nur die einen haben kein Geld und die anderen Clusterfucken mit viel Geld.
Ja, und geben 50 Millionen aus für...
Ja.
Also ich meine, man muss ja auch mal sehen, für welche Spieler das dann ja auch ausgegeben wird. Das Geld letztes Jahr oder vorletztes Jahr für Schorlei, der seinen Marktwert, glaube ich, ein Zehntel noch irgendwie von dem hat, was er mal hatte, weil er auch einfach schlecht ist oder beziehungsweise schlecht gespielt hat. Sowohl in Freiburg als auch in Hoffenheim. Und da steht er mit Ranatz eigentlich schon der Nächste in den Startlöchern, der es genauso macht wie Schorlei. Also ein Innenverteidiger, der aus einer vergleichbar schwachen Liga kommt und dann in der Bundesliga nicht zeigt, was er kann.
Aber da bin ich wirklich gespannt in dem Fall, was Andy Schittgötter machen kann, weil der ist grundsätzlich jemand, der eigentlich gegen das Modell arbeitet, was du jetzt gerade beschrieben hast, Max. Ne? Also er ist jetzt ein Cluster-Endfucker. Nein, also er ist schon jemand, der glaube ich, sehr konzeptionell an die Sachen rangeht und das zumindest in Graz sehr gut gemacht hat. Mit einem wirklich konsequenten Plan, der auf mehrere Jahre ausgerichtet war. Und ich bin gespannt, ob er das so ein bisschen rumreißen kann. Das ist halt wirklich ein extrem schwieriger Standort. Das ist einfach wirklich, da reden so viele Leute mit rein.
Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja nur
Dietmar
Hopp. Also man muss doch nicht so tun, als ob es kompliziert wird. Wenn Dietmar Hopp hinter dir steht und das gut findet, was du machst, dann wirst du ein wunderbares Leben bei Hoffenheim haben. Das ist ja einer der Gründe, warum dieser Standort so eingeschlafen ist, trotz all der technologischen Innovationen und so weiter und so fort, die ja Hoffenheim wirklich am Anfang auch noch hatte im Vergleich zu anderen Teams. Wenn Dietmar Hopp dich gut findet, dann hast du ein super Leben bei Hoffenheim und deswegen wirst du aber auch immer im oberen Mittelmaß versinken, weil eben da die Leistungskultur auch nicht stimmt. Und ich finde, da muss man auch nicht drum rumreden. Es ist immer noch nur Dietmar Hopp bei Hoffenheim. Es ist mir völlig egal, ob der seine 50+1 Anteile abgegeben hat. Wir sehen doch bei dem Ganzen, was es passiert ist mit dem Geschäftsführer, der wieder zurückgekehrt ist und so weiter und so fort, sehen wir doch, es zählt weiter nur, was Dietmar Hopp sagt oder wenn er vielleicht gerade nicht in der Lage ist, es zu sagen oder der Willen ist, es zu sagen, dann wird so gehandelt, wie es Dietmar Hopp gefallen würde, wie man annimmt, dass es Dietmar Hopp gefällt. Ja. Also das heißt, geh einfach mit ihm Golf spielen, lass ihn immer gewinnen, hast ein gutes Leben als Hoffenheimer Geschäftsführer. Egal, was du konzeptionell sonst so drauf hast, vielleicht hat er ja was drauf, werden wir ja dann sehen. Aber ich finde, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Also Dietmar Hopp, wenn Sie einen Freund brauchen, ich brauche Geld, dann melden Sie sich. Ich mache auch irgendwas bei euch. Ja, dann kann ich mir endlich den Apfel für 50 Euro leisten. Hoffenheim spielt jetzt dann, also Hoffenheim ist auf Rang 16 abgerutscht, man hat es nicht rausgehört, weil wir haben so unkritisch über Hoffenheim gesprochen. Hoffenheim spielt jetzt dann in Lyon und dann beim FC Augsburg, das muss man natürlich sagen, diese Mehrfachbelastung ist ein Thema, man hat jetzt 4 Auswärtsspiele in den nächsten 5 Spielen, Lyon aus, Augsburg auswärts, dann zu Hause Leipzig, dann Braga und Mainz 05 auswärts. Also das ist schon auch, also jetzt auch wenn ich so meine Witze mache über Leistungen von manchen Spielern, das muss man schon auch mit einnehmen, es ist auch nicht einfach, da jetzt quasi dieses Programm durchzuziehen. Das muss man auch zugestehen. Für den FC St. Pauli, der damit jetzt an Hoffenheim vorbeizieht und mit einer Tordifferenz von 7-11 immerhin 8 Punkte herausgespielt hat, mehr Punkte als herausgespielte Tore. Der wird jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern und dann bei Borussia Mönchengladbach spielen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aufsteiger und der hat aber wirklich seinen ersten Saisonsieg geholt, denn es ist ja auch ein historischer erster Bundesligasieg. Wir wollen sprechen über Holstein Kiel zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim und in der 28. Minute, da ist es soweit. Geschwill köpft eine Freistoßflanke wieder in die Mitte, wo Patrick Erras aus kurzer Distanz das 1-0 erzielt. Holstein Kiel führt und überlässt in weiten Teilen Heidenheim die Spielfläche. Es gibt noch 2-3 Aufreger, also unter anderem geht Föhrenbach gegen Becker im Strafraum zu Boden und Frank Willenborg gibt erst Strafstoß. Nach Ansicht der Bilder nimmt er diese Entscheidung aber wieder zurück. Es gibt auch noch kleinere Schüsse, also Schöppner trifft das Außennetz, Müller pariert allerdings auch sehr gut gegen Skripski und Harris, Weiner pariert einen Kopfball von Honsack, Harris ist durch und muss eigentlich vielleicht das 2-0 machen, verfehlt aber das Tor mit seinem Schuss, aber am Ende ist das alles nicht mehr relevant, denn es bleibt bei diesem 1-0, was eben bedeutet, Holstein Kiel, nachdem man im DFB-Pokal in Köln mit 0-3 ausgeschieden ist, kann jetzt eben ein Erfolgserlebnis feiern, ein sehr wichtiges Erfolgserlebnis, und für den FC Heidenheim gibt es eine seltene Serie von 2 Niederlagen in Folgen, das gab es jetzt schon 2-mal in dieser Saison, es ist jetzt das 3. Mal, dass man so eine Doppelniederlage hat, gegen Hertha im DFB-Pokal 1-2 verloren, wenn auch mit aberkanntem Tor in der Nachspielzeit und so weiter und so fort. Könnt ihr nochmal nachlesen, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt aber eben auch dieses Spiel verloren. Und die Frage stellt sich, Felix, sie drängt sich geradezu auf, ja, wo stehen denn jetzt dann beide Teams? Findest du dieses Spielergebnis leistungsgerecht und was würde das dann aussagen über eben beide Teams?
Leistungsgerecht finde ich schon, fangen wir da an. Ich fand sogar, dass, also wie du wieder auch meintest, ich hätte in manchen Situationen gedacht, dass Kiel dieses Spiel noch etwas früher hätte etwas klarer entscheiden können. Sie hatten dann doch einige gute Konterchancen, die sie besser hätten ausspielen können. Wo stehen die beiden Mannschaften? Naja, ich glaube, sie werden sich halt beide ein wenig schwer tun, weil ich glaube, dass Heidenheim fehlt aktuell, das hast du dann auch in dem Spiel gemerkt, so ein bisschen der Lauf, zumindest von irgendeinem Spieler. Also es ist einfach so, dass es systematisch ist, es ist ja immer in Ordnung bei Heidenheim. Das ist jetzt auch ein Spiel gewesen, wo du jetzt ihnen in dem Kontext, in dem sie sich da in der Bundesliga bewegen, finde ich, wieder wenig Vorwurf machen kannst. Das ist alles sehr solide aufgebaut, da ist Einsatz da, das ist ja auch, hat man ja auch gesehen, es gab ja auch viele so Halbchancen dann, gerade so in der Schlussphase. Da fand ich, hatten sie schon einige Strafraumszenen, wo auch hätte mehr draus entstehen können. Nur, es ist halt Paul Wanner nicht in der Form, in der er am Anfang der Saison so war. Es ist sonst niemand mehr da, der sozusagen mal diese Einzelaktion dann liefert. Und das, finde ich, merkst du bei Heidenheim halt so ein bisschen, dass ihnen da ein bisschen der Saft fehlt in diesem Spiel. Ja, und dann ist es halt ein unangenehmes Spiel gegen ein Kiel, was jetzt einfach einen sehr soliden Fußball gespielt hat, ohne herausragend zu sein. Das finde ich auch systematisch. Es passt ja auch irgendwie gut, dass mit Patrick Erras irgendwie der Innenverteidiger dann dieses sagenumwobene Tor schießt, ne? Also es ist ja irgendwie, zählt ja auch ein bisschen die Geschichte. Ja, und insofern fand ich, war es ein Spiel, das zeigt, dass es einfach zwei Bundesliga-Mannschaften sind, die sich doch schwer tun werden, auch wenn man das bei Heidenheim manchmal ein wenig vergisst, dass die halt immer noch einfach eine der kleinsten Bundesligisten sind und nach der letzten Saison meine ich. Und ja, das hat man, finde ich, dem Spiel auch angesehen. Das ist, also, ich muss ganz ehrlich sein, zwischendurch habe ich mich auch dabei ertappt, wo ich mir dachte, so, yo, na, könnte auch ohne eine Mannschaft zu beleidigen, es könnte auch ein gutes Zweitligaspiel sein und ich würde es nicht merken. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass ich gesagt habe, oh ja, das ist aber ganz klar höchstes Niveau.
Ja, ich meine, das hängt wahrscheinlich natürlich auch mit der Spielbelastung bei beiden zusammen. Also bei Heidenheim ganz sicher, bei Holstein Kiel weiß ich jetzt nicht, ob jetzt nur ein Spiel innerhalb von 3 Tagen reicht, dass man da schon so rausgerissen wird. Aber zumindest waren die Routinen im Training sicherlich andere. Ansonsten glaube ich, also bei Heidenheim, ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich finde, dass Heidenheim immer noch sehr viele Dinge gut macht. Ich finde, es war jetzt aber schon das zweite oder vielleicht dritte Spiel in dieser Saison, wo zwei Dinge überraschenderweise gefehlt haben. Das eine, finde ich, der Ansatz, den man gewählt hat fürs Spiel, hat nicht funktioniert. Also man ist wieder mit Fünferkette mit Siersleben gestartet und man hat es wieder korrigiert dann zur Halbzeit. Und ich kann mir das natürlich herleiten, was so der Gedanke dahinter ist, wenn man sich anguckt, wie Holstein Kiel spielt. Fand aber trotzdem, dass man das jetzt in dem Spiel mit Fünferkette angeht, das überraschend. Und das Zweite, was mich überrascht hat, war, es war ein Spiel, in dem Holstein Kiel quasi im Heidenheim-Kostüm gespielt hat. Sehr, sehr gut in den Zweikämpfen, sehr laufintensiv. Man ist mehr gelaufen als Heidenheim, 118 Kilometer zu 114. Man ist viel mehr gesprintet als Heidenheim, 231 zu 184 Sprints. Und so ein bisschen hat Heidenheim die eigene Medizin zu schmecken bekommen. Also so spielst du eigentlich, so geht es eigentlich den Gegnern von Heidenheim. Heidenheim geht irgendwie in Führung und dann wird es schwer, gegen die sich eine Chance rauszuspielen. Und ich bin insofern zwischen den Stühlen, dass ich mir das alles erklären kann bei Heidenheim und ich finde auch nichts davon dramatisch, weil ihr hast ja auch schon richtig gesagt, man muss ja gucken, wo Heidenheim herkommt, wo Heidenheim hin will und so weiter und so fort. Und dennoch habe ich den Eindruck, dass es total unnötig war, dieses Spiel zu verlieren und so zu gestalten und dass man da vielleicht auch den ein oder anderen Fehler dann doch gemacht hat, vielleicht auch mit dem vielen Rotieren, es waren wieder 8 Wechsel und so weiter und so fort. Das kann man von außen nur so erahnen. Aber ich glaube, irgendwas läuft gerade ganz im Kleinen schief bei Heidenheim und deswegen passiert es jetzt schon wieder, dass man zum zweiten Mal in Folge verliert, auch wenn die Geschichten zu den Spielen total unterschiedliche sind. Aber das ist so mein Heidenheim-Blick auf diese Partie.
Ja, also wir haben jetzt ja schon viel über die Spielbelastung geredet, aber vielleicht geht es ja auch um die Trainerbelastung, weil Schmidt hat ja noch nie eine Mannschaft gecoacht, die so viele Spiele hat. Also vielleicht ist gerade so dieses, den Umgang finden mit Rotation und wie stelle ich um oder wann spiele ich welches System, gegen welchen Gegner, vielleicht fehlt jetzt auch was Neues halt, ne? Weil ich meine, der ist ja mit Heidenheim mitgewachsen, von der Oberliga, glaube ich, bis in die Bundesliga. Das heißt, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo er wieder ein bisschen weiter wachsen muss an seinen Aufgaben, wie er es in der zweiten Liga schon getan hat und wie er es auch in der Bundesliga wahrscheinlich getan hat. Und genau. Aber ja, ich habe einen Kollegen bei der Sportschau, der ist Heidenheim-Fan, der hat mir das gestern auch zugerufen, dass über diese Viererkette, Fünferkette man reden muss. Und ich habe es dann auch nicht so ganz verstanden, als ich mir dann nochmal ein bisschen angeguckt habe gestern. Ich habe es nicht ganz geguckt, aber so dann die erste Halbzeit, könnte man sagen. Weil da war es dann irgendwie häufig so, dass Heidenheim viel zu tief stand und gar nicht genug Leute da vorne hatte, wo man die braucht, wenn der Gegner auch tief steht irgendwie. Also das ist einfach das Gefühl, als wären so ein paar Orte des Feldes, die eigentlich ganz interessant sind, von beiden Teams nicht so richtig bespielt worden in der Offensive. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade. Gerade weil Heidenheim ja eigentlich, was soll man sagen, mit Wanner und Cienza, auch wenn die jetzt nicht in Topform sind, der Spieler hat, die schon auch ganz gut auf engem Raum kombinieren können, auch zusammen ganz gut harmonieren. Genau, und ja, was du mit der eigenen Medizin gesagt hast, ich meine, das kenne ich jetzt auch aus den ganzen Union-Jahren, da war es aber natürlich auch immer so, dass Union immer gegen Gegner Schwierigkeiten hatte, besonders große Schwierigkeiten hatte, die es genauso gemacht haben, die halt dann gesagt haben, ja, dann mach doch mal, ist uns doch egal, wir stellen uns jetzt hier hinten rein. Ja, also vielleicht auch einfach ganz normal für eine Mannschaft wie Heidenheim, dass wir hatten es ja auch schon angesprochen, dass viele Teams, selbst Eintracht Frankfurt, noch Probleme haben, gegen tiefstehende Gegner irgendwie sich durchzuspielen. Und dass dann Heidenheim eins davon ist, ist dann ja irgendwie auch nicht überraschend. Ja, vielleicht ärgerlich für sie, dass sie jetzt den Punkt nicht geholt haben, der da durchaus trotzdem noch drin gewesen wäre. Aber ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass man da in Panik ausbrechen muss. Und ich glaube, wenn Punkt Schmidt eins nicht tun wird, dann in Panik ausbrechen.
Das glaube ich auch. Und vor allem,
man darf... Das glaube ich auch. Das kann er wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja. Also ich kann mir Frank Schmidt in keiner Situation des Lebens in Panik vorstellen.
Nee, also wenn man sich in seiner Biografie durchliest, wie er irgendwie fast gestorben wäre, weil er eine Verletzung verschleppt hat und wieder nicht zum Arzt gegangen ist, würde ich auch sagen, da ist die Panik vielleicht sogar ein bisschen unterentwickelt, aber es ist ja alles gut gegangen. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass jetzt die Leistung von Holstein Kiel untergeht, weil das muss man ja auch sagen. Kiel hat auch sicherlich vielleicht sogar das beste Spiel dieser Saison gemacht, da musst du nochmal kurz drüber nachdenken, aber es war auch ein verdienter Sieg, weil eben Kiel auch einfach extrem wenig zugelassen hat. Also, weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber neben Eras, der das Tor gemacht hat, Gschwill hat ein tolles Spiel gemacht. Timon Weiner hat 2-3 Mal wirklich gut gehalten. Es war halt nicht so oft, dass du quasi im Highlight-Reel 5-mal zu sehen bist. Mhm. Aber das liegt ja an denen davor. Plus, war ja auch ganz interessant, die Kartenverteilung. Also die komplette Dreier-Innenverteidigung von Heidenheim war gelb verwarnt und das komplette Dreier-Mittelfeld von Holstein Kiel war gelb verwarnt. Hat aber nicht dazu geführt, dass die irgendwie langsamer oder zaghafter in Zweikämpfe gegangen wären. War, finde ich, eine gute Leistung von Holstein Kiel.
Ja, absolut.
Ja, vielleicht. Achso, sag du erstmal, Felix, sorry.
Nee, ich wollte nicht so sagen. Ich fand einmal kurz, ich glaube, die letzte Viertelstunde vor der ersten Halbzeit oder vor der Halbzeitpause, hatte ich kurz so das Gefühl, jetzt wird es ein bisschen wackelig. Aber ja, man muss auch einfach wirklich sagen, diesmal hat dieser Ansatz einfach gut funktioniert. Also ich finde, das merkst du bei Kiel schon, dass sie sich was überlegen, dass sozusagen da ein... Da ist auch ein Trainer am Werk, wo ich immer das Gefühl hatte, naja, also daran, dass er jetzt sich nicht irgendwas, dass Marcel Rapp sich da nicht irgendwas ausgedacht hat, scheitert es jetzt nicht. Es ist nur einfach sozusagen die Umsetzung, glaube ich, happig für einen sehr kleinen Verein, wo du halt merkst, dass sie halt an der Grenze spielen. Aber das, finde ich, ist ja umso schöner, dass dieser Ansatz auch mal belohnt wird, ne? Und dass sie eben zeigen, dass es doch geht, auch wenn es schwer wird. Jetzt, Entschuldigung.
Ja, vielleicht... Ja, alles gut. Vielleicht findet bei Kiel auch so eine kleine Transformation jetzt ja statt vom Spielanlage, von der Spielanlage her, weil in der zweiten Liga waren die eigentlich auch schon seit Tim Walter mehr eine Mannschaft, die es spielerisch versucht hat. Und jetzt haben sie es gegen Heidenheim, haben sie halt mal gespielt, wie so ein richtiger Aufsteiger, also einen Standardtor gemacht, defensiv kompakt, bissig, was du gesagt hast, dass alle Spieler immer hart in die Zweikämpfe gegangen sind und so. Und das haben die, glaube ich, auch alle drin, das können die alle. Und ja, vielleicht ist das ja so ein kleiner Fingerzeig, wie es jetzt in Zukunft vielleicht häufiger aussieht, wenn Kiel spielt. Weil Rapp hat ja auch nochmal irgendwie seinen Spruch gemacht, hat ja schon häufiger gesagt, dass man nicht in die Bundesliga gekommen sei, um Moin zu sagen, sondern und wieder zu gehen, sondern das war jetzt ein Dreier und jetzt soll es weitergehen. Und vielleicht leitet er ja daraus auch ein bisschen ab, wie es weitergehen könnte, weil ich glaube, das ist eine Spielweise, die nicht nur Heidenheim extrem wehtut. Auch wenn es vielleicht nicht immer zum Sieg reicht, aber es wird keine Mannschaft gern gegen Kiel spielen, wenn die so spielen, wie sie es getan haben, weil es einfach keinen Spaß macht, wenn du ständig halt gegen Leute läufst, die da einfach stehen bleiben, wo du hin willst, oder die auf die Füße treten und so. Und ja, ich meine, es ist ein legitimes Mittel für eine Mannschaft, vor allem für einen Verein wie Kiel, der ja auch viel kleinere Mittel hat als andere. Und ja, ich würde sie ermutigen, das häufiger zu machen, auch wenn es dann vielleicht nicht die schönsten Spiele sind zum Zugucken, aber erfolgreicher, als wenn man immer versucht mitzuspielen, was sie am Anfang der Saison immer gemacht haben. Ne? Da haben sie schon versucht mitzuspielen. Da hat man, ich glaube, gegen Hoffenheim haben sie, glaube ich, verloren auch, ne, als eine von wenigen Mannschaften. Und da hieß es dann auch, boah, ja, Kiel hat ganz toll gespielt und so. Die hatten, sah viel schöner aus, was sie gemacht haben und sowas. Aber ja, das ist halt irgendwie nicht das, was sich in der Liga hält am Ende des Tages. Leider. Also wenn du nicht die individuelle Klasse hast. Und von daher würde ich sagen, Kiel sollte so weitermachen.
Und das könnte auch tatsächlich der Auftakt in sehr interessante Wochen werden für Kiel. Man hat jetzt dann die Punkte 3, 4 und 5 gesammelt. Damit hat man 3 Punkte Rückstand aktuell noch auf Hoffenheim und St. Pauli. Und man spielt jetzt dann in Bremen zu Hause gegen Mainz und bei St. Pauli. Also das sind alles 3, glaube ich, für sich genommen interessante Spiele für Kiel. Und wenn man eine Serie starten will, jetzt wäre ein guter Moment dafür. Das gilt natürlich auch für den 1. FC Heidenheim, weil wann sollte eine Serie schon mal ein schlechter Moment sein? Man wird aber erst noch gegen Midlothian spielen, also für Heidenheim geht es international weiter, bevor man dann zu Hause den VfL Wolfsburg empfängt und dann sind die nächsten Gegner Leverkusen und Chelsea. Also Heidenheim hat wirklich jede Geschmacksrichtung mit dabei. Und wenn der Clubname VfL Wolfsburg fällt, dann lasst uns doch auch über das Spiel des VfL sprechen, auch wenn es vielleicht nicht das Ereignisreichste war. Also der Gast, der FC Augsburg, der hat aus 3 Schüssen ein Tor gemacht und der VfL Wolfsburg hat VfL Wolfsburg Fußball gespielt. Was das bedeutet, werden wir gleich herausarbeiten. Es gibt viel Ballbesitz für Wolfsburg, aber kaum Chancen und dann passiert das, was manchmal im Fußball dann der Fall ist, nämlich der Gegner trifft. Bei einem tiefen Pass bremst Wavro, weil er denkt, dass, also weil Camille Grabara rauskommt, der Torhüter von Wolfsburg, und offenbar denkt er, dass er jetzt durchzieht. Das Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass Philipp Tietz dazwischen spritzt, Grabara umdribbelt und ins leere Tor trifft zum 1:0. Und all der Ballbesitz hat zu nichts geführt. Dann gibt es einige Chancen. Amura vergibt eine Chance, kleinere Chance. Jakic vergibt eine kleinere Chance. Mähle vergibt eine kleinere Chance. Der VfL hat weiter viel Ballbesitz, aber wenig klare Torchancen. In der 82. Minute gelingt dann aber immerhin wenigstens der Ausgleich. Mähle bekommt eine Flanke von rechts und legt sie auf Amura, der mit einem tollen Schuss durch vier Augsburger hindurch das 1:1 erzielt. Und es ist vielleicht, Till, auch ganz treffend, dass Amura diesen einzigen Wolfsburger Treffer erzielt, weil er, glaube ich, in einem mittelmäßig bis schwachen Team noch der auffälligste war an diesem Nachmittag. Was hat denn da in Wolfsburg gefehlt, deiner Meinung nach?
Ja, also ich würde sagen, zwei Sachen fand ich ganz virulent. Die erste, die hast du auch schon gesagt, und zwar, dass total viele Schüsse, aber keine guten Abschlüsse. Also viele Verzweiflungsdinger einfach, dass man einfach mal dann draufgehalten hat oder dass man irgendwie den Angriff, wie du es von bei Hoffmann schon gesagt hast, irgendwie zu Ende bringen wollte und dann halt irgendwie geschossen hat oder weil irgendwie halb hoch irgendwen an den Kopf geschossen hat und dann konnte er nicht mehr richtig drücken. Also das war, glaube ich, das größte Problem, dass sie aus dem 70% Ballbesitz und diesen 18 Schüssen, die es dann waren, nur 1,24 XG hatten. Also das irgendwie, ja, da kann man sich fragen, woran es liegt. Vielleicht liegt es an Hasenhüttl, dass die Mannschaft irgendwie dann doch irgendwie relativ weit mit dem Ball kommt, aber irgendwie total die Abläufe und die Ideen fehlen, wie es in dem letzten Drittel auch zu klaren Chancen kommen kann. Das war eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und die andere, warum sie auf den ersten Rückstand geraten sind, das habe ich gar nicht verstanden. Wolfsburg hat eigentlich relativ hoch angelaufen am Anfang und Augsburg erwartungsgemäß dazu gezwungen, dann die Bälle lang zu spielen, weil die Mittel gefehlt haben, sich da irgendwie rauszukombinieren. Und dann haben sie Mitte der ersten Halbzeit aufgehört damit und sich zurückgezogen. Und ein paar Minuten später fällt dann das Tor. Und das war ja nicht nur von Grabara und Wavro schlecht, sondern das war auch Schlotterbeck, der den Pass spielt. Der steht in der in der Augsburger Hälfte, irgendwie 10 Meter hinter der Mittellinie, nimmt den Ball an mit links, guckt nach rechts, guckt nach links, geht einen Schritt vor, hat 3-4 Sekunden den Ball in einer Zone, wo man schon mal durchaus anlaufen darf, dann 10 Meter hinter der Mittellinie. Und weil er dann irgendwie nicht weiß, was er sonst machen soll, spielt dann in die Tiefe, völlig unbedrängt, und das wird dann die Torvorlage. Und hat innerhalb von diesen 4 Sekunden, was ja im Fußball in der Bundesliga eine extrem lange Zeit ist, keinen Wolfsburger in der Nähe, der versucht, ihn irgendwie zu stören oder irgendwie zumindest diese Option zuzumachen, den tiefen Ball zu spielen, dass er dann doch wieder abdrehen muss und zur Seite. Also ich glaube, der konnte gar nicht fassen, dass er so viel Platz hat und deswegen hat er so lange gebraucht, bis er den gespielt hat. Das habe ich, ich bin froh, dass ich kein Wolfsburg-Fan bin, weil sonst hätte ich mich tierisch aufgeregt darüber, weil ich es einfach nicht verstanden habe, dass man sich erst anfängt zurückzuziehen und dann auch noch so passiv da reingeht. Das sind so die zwei Sachen, die mir besonders aufgefallen sind. Also ich, um's nochmal auf eine höhere Ebene zu heben, ich verstehe nicht, warum man den Plan hochzupressen dann nicht einfach verfolgt, wenn man merkt, dass das irgendwie halbwegs gut funktioniert. Und ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass man so viel Ballbesitz hat und dann aber zu so schlechten Abschlüssen kommt. Da muss, glaube ich, gearbeitet werden, wenn man sich verbessern möchte.
Na gut, aber ist die Antwort darauf nicht relativ einfach, aber halt auch ein bisschen langweilig, weil ihnen halt einfach die kreativen Spieler fehlen, die aus Ballbesitz was machen können. Also Wolfsburg ist ja wirklich, also das ist ja verrückt, wenn sie umschalten können, völlig okayer Erstligist, wenn ein Gegner sich tief hinten reinstellt, so wie Augsburg, hört es einfach komplett auf.
Ja, also ich würde sagen, ja, zum Beispiel, wenn du mit Jonas Wind auf der 10 spielst, das sagt ja schon viel darüber aus, wie viele Spieler du hast, die sich in diesen Zwischenräumen gerne bewegen, weil Wind ist halt ein Stürmer und kein Zehner. Und der wird auch kein Zehner mehr werden. Also in der Doppelspitze ist der vielleicht ganz cool, weil er die Bälle gut ablegt und so, aber ja, als ist er nicht, natürlich. Und wenn Lovro Maja dann auch wieder verletzt raus muss, der das ja vielleicht ein bisschen könnte mal, ist es auch bitter für Wolfsburg natürlich. Aber trotzdem finde ich, dass man aus 70% Ballbesitz, und sei es dann, dass man sich darauf verlegt, irgendwie sich zu überlegen, wie man Flanken gut vorbereitet und dann immer wieder reinspielt auf meinetwegen Behrens und Wind, die immerhin kopfballstark sind oder immerhin groß sind. Also da muss man sich halt entscheiden für irgendwas, ne? Aber so kann man es irgendwie nicht machen. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, gegen Augsburg aus 70% Ballbesitz etwas bessere Abschlüsse zu bekommen.
Ja, und Entschuldigung, wenn ich da kurz einhalte, ich finde, das sind auch einige Spieler dabei, von denen ich das schon seit Jahren eigentlich mehr erwarte. Also ich finde einfach, dass zum Beispiel die sozusagen Flügelspieler, Thiago Tomás und Riedle Baku, da muss man ein bisschen mehr kommen irgendwie. Also die könnten eigentlich, das hätte man denen vor Jahren schon mal zugetraut, dass sie eigentlich diesen Rhythmus finden, auch so einer Mannschaft sehr viel Kreativität zu geben. Aber ich habe wirklich das Gefühl bei Wolfsburg, das sind 5 Spiele im Jahr, wo das gut funktioniert, ohne jetzt jedes Spiel zu sehen, um Gottes Willen. Aber das sind 5 Spiele im Jahr, wo das gut funktioniert und der Rest ist einfach wirklich das ist ein einziges Durchgewurschtel. Und das ist halt wirklich, das kann es nicht sein. Also da steckt auch einfach viel mehr drin in dieser Mannschaft vom Potenzial her. Oder du müsstest halt einfach, ja, Max, ich weiß, das widerspricht jetzt eigentlich meinem eigenen Punkt, ne? Aber vom gefühlten Potenzial, ne? Wir reden immer noch von einem sehr, sehr talentierten Thiago Tomás, der auch viel gute Anlagen hat, aber wirklich überhaupt nichts auf den Platz bringt. Und ich frage mich halt immer, ob das nicht schon auch daran liegt, dass da einfach kein Trainer ist, der ein bisschen Inspiration dann vollbringt mit irgendwas. Also es ist mir immer schon ein bisschen arg wenig.
Natürlich liegt es auch an den Trainern, die in der Vergangenheit da waren bei Wolfsburg. Aber ich glaube, inzwischen ist man wirklich an dem Punkt, wo man sagen muss, so gut ist dieser Kader nicht. Und das Problem, was du bei jeder Saisonvorschau auf den VfL Wolfsburg hast, ist, dass sie Spieler für teures Geld verpflichten, die in der Theorie richtig gut sein könnten. Was habe ich? Ich habe über Lovro Majer damals, als der verpflichtet wurde, habe ich versucht, mich reinzulesen. Kilian Fischer, Mähle und so weiter und so fort. Koulihaerakis ist jetzt das aktuelle Beispiel wieder dafür. Du versuchst dich dann zu informieren über diese Spieler, weil du selbst hast du sie nicht spielen sehen, weil sie holen sie in der Regel aus Ligen, die du nicht so im Blick hast. Und da siehst du ein irres Potenzial und denkst dir, ja, das könnte richtig gut sein. Und du siehst auch ein Preisschild, was teuer ist, und denkst dir so, ja, das müsste ja eigentlich richtig gut sein. Aber jetzt gucken wir uns dieses Spiel an und dann musst du bei manchen der Neuzugänge sagen, also bisher hast du es zumindest noch nicht gezeigt, da wäre es natürlich jetzt völlig falsch, im Wavro jetzt irgendwie da irgendwie unter den Bus zu werfen, viel zu früh, aber zum Beispiel bei Riedle Baku, den du angesprochen hast, ich sehe nicht, dass das ein gut genuger Flügelspieler ist für ein Ballbesitzspiel in der ersten Liga. Umschaltspiel, alles wunderbar, wechsle den in der 70. Minute ein, wenn du irgendwie kontern kannst und das 2:0 machen kannst. Aber im Spiel nach vorne, es tut mir leid, es ist einfach zu schlecht in der Passqualität und in der Entscheidungsfindung und manchmal auch in der Positionierung. Ich glaube, er soll ja eher so eingerückt spielen, damit Fischer auch mal hinterlaufen kann und er mit Wind vielleicht auch in nähere, engere Passfenster kommt. Aber du siehst es nicht, weil er steht da manchmal, aber wenn er einen Ball bekommt, ist er manchmal zu schnell weg. Und natürlich hat er aber auch ganz, ganz tolle Szenen mit dabei. Und dann denkst du dir immer, ah, ja, klar, deswegen. Aber das, finde ich, ist eigentlich das, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe, ist, Wolfsburg kann immer noch nicht, wenn der Gegner tief steht, irgendwie eine Gefahr erzeugen. Und Wolfsburg ist ein Team aus Pretendern. Und manchen davon mache ich das nicht zum Vorwurf, weil die sind noch nicht lange da. Die wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Die müssen sich da jetzt zurechtfinden. Aber bei manchen reißt mir auch wirklich jetzt der Geduldsfaden. Und als Beispiel nenne ich da Maximilian Arnold. Es tut mir leid. Also entweder du willst rumheulen, dass du nicht in der Nationalmannschaft spielst, dann spiel aber bitte auch sauber und ordentlich in jedem Spiel oder halt bitte einfach die Klappe. Und ich gebe zu, dass ich da jetzt auch emotional bin, weil ich weiß nicht, ob er die Aussagen von ihm zu Kevin Behrens gehört hat, wo er gesagt hat, ja, der hat ja niemanden umgebracht und irgendwann müssen die Fans auch mal aufhören zu pfeifen. Du hast überhaupt nicht zu sagen, was Fans zu machen haben. Du bist zu Gast bei einem Verein, sei dankbar, dass die Fans sich das die ganze Zeit überhaupt angucken. Und einfach mal Klappe halten und mal ordentlich Fußball spielen, wäre vielleicht mal ein guter Ansatz für Wolfsburg und für den Verein als Ganzes vielleicht mal zu den Werten, die man immer propagiert, auch mal stehen. Ich gebe zu, meine Emotionalität, ihr habt jetzt gehört, wo sie herkommt, deswegen ist sie vielleicht auch zu Unrecht auf einen Spieler, aber insgesamt, ich habe wirklich keine Geduld mehr mit diesem Saftladen und es ist unglaublich, dass mich der VfL auch in jeder Saison an diesen Punkt bringt. Jetzt, ich hatte es wieder gar nicht geplant, warum sollte man sowas auch planen, aber jetzt haben wir wieder meinen alljährlichen Wolfsburg-Rant gerade wieder gehört.
Ich kann auch denn das Déjà-vu sein?
Ja,
ich glaube, ich habe schon mal einen mitbekommen.
Aber Max, ich glaube, das ist einfach das Los, was du dir selbst gezogen hast, nämlich, dass du jedes Wolfsburg-Spiel guckst, im Gegensatz zu den meisten Leuten.
Ja, deswegen verstehe ich aber auch die Fans, glaube ich, ein bisschen.
Ja, besser. Klar. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich finde bei dem Tor, zum Beispiel, was sie dann geschossen haben, sieht man zum Beispiel die tolle Übersicht von Mähle, wie er den Ball ablegt auf Amura, den dann hervorragend reinmacht, aber auch, dass vorher der Ball 3 oder 4 oder 5 Mal immer wieder rechts reingespielt wurde, wo dann auch die Flanke herkam, weil man halt sich ausgerechnet hatte, wir wollen über rechts zum Erfolg kommen, auch in der ersten Halbzeit waren es irgendwie 44% der Angriffe über rechts mit Fischer und Baku, ne, mit dem Hinterlaufen und dann haben sie es auch immer noch gemacht, als sie lange zurücklagen, immer reingespielt, also wirklich 3, 4 Mal kommt der zurück und die spielen wieder rein, bis die Flanke halt mal kommt. Da habe ich gesagt, naja, geht doch. Also es gibt doch Ansätze. Deswegen bin ich, glaube ich, deutlich positiver irgendwie über Wolfsburg als du. Aber ja. Und einen Namen muss ich noch sagen, sonst komme ich später bei den Awards ins Schwimmen. Ich fand Ben Stardai hat ein super Spiel gemacht. Ben Stardai von Hertha verpflichtet. Die Hertha-Fans, wie sie es gerne machen. Wenn ein Jugendspieler wechselt, haben wir jetzt irgendwie schon seit dem ersten Spieltag immer wieder gepostet, dass er nur auf der Bank saß oder auf der Tribüne und gemeint, das hat gar nichts gebracht. Man hat schon gesehen, was es gebracht hat, weil der war auf der Doppelsechs mit Arnold quasi fehlerfrei, hat viele Bälle gewonnen, den Ball auch ganz gut verteilt. Also im Aufbau eine Entlastung für Arnold, aber auch nach vorne ist er ein Spieler, der vielleicht auch mal einen Pass in so einen Zwischenraum reinkriegt. War ganz gut. Ich glaube, dafür, dass er erst 18 Jahre alt ist, hat er sehr reif gespielt und von dem wird man hoffentlich noch mehr sehen. Wer weiß, Wolfsburg hat es ja schon geschafft, viele Spieler so dann auf ihr Minimum zurückzustutzen, aber es hat mir ganz gut gefallen, was der gemacht hat.
Aber es ist trotzdem irgendwie es ist ja auffällig, also nochmal kurz auf Max Rant einzugehen. Mhm. Ich finde den völlig gerechtfertigt. Bei mir geht es eben auch so, dass es ein Standort ist, der eigentlich überraschend viel honoriert. Ja, also das ist mir wirklich immer unterschätzt, dass dieses Wolfsburger Publikum da immer noch rumsitzt und sich diesen ganzen dieses ganze Fußballgespiel jedes Wochenende anschaut. Das mag daran liegen, dass in Wolfsburg ansonsten nicht so viel los ist am Samstagnachmittag, aber es ist trotzdem, hat schon auch was damit zu tun, dass da einfach eine gewisse Zuneigung zu einer Mannschaft entstanden ist oder zu einem Verein, die halt irgendwie darauf basiert, so, ja, schauen wir uns jetzt mal an. Aber es passiert wirklich nichts. Es ist wirklich das Hoffenheim Niedersachsens. Das ist in der Hinsicht ein beachtliches Wegwischen einer Chance ist, weil ehrlich gesagt, wenn du dir das die Spiegel um den FC Augsburg nämlich anschaust, ja, der jetzt nicht, der ist ja jetzt auch nicht, also ist jetzt keine emotionale Knalltüte, wo du jetzt sagst, mein Gott, die haben aber so viel ewige Liebe und das ist das Stadion ist so kultig und irgendwas, sondern nein, es ist auch ein Verein, wo du erstmal die Leute dazu bewegen musst, jetzt irgendwie mitzumachen. Aber sie tun es halt irgendwie über eine, ich finde, immer identifizierende Art irgendwie. Die haben immer, also ich ertappe mich manchmal dabei, ich denke so, ah ja, aber Augsburg, na, das ist schön, dass die jetzt gewonnen haben am Wochenende. Oder schön, dass sie gut dastehen. Das ist einfach ein Verein, dem du das irgendwie, ja, auch mal irgendwie wünschen kannst. Und das finde ich, ja
ein dabei, Unterschied. Dabei wirst du mich nicht ertappen.
Dabei werde ich dich nicht ertappen. Okay, aber ich finde trotzdem, dass man muss Jess Vorrup da schon Credit geben, dass er einfach mit dieser Mannschaft, ich finde, er spielt einen sehr soliden Fußball und er nervt einfach. Und dieses Nerven ist einfach so eine Qualität einer Mannschaft. Und ich weiß, es nervt dich auch manchmal, Max, dass Mannschaften sozusagen den Ansatz, wir wollen nervig sein, will. Aber er funktioniert. Er funktioniert nämlich vor allem in deinem eigenen Publikum und das willst du erreichen. Und das denke ich mir dann oft so. Ja, dann sei einfach eine störende Mannschaft, die halt auch Spiele gewinnt und kämpfe und mache und tue und red halt nicht. Da hast du vollkommen recht. Dieses ewige Gerede, das ist irgendwie, hat mit Max Kruse damals Einzug gehalten nach Wolfsburg, dass mehr geredet wurde als gespielt. Ja, das ist schon auffällig.
Ich meine, Augsburg hatte ja auch in erster Linie erstmal das Ziel, hier nicht zu verlieren, weil die Auswärtsbilanz einfach so schrecklich ist. Also wir haben ja im vorletzten Schwerpunkt haben wir ja über den FCA ja länger gesprochen, haben auch so ein bisschen schon den Sieg gegen Dortmund vorweggenommen und eingepreist in unsere Besprechung. Aber darum ging es und das hat man erreicht und das ist dann völlig in Ordnung. Und gleichzeitig dürfte es aber den VfL auch nicht überrascht haben, wie Augsburg dieses Spiel angegangen ist. Aber gut, ich will nicht nochmal was zu Wolfsburg sagen. Das endet nicht gut für Wolfsburg, die ja aber ja unter der Woche gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal weitergekommen sind. Das soll nicht untergehen. Geht jetzt dann zum FC Heidenheim und dann zu Hause gegen den ersten FC Union. Das sind die nächsten beiden Partien für den VfL, der mit 9 Punkten immerhin 1 Punkt Vorsprung auf Hoffenheim hat und einen auf St. Pauli. Rang 14 ist es aktuell für Wolfsburg und für den FC Augsburg, der mit diesem Punkt auf Rang 11 klettert, geht jetzt dann ins Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man zum FC Bayern reist. Und damit kommen wir verhältnismäßig spät zum zweiten Topspiel dieses Spieltags. Am Freitagabend schon Leverkusen gegen Stuttgart. Und der Grund, warum wir uns erst jetzt damit befassen, ist, dass ich so grob nach Spektakel ja die Spiele sortiert hatte, vor allem nach zählbarem Spektakel, also nach Toren. Und in diesem Spiel ist zwar einiges passiert, aber Tore waren nicht mit dabei, dafür aber leider Verletzungen. Jamie Leveling musste schon nach 3 Minuten verletzt raus, also ausgewechselt wurde er erst in der 8., aber ab der 3. wurde er behandelt. Alex Nübel hat mehrmals gut pariert, Tabsoba eine Ecke knapp neben das Tor geköpft, Frimpong erzielt auch das 1-0, aber aus einer Abseitsposition heraus. Boniface verpasst eine Flanke ganz knapp. Tabsoba köpft eine Ecke an die Latte. Kurz vor der Halbzeit köpft Boniface nach Ecke nur auf Nübel. Also es war einiges los, aber ihr habt es schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ersten Hälfte ausschließlich in Richtung des Tores vom VfB Stuttgart. In der zweiten Hälfte ändert sich das ein bisschen. Nach Wiederanpfiff gibt es erstmal Aufregung bei einem taktischen Foul. Dann schießt Boniface an den Pfosten. Mukiele muss verletzt raus. Nächste Auswechslung und überhaupt die Rolle von Mukiele taktisch auch eine ganz interessante. Dann wird Chris Führig eingewechselt und bereitet die erste Chance für den VfB vor. Undav schießt aber knapp vorbei. Frimpong köpft wieder eine Flanke, knapp am Tor vorbei. Nübel pariert im 1 vs. 1 mit Boniface. Führig zieht ab, Radetzky pariert und Andrich blockt noch den Nachschuss von Stiller. Und dann war es das, Felix, das war das Topspiel, das in der Vergangenheit so viel auch durch Tore aufgefallen ist. Diesmal vor allem durch Taktik und vergebene Chancen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Sehr gut. Ich fand, also um jetzt mal kurz eine Spitze gegen die vergangenen drei Partien, die wir hier besprochen haben, rauszulassen. Hoffenheim, St. Pauli, Kiel, Heidenheim, Wolfsburg, Augsburg. Da wirst du jetzt wirklich, ne? Also wenn nicht an so einem Bundesligaspieltag auch Leverkusen und Stuttgart sich ein Duell liefern würden, dann müsste man schon nochmal sehr viel existenzieller über dieses ganze Thema reden. Also das ist wirklich, ja. Da muss ich jetzt wirklich mal klar, also auch mal benennen, dass ich, also bei den vorrangigen drei Spielen war ich kurz froh, dass man beim Rasenfunk inzwischen auch ein wenig was bezahlt bekommt für diese Sendung. Bei diesem jetzt muss ich sagen, Da
will ich Geld zurück von dir.
Hätte ich jetzt auch Eintritt bezahlt. Nein, es ist einfach ein aufregendes Spiel, weil es zeigt halt, was möglich ist in der Bundesliga. Ja? Und das ist das Schöne, das spielen zwei Mannschaften, die mit einem Konzept rangehen. Und auch wenn bei einer Mannschaft, die wirklich, also der VfB, die derzeit ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher. Und ich finde, das hast du auch in dem Spiel wieder gemerkt. Ne? Denen fehlen einfach Spieler. Und wenn dann ein Chabot ausfällt oder beziehungsweise gesperrt ist, dann merkst du das natürlich, dass der einfach, der ist nicht so viel eingespielt halt und Ersatz da und dann muss Lebeling früh runter, wie du gesagt hast, da ist einfach, ich finde es schon beachtlich, dass dass Stuttgart da mit einem 0-0 rausgeht und das ist eine, kann man durchaus Glückwünsche aussprechen, weil das ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung zur Vorsaison. Ich weiß, dass sie in der Vorsaison gut waren, aber ich glaube, sie hätten in den letzten ein, zwei Jahren sicher eher dieses Spiel verloren als dieses Jahr. Und dementsprechend kann ich auch verstehen, dass Sebastian Hoeneß dann sagt, ja, kein Gegentor kassiert in Turin, kein Gegentor kassiert in Leverkusen. Das sind schon zwei Sachen, auf die du auch mal stolz sein kannst. Auch wenn, wie du sagst, Max, natürlich da das Leverkusener Unvermögen vom Tor dazugehört. Aber ja, ich finde, dass die taktische Disziplin mit der Stuttgart-Spiel, die sozusagen dieses Bewusstsein für die Aufgabe in dem System, die ist bei so vielen Spielern so stark ausgeprägt, dass du dann auch mal merkst, dass die individuelle fehlende Qualität in manchen Dingen halt ausgleichen kann. Und das eine herausragende Eigenschaft, man findet das in diesem Spiel sehr gut erkennen können. Und vielleicht soll ich noch kurz was zu Leverkusen sagen, da fand ich schon auffällig, dass sie einen gewissen anderen Ansatz spielen als in der vergangenen Saison, der sich auch weiterhin da manifestiert. Aber ich glaube weiterhin, dass der nicht schlecht ist. Also ich glaube, dass der von den Ergebnissen her noch nicht so ganz auf dem Niveau der Vorsaison ist, aber das war eh klar, dass nichts auf dem Niveau der Ergebnisse aus der Vorsaison weitergehen kann. Das habe ich mir fast schon gedacht. Aber ich finde, dass sie auch in dem Spiel wieder gezeigt haben, dass es funktioniert. Das ist für mich eine Frage der Zeit ist, bis das alles wieder in diesen vollkommenen Dominationsrhythmus zurückfällt. Also da rechne ich in den nächsten Wochen schon damit. Jetzt ihr.
Ich weiß gerade nicht, wie viel Till auch von dem Spiel gesehen hat. Ihr habt ja euer Soll übererfüllt. Das war ja eigentlich eine.
Also ich hab Highlights gesehen. Also ich kann jetzt zum Spielaufbau und so kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber zu dem, was ich in Highlights gesehen habe, kann ich was sagen.
Würdest du denn zustimmen, dass Stuttgart gut verteidigt hat, Till?
Also zu dem, was ich in den Highlights gesehen habe, was ja naturgemäß dann vor allem die Chancen sind, die in so einem Spiel waren, würde ich sagen, nee, weil Leverkusen schon häufig von Nübel aufgetaucht ist. Ich kann es aber halt jetzt systemisch nicht beurteilen. Also aber zur Pause 10-0 Torschüsse habe ich mir aufgeschrieben, für Leverkusen spreche ich ja schon die Sprache, dass das auch hätte also mit einer bisschen besseren Abschlussqualität und einem schlechteren Nübel, übel ausgehen hätte können für Stuttgart, ne? Weil wenn man sich anschaut, was in München war zum Beispiel, wo das Spiel mit den zwei Toren durch war, quasi, wenn man sich anschaut, was Bremen passiert ist in Gladbach, wo mit zwei schnellen Toren das Spiel auch eigentlich schon vorbei gewesen ist, dann glaube ich, dass Stuttgart besser ist als Union und als Werder, aber dass Stuttgart trotzdem gegen den Leverkusen, was sich in den Rausch spielt, dann auch Probleme gehabt hätte, die es ja auch so hatte. Also deswegen glaube ich, dass man schon relativ viel zugelassen hat und man sich bei Nübel bedanken kann. Hoeneß hat ja auch später gesagt, wir nehmen einen glücklichen Punkt mit, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das ist jetzt aber, wie gesagt, wirklich nur mein Eindruck, ohne das ganze Spiel gesehen zu haben.
Das geht nämlich auch so in die Richtung, in die ich jetzt argumentiert hätte. Also nichts beim VfB ist gerade dramatisch. Also das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, der folgende Satz, den ich sage, aber ich fand den VfB richtig schlecht. Ich fand, es war ein schlechtes Spiel, es war mit eins der schlechtesten Spiele, seitdem Sebastian Hoeneß übernommen hat. Es ist kein Zufall, dass man keinen einzigen Schuss abgegeben hat in der ersten Hälfte und eigentlich verlierst du dieses Spiel und du verlierst es eigentlich auch mit 0-2 oder 0-3, finde ich. Und das ist aber jetzt nicht dramatisch, weil es ist wunderbar erklärbar, warum dieses Spiel schlecht war. Stärke des Gegners, hohe Belastung, Ausfälle und plus Alonso hat sich was ausgedacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da sage ich vielleicht gleich noch zwei, drei Worte mit dazu. Aber ich finde, der VfB, glücklicher Punkt, definitiv keine gute Leistung in der ersten Hälfte. Das Ding geht eigentlich verloren. Und wie gesagt, das ist in Ordnung, das kann passieren. Der VfB hat sich in eine Situation gebracht, auch in der Tabelle, wo es in Anführungszeichen egal ist. Und das ist ein ganz tolles Verdienst von Sebastian Hoeneß und seinem Team. Aber in diesem Spiel fand ich den VfB bis zur Einwechslung von Chris Führig richtig schwach. Und Chris Führig hat dann gezeigt, vielleicht kommt er wieder in die alte Form zurück. Dann wird es ein bisschen besser. Aber eigentlich war das nichts. Und es lag aber auch daran, dass Leverkusen sehr, sehr genau sich überlegt hat, warum waren alle Spiele so anstrengend gegen den VfB, die wir in der letzten Saison hatten. Und Xabi Alonso hat sich was ganz Spezielles überlegt. Das war, Mukiele aufzustellen, viel in Viererkette zu spielen und gar nicht in Dreierkette. Und Mukiele hatte aber einen Sonderauftrag und das war, Enzo Mio darf nicht aufdrehen zwischen den Linien, weil du bist immer an ihm dran und nimmst ihm den Ball ab oder zumindest so, dass er halt quasi nicht progressiv nach vorne weiterspielen kann. Und was soll man sagen? Das hat Mukiele sehr gut gemacht. Und was soll man sagen? Nimm Mio beim VfB raus und wenn du dann noch eine Lösung für Carazo und Stiller hast, dann hast du schon mal zwei Drittel erledigt, dass du den VfB offensiv relativ gut in Schach hältst. Immer noch nicht komplett, weil der VfB sehr gut ist als Team offensiv. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das fand ich auch interessant zu sehen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Felix, als du die Aufstellung gesehen hast, aber mir war nicht gleich klar, also Frimpong und Mukiele standen ja beide auf dem Feld und aber auch Hinkapier und Grimaldo. Also du wusstest quasi jetzt nicht, einer wird irgendwie einfach auf dem anderen Flügel spielen. Und da dachte ich mir schon, ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die sich aufbauen, weil es war ja auch klar, dass irgendwie Mukiele jetzt nicht rechten Innenverteidiger spielen würde. Und dann, dass er quasi diesen Sonderauftrag hat und deswegen manchmal als Rechtsverteidiger spielt, die meiste Zeit aber eigentlich irgendwo im Sechserraum halt neben Mio steht, fand ich einen interessanten Kniff.
Ja, und ich glaube, es hat noch eine andere Folge gehabt, also weil viele der Chancen in der ersten Halbzeit waren ja auch, dass Frimpong irgendwie frei durch war oder Frimpong sein Tempo extrem gut ausspielen konnte. Und dadurch, dass der Mukiele hinter ihm quasi dann da anscheinend gespielt hat, hat Frimpong natürlich noch mehr sein und noch höheren Zonen, also mit noch weniger Anlauf sein Tempo quasi ausspielen können. Und das ist eine der Sachen, die ich halt krass fand. Also, dass der VfB irgendwie gar nicht die Tiefe von Leverkusen verteidigen konnte, weil die einfach viel zu schnell waren.
Ja.
Aber dann lässt sich das ja ganz gut damit erklären, dass der Mukiele Frimpong ein bisschen entlastet hat, auch defensiv von Aufgaben, die er sonst vielleicht hat, wenn Leverkusen häufiger in diese Viererkette geschoben hat.
Ja, und Mittelstädt war ständig im 1 versus 1. Und da hatte er oft das Nachsehen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat hinter Frimpong nachgesehen.
Ja. Ja, aber es ist halt schon noch ein Teil des Leverkusener Problems. Lustigerweise in vielen Partien gegen VfB Stuttgart, wenn ich mich jetzt an die letzte Saison erinnere und an den Supercup, da waren ja auch viele vergebene Chancen, ne? Also das ist ja diese Unentschieden, die da jetzt seit einigen, ich glaube, das war jetzt das, korrigiere mich mal, war es das vierte Unentschieden in Folge? Letzte Saison hatte ich mir aufgeschrieben, war es 1-1, aber das Supercup würde ich jetzt mal als Unentschieden werten, weil da war ja dann Elfmeterschießen, ne?
Und DFB-Pokal auch.
Ja, DFB-Pokal war auch, oder?
Ich guck's nach und du machst deinen Punkt weiter.
DFB-Pokal war Stuttgart, glaube ich, sehr, sehr gut und Leverkusen hat trotzdem gewonnen, so war das, glaube ich.
Ja, aber
Stuttgart
genau. Hatte, aber in der Liga
aber in der Verlängerung, glaube ich, oder? Aber gut, ich guck's nach, dann werden wir es.
Also in der Liga waren es auf jeden Fall zwei Unentschieden letztes Jahr. Und ich finde es auf jeden Fall schon auffällig, dass, ja, das ist ein Leverkusener Schwachpunkt. Ich glaube, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, Victor Boniface hat auch ein absurd schlechtes SofaScore-Rating bekommen von 5,8, was wirklich, also das ist, da fällt er schon extrem ab von dem ganzen Rest der Mannschaft. Und das fand ich sehr interessant, weil das messen sie ab und zu ganz gut bei Stürmern, wenn sie zu viele Chancen vergeben. Und ja, in dem Fall auffällig. Gut, dass du natürlich irgendwie dann beim VfB die Situation hast, ne, mit Enzo Mio, das ist halt einfach der dann übrig geblieben ist, ne? Und wenn du den dann aus dem Spiel nimmst, dann ist sonst gar nicht mehr so viel da. Und das ist natürlich eine Wahrheit, die über den VfB irgendwie ein bisschen auszusprechen ist. Aber ja, ich bleib dabei. Es ist glücklich gewesen, aber ich fand trotzdem, so schlecht fand ich es nicht.
Ja, stimmt da vielleicht. Also im 5-4-1 hat es defensiv viel besser dann funktioniert. Was auch meiner Meinung nach schon mit der Einwechslung von Hendricks gespielt wurde, jemand auf Blue Sky oder Mastodon hat gegenargumentiert und gesagt, es sei erst mit der Einwechslung mit Al-Dakil so gewesen am Schluss. Es ist nicht immer eindeutig zu sehen, wenn man es am TV sieht. Das können nur Menschen, die im Stadion waren, eindeutig beantworten. Aber definitiv, da stand man dann besser und hatte ja auch einzelne Akzente nach vorne. Und das, was du zu Boniface sagst, ja, wenn du so ein Rating bekommst, dann hattest du entweder keinen Torschuss oder sehr viele und hast deine Chancen nicht draus gemacht.
Genau.
Und so war es halt in dem Fall. Und das lag auf der einen Seite an Nübel, aber halt auch Boniface hat halt auch diese Eigenschaft, dass er will halt am liebsten alle seine Tore mit 200 km/h erzielen.
Ja.
Und gerade in diesen Momenten im 1 gegen 1 ist manchmal ihn einfach vorbeischieben, platziert, besser als voll drauf zu prügeln.
Ja, und wie gesagt, die Frimpong hat auch ab und zu die Eigenschaft, dass es halt, der ist einfach wirklich, jetzt erinnert mich immer ein bisschen an, ich glaube, es war Kingsley Coman, damals, wie er neu beim FC Bayern war und Jupp Heynckes ihm irgendwie gesagt hat, jetzt muss ich nochmal einfach dir klar sagen, wie du einen Pass in die Mitte spielst. Du läufst super, du bewegst dich toll, du kommst in tolle Räume, aber deine Pässe in die Mitte sind einfach nicht gut genug. Und diese, vielleicht können wir dann nochmal eine Sonderschulung machen irgendwie, weil das ist auch oft, dass ich mir denke, oh Mann!
Und was hat ihm Jupp Heynckes damals noch gesagt? Weißt du es noch, Felix? Jupp Heynckes hat Kingsley Coman damals gesagt, er soll den letzten Schritt vor der Flanke oder dem Pass etwas langsamer machen. Er soll nicht alles aus dem höchsten Tempo machen, weil er hat gesagt, du hast doch dann schon einen halben Meter Vorsprung, den letzten Schritt machst du ein bisschen langsamer und dann kommt alles viel präziser.
Ja. Ja, ist doch gut.
Genau, Jupp Heynckes, der wäre doch einer für Leverkusen.
Als Alonso-Nachfolger. Ja, das würde schon wieder funktionieren, ich sag's euch. Also.
Spielt dann Michael Ballack wieder?
Ja, das wäre schön. Ja, vielleicht der Sebastian Hoeneß. Aber ach, die Diskussion will ich eigentlich gar nicht führen. Ich finde das immer sehr komisch, wenn vor dem Spiel dann gesagt wird, hier, der könnte übrigens der Nachfolger von dem und dem werden, der gerade noch Trainer ist und auch nicht gesagt hat, dass er weg will, aber wäre doch irgendwie interessant. Naja, und da fragen wir jetzt einfach mal Simon Rolfes zu.
Ja. Naja,
egal.
Der größte Plot-Twist wäre überhaupt, wenn die beiden einfach die nächsten 5 Jahre noch bei diesen beiden Clubs machen bleiben und einfach, ich finde, es ist eine Version der Bundesliga, wenn man das mal zu Ende denkt, wie gut das wäre, wenn die beiden Mannschaften mit diesen Trainern einfach mal weitermachen würden. Ich weiß, es ist eine Utopie, aber es wäre einfach fantastisch für die ganze Liga. Du hättest einfach 3 Top-Mannschaften plus Dortmund und Leipzig und
ja. Ja, aber
das wird man gern hören in Dortmund und Leipzig.
Ja, so ist es ja. Er hat ja recht. Ja,
ja,
ja. Ja. Ja, ist wirklich so. Und wenn die Diskussion wurde schon im Forum geführt, ist lustig, weil wie man quasi über Fußball denkt, da wurde ausgehend vom 7-2 von Eintracht Frankfurt gegen Bochum angefangen, wie toll dieses Spiel war. Und schon der zweite oder dritte Kommentar eines Users oder einer Userin war, ja, schade, dass die halt dann Frankfurt wieder verlassen werden. Hoffentlich können sie noch ein Jahr halten.
Und ja, aber es ist wirklich so, ne?
Ja, natürlich, also, es stimmt ja auch, es ist die Realität, aber sich zu überlegen, also einfach sich überlegen, du bist die Premier League, du bist quasi das finale Ziel für viele Spieler und für viele Trainer. Das heißt, in der Regel wird hier nicht mehr weggewechselt. Das wäre quasi diese Bundesliga, die du gerade skizziert. Weil natürlich bleiben dann Alonso und Hoeneß und Dortmund holt sich noch, nee, ich will es nicht sagen, Dortmund.
Ja, aber vor allem für die Trainer. Also was bei den Spielern, glaube ich, ist es einfach weiterhin so, dass da immer regelmäßig irgendwer irgendwo hingeht. Aber bei den Trainern denke ich mir immer so, Boah, wenn ihr einfach, also wenn ihr diese Chance des Alex Ferguson-Seins erkennen würdet, ne? Also einfach so, hey, ich habe hier irgendwie, ne, eine Ära geprägt. Und zwar mal 10 Jahre lang. Einfach mal 10 Jahre lang beim VfB.
Ja. Ja, und wenn du so lange bleibst, dann kannst du auch beim VfB das gleiche verdienen, was du woanders vielleicht kriegen würdest halt, ne? Also ich meine, das ist ja. Also Trainergehälter sind ja ziemlich unterschiedlich in der Höhe. Und dann, wenn man Thomas Tuchel ist und dann bei PSG und Chelsea war, dann kriegt man natürlich Mondsummen. Aber wenn man so ein Trainer ist wie Hoeneß, der dann zum ersten Mal den großen Schritt macht, wird man auch gut verdienen. Aber wenn man es dann nicht geschafft hat, dann fällt man auch schnell wieder auf das zurück, was man auch beim VfB kriegen kann, wenn die ein paar Jahre international spielen würden. So, ne? Also das ist ja auch ein bisschen was anderes als bei Spielern.
Ja, wobei bei Trainern noch die Besonderheit dazu kommt, also wenn wir schon diese Diskussion führen, dann muss man auch den Aspekt reinführen, für Trainer ist das Gehalt bei Vertragsunterschrift viel wichtiger, weil sie in der Regel noch weiter bezahlt werden, wenn sie entlassen wurden. Also das Arbeitsverhältnis ändert anders beim Trainer, deswegen ist quasi die Gesamtgehaltssumme, die in deinem Vertrag drin steht, das heißt halt Vertragslaufzeit plus das eben stimmt. Jahresgehalt, das ist quasi das, was du wie in der NFL oder so, wo du auch so ein Guaranteed Salary bekommst, im Grunde kannst du das fast schon eincashen, außer du entscheidest dich bewusst dagegen, weil du einen anderen Job annimmst, weil in der Regel wirst du entlassen, bekommst weiter dein Gehalt und dann entscheidest du dich à la Albert Streit dafür, möchte ich denn nochmal arbeiten, um für das, was ich hier überwiesen bekomme. Also das ist schon noch eine leicht andere Situation. Aber das Gedankenspiel ist trotzdem ein interessantes. Was wäre es, wenn einfach mal alle bei ihren Teams bleiben würden?
Ja, ja, es ist allein schon, dass das so absurd ist, zeigt ja, in was für einer Welt wir uns da bewegen. Ne?
Also, ja, aber so war es ehrlich gesagt schon immer. Also da muss man jetzt auch nicht so tun, als ob es irgendwie neu wäre. Also das ist, es wird ja auch immer so getan, als ob die Bundesliga mal irgendwann das Mekka gewesen wäre für Spitzenfußballer. Möchte ich gerne nochmal, ja, die Zeit möchte ich bitte nochmal sehen mit gut geführten Argumenten.
Ein ganz kurzer Punkt vielleicht noch, um einmal kurz meine Italien-Dasein hier einfließen zu lassen. Da ist natürlich schon so, dass du mit Inzaghi und Gasperini und dass du schon ein paar Trainerfiguren, die das Talent dafür schon erkannt haben, dass es manchmal auch einfach cool ist, eine Ära zu bringen. Also ich bin jetzt sehr gespannt, auch wenn Stuttgart, Atalanta, ich finde das sehr, ja, vielleicht lässt sich jemand wie Sebastian Hoeneß auch mal von einem Gasperini inspirieren, weil ich glaube, er hätte eben, also der, in diesem VfB-Umfeld merkt man das sehr stark, ich habe das jetzt beobachten können bei der Auswärtsreise dann nach Turin, das ist schon cool, wie die einfach diesen Sebastian Hoeneß wirklich als die zentrale Figur sehen und was die dem sozusagen für eine Hochachtung entgegenbringen und was der sich auch mittlerweile leisten könnte, im Sinne von, ja, wenn es mal nicht gut läuft, dann läuft es mal nicht gut, aber Das ist schon beachtlich. Also den Verein so zu retten, dann in die Champions League zu führen und dann weiterzumachen, da ist eine Chance da, sage ich zumindest, dass er das vielleicht erkennt und ja, bleibt. Vor allem, weil Stuttgart halt einfach ein saucooler Standort ist im Vergleich jetzt zu klar. Hoffenheim. Nagelsmann in Hoffenheim war jetzt klar, dass er nicht sagt, oh ja, 10 Jahre Hoffenheim, Ära bringen.
Also ich verstehe genau, was du sagst und alles daran ist richtig, gerade das jetzige Standing, aber wenn du diesen Italien-Vergleich ziehst, dann musst du auch anerkennen, dass in Italien Trainer ganz anders wertgeschätzt werden, auch und gerade von den Medien, als in Deutschland, wo du wirklich immer der erste Depp bist und wo auch wirklich nicht hingeguckt wird, was wäre denn überhaupt möglich gewesen und dann wird immer so getan, als ob Thomas Letsch gehen muss bei Bochum. Und das schreiben dann auch Kollegen, die ganz bestimmt nicht alle Spiele von Bochum gesehen haben. Und das ist, glaube ich, ein Problem für Deutsche, für in Deutschland angestellte Trainer.
Sehr wahr.
So, jetzt sind wir ein bisschen derailed, aber man kann halt einfach sehr gut, man kann ja auch einfach sehr gut hier über Leverkusen und Stuttgart auch grundsätzlich sprechen. Am Ende war es 0-0, das bedeutet, Leverkusen hat 16 Punkte, Rang 4, 7 Punkte Rückstand damit allerdings schon auf den FC Bayern, also es war ein bisschen das Wochenende der Münchner. Stuttgart hat 13 Punkte, damit punktgleich mit Champions League Aspirant Borussia Mönchengladbach. Leverkusen wird jetzt dann in Liverpool spielen und dann beim VfL Bochum. Für den VfB Stuttgart geht es jetzt eben gegen Atalanta, die Napoli 3-0 besiegt haben, alle die letzte Ligatur gehört haben. Wissen, was das bedeutet. Und also Heimspiel gegen Atalanta, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Da geht auch fantechnisch so einiges. Viel Spaß bei diesen Heimspielen. Und jetzt gibt es noch eine Partie, über die wir sprechen wollen, nämlich Freiburg
müssen.
Gegen 5. Naja, ja, ja, doch, ehrlich gesagt schon. Also, es ist so. Ich habe dieses Spiel gesehen, genauso wie ich alle anderen Spiele gesehen habe, aber Spiel Nummer 16 war es dann an dem Wochenende, nee, nicht 16, Nummer 13. Ich habe noch drei Frauenspiele, habe ich noch, genau. Das verfolgt man dann doch ein bisschen anders als Spiel Nummer 1. Also sehr, so ehrlich muss ich sein. Und meine Güte, war ich froh, dass wir gerade den SC Freiburg-Schwerpunkt gemacht haben mit Carsten Schröter-Lorenz vom Kicker. Ganz fantastisch, was er da alles erzählt hat. Wir haben mal genau rausgearbeitet, wie hat es Julian Schuster eigentlich geschafft, den Übergang von Christian Streich so gut zu managen, so einen guten Kader zu verwenden, also wie er ihn einsetzt, auch welche Spieler jetzt vielleicht Probleme haben aktuell und welche Spieler gerade sehr, sehr gut spielen. Und ich war deshalb so froh, weil zu diesem Spiel gegen Mainz 05 habe ich so wenige Notizen, obwohl ich wirklich versucht habe, mich zu konzentrieren, weil ich irgendwann gesehen habe, nach 30 Minuten hatte ich zwei Sachen aufgeschrieben, dachte mir, oh, das wird aber dünn hier, jetzt passt mal ein bisschen auf, Max. Nochmal einen Kaffee gekocht, nachts um 9, glaube ich. Es hat sich nicht so arg viel verändert. Es ist einfach nicht so wahnsinnig viel passiert in diesem Spiel. 0-0 geht es aus zwischen Freiburg und Mainz 05. Vermutlich leistungsgerecht, muss man sagen, weil beide kaum große Chancen hatten. Adamu vergibt eigentlich die einzige große Chance für Freiburg. Und für Mainz 05 waren es jetzt, kann ich mich jetzt gerade an gar keine, ja, vielleicht
gab noch die eine, Miri, wo der Burkhardt am zweiten Pfosten nicht richtig zum Abschluss kommt. Das war Stimmt. das einzige, wo es gebrannt hat im Strafraum.
Und Amiri hatte noch diesen Einschuss. Also das naja, kann man vielleicht auch nennen, den hat Artubolu dann gut gehalten. Tja, aber Till, dann sag mir doch mal, was nehmen wir mit aus diesem 0-0?
Also ich würde es gerne Julian Schuster und Bo Henriksen sagen lassen, weil die haben es irgendwie gut auf den Punkt gebracht. Also Schuster hat gesagt, die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Das würde bei so einem Gegner helfen, wenn du ein Tor schießt. Wann nicht, aber ne, weil sich dann die Räume auftun. Und genau das ist nämlich das Problem, weil der Henriksen, der Zyniker, der sagt, nach so einem Spiel mit 0,53 XG und eigentlich keinem Moment, wo man irgendwie das Gefühl hatte, Mainz will gewinnen, sagt er, die Leistung heute war wirklich gut. Wir waren sehr gut vorbereitet. Ne? Ja, und die Vorbereitung bestand darin, dass man halt eine Dreierkette gespielt hat mit Chor und Bell. Das heißt, man muss tief stehen, sonst wird man halt überlaufen. Und das haben sie dann halt gemacht, ne? Sie standen tief drin. Bell hat irgendwie 12 von 14 Luftduellen gewonnen, ja. Also hat er die Hoheit gehabt. Was auch zeigt, wie oft der Ball dann irgendwie hoch reingesegelt ist, weil es sonst keine Option irgendwie gab. Chor hat 88% seiner Pässe an den Mann gebracht. Also sie kamen auch halbwegs unfallfrei quasi aus dieser letzten Linie rein und haben dann keine Fehlpässe in gefährlichen Zonen gespielt und haben dann halt geguckt, was Freiburg macht, und Freiburg konnte nicht so viel machen. Also eigentlich hätte Adamu das Spiel entschieden, dann hätte man sagen können, das war irgendwie der einzige geniale Moment in dem Spiel, weil er den Ball ja so toll mitgenommen hat vor seiner Chance und der Abschluss eigentlich auch ganz gut war mit dem rechten Außenriss, der hat einfach Zentner gut pariert. Aber ja, also das war einfach irgendwie von Mainz ein ziemlich zynisches Spiel, weil die haben, glaube ich, eingesehen, von uns wird nicht so viel kommen. Burkhardt war, glaube ich, auch noch nicht so richtig fit, der ist ja dann zur Pause auch wieder raus. Von uns wird hier nicht so viel kommen und deswegen werden wir verhindern, dass von Freiburg irgendwas kommt, und genauso ist es dann auch leider am Ende gekommen. Die Passquoten waren beide auch unter 80%. Also das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr lobend irgendwie sagen kann dazu, ist, finde ich, dass halt dann das, was Mainz sich vorgenommen hat, einfach gut funktioniert hat, und dass Bell, der ja auch schon häufiger mal in der Kritik stand und gegen Stuttgart zuletzt auch nicht so gut aussah, habe ich mir sagen lassen von einem Mainzer Kumpel, dass der dann seine Leistung einfach gebracht hat, aber auch weil man halt die Sachen, die er nicht kann, nämlich die Tiefe verteidigen, weil das gar nicht musste, weil die halt schon in der Tiefe standen.
Aber können wir nochmal bitte kurz über nicht zielführende letzte Zuspiele reden? Das ist wirklich, nochmal kurz auf Hugh Pintus zurückgehen. Meine Güte, Freiburg, wirklich, wie kann das denn sein? Nochmal kurz diese letzte Szene, die hat dieses ganze Spiel beschrieben.
Ah, oh, dieser Konter.
Oh. Wir haben in der letzten Minute hat Mainz einen Eckball in der Nachspielzeit. Und dann hat aus dem Nichts Freiburg einen 3 gegen 2 Konter mit auch noch frisch eingewechselten Spielern. Und es ist eigentlich alles vorbereitet. Und am Ende liegt der Ball im Seitenaus. Wie geht das? Wirklich? Also wie kann man das so schlecht ausspielen? Das ist wirklich, die sind zu dritt einfach geradeaus aufs Tor gelaufen. Das ist ja die einzige Art und Weise, wie du das verteidigen kannst in Unterzahl, ist das, wenn du sagst, naja gut, die laufen alle drei und die zwei stellen einen zu und dann kann der dritte Richtung Eckfahne flanken. Und also das war wirklich absurd. Ne? Und dann, da muss ich schon sagen, das war eine da waren schon einige vergebene Szenen dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ihr das klüger ausgespielt hättet, wenn ihr einmal einen guten Schnittstellenpass noch gefunden hättet, dann wäre da was möglich gewesen, dann ist es eigentlich kein 0-0 bei aller Liebe. Ja, diese Aufregung musst du jetzt noch kurz mitnehmen, weil da habe ich kurz meinen Fernseher angebrüllt in der Szene. Also das war wirklich, ja.
Stimmt, vor allem, weil das war so, also es gab zwei Szenen im Spiel, wo man sich gedacht hätte, das wäre jetzt ironisch gewesen, wenn jetzt das Tor gefallen wäre. Das eine war eben dieser Konter, weil das war quasi das erste Mal, dass es Tiefe gab, in die man laufen konnte. Und das andere war 9 Minuten vorher, also das war ja in der 94. Minute, in der 85. gab es einen abgefälschten Schuss von Dominic Kohr, den Amindo Sieb noch ganz knapp neben das Tor abgefälscht hat. Und wenn der reingegangen wäre, hätten wir auch alle gesagt, ja, also wenn hier ein Tor fällt, dann ja so abgefälschter Schuss nach einem Freistoß auch noch. Aber um bei diesem Konter zu bleiben, ich finde, da hat man, also ein paar Dinge, die wir auch im Schwerpunkt besprochen haben, die wurden scheinbar konterkariert jetzt durch dieses Spiel. Also es war das erste wirklich wieder deutlich schwächere Spiel von Adamu. Es war ein weiteres Spiel, bei dem du gesehen hast, Dingchi auf der 10. Gibt es noch Probleme? Also das hat Carsten sehr, sehr schön erklärt, warum er da spielt und auch warum Julian Schuster seine Startelf, wenn sie mal eingespielt ist, selten wechselt. Aber in der Partie, da hätte ich mir schon früher auch Gregoritsch oder auch Lukas Höhler noch länger auf dem Feld vorstellen können, weil der Gegner steht tief, du musst irgendwie den Ball festmachen, du musst irgendwie versuchen, auch körperlich was gegenzuhalten, vielleicht auch mal ein Kopfball-Duell zu gewinnen. Ich weiß, klingt komisch, aber auch gegen Stefan Bell soll das schon mal möglich gewesen sein für den Gegner. Und das hat Freiburg nicht hinbekommen. Und das ist vielleicht was, was man aus Freiburger Sicht kritisieren kann. Natürlich auf einem hohen Niveau, weil die haben auch unter der Woche DFB-Pokal gespielt, gewonnen gegen den HSV. Und es ist jetzt nichts passiert mit diesem 0-0. Aber vielleicht hätte man da früher drauf reagieren können. Als die zweite Hälfte so losging, wie die erste Hälfte komplett verlaufen ist, nämlich mit tiefstehendem Mainz und Freiburg findet da eigentlich kaum Möglichkeiten gegen. Und es gab eher noch eine Chance für Mainz tatsächlich noch. Da hätte ich mir gedacht, okay, jetzt musst du halt einfach mal große Spieler bringen, die vorne reingehen. Bring Gregoritsch, bring vielleicht Höhler. Es kamen dann Rosenfelder und Weishaupt und Höfler in der 66. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber wenn da die Tore gefallen wären, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, was für geile Wechsel waren das denn? Also.
Mhm. Ja, aber das ist ja ein legitimer Punkt. Also ich meine, wir hatten es ja vorhin auch schon bei Wolfsburg, wie wollen die ein Tor schießen? Und es ist nun mal so, dass es ein Weg ist, ein Tor zu schießen, große Spieler in den Sturm zu bringen, ja, die auch ein bisschen Innenverteidiger auch binden und so, ne? Und dann kann so ein Spiel schon auch mal ein bisschen anders laufen. Ich meine, kurz zurück zur Union gegen Bayern, dass Siebertschö gespielt hat, fragt man sich auch warum, weil der hat diese Saison noch kein Tor geschossen und ich weiß auch nicht, wann es jemals passieren wird, aber immerhin, die beiden Chancen, die Union hatte in der kurzen Phase, wo es lief, die waren unter anderem deshalb, weil er halt so ein Fixpunkt vorne ist, der sich dann auch mal dreht und auch mal, während er dreht, den Ball nicht abgenommen bekommen kann, weil du halt nicht rumkommst um den 1,90 Siebertschö in dem Moment und ja, auch das hätte Freiburg machen können, das ist ein guter Punkt.
Ja, ich würde sagen, das ist eine, also ich würde Gregoritsch sehe ich weiterhin als einen sehr, sehr guten Stürmer, den du nur stärken musst, dadurch, dass du ihm seine Spielzeit gibst, konsequenterweise. Das ist immer was man bei ihm merkt, finde ich, wenn du jetzt einfach kein guter Einwechselspieler ist, einfach jemand, der braucht so ein Spiel, um auf seine Chancen zu lauern und die wissen alle, was passiert, wenn er mal in so einen kleinen Lauf reinkommen kann. Und ja, das würde ich so ein bisschen, frage ich mich so ein bisschen, ob das vielleicht die bessere Variante ist. Es hat einen Mut, der mir echt nicht gut gefallen hat. Also das fand ich ja, keine besonders ansprechende Leistung, weil er irgendwie seine Rolle nicht erfüllt hat.
Insgesamt schon, aber Adamu hat trotzdem durch seine individuelle Klasse, die er hat, mit dieser Ballmitnahme, einen freien Schuss gehabt. Und wenn er den reinmacht, dann sagen alle, was für ein geniales Tor. Also ich glaube, dass du den dann drauflässt, liegt auch daran, dass er halt ein Spieler ist, der halt mit einer Aktion, mit einem guten Kontakt quasi sich einen Raum oder eine Chance schaffen kann, was andere halt nicht können, ne? Die da deutlich mehr Aufwand betreiben müssen. Genau, deswegen kann ich schon verstehen, dass man den dann auch möglichst lang spielen lässt.
Und was natürlich gegen Gregoritsch spricht, ist, wenn du die Flanken ins Zeiten auswirfst, dann brauchst du auch keinen Gregoritsch.
Das hätte meine auch Güte. Regal nicht hinbekommen. Ja. Aber es ist ja nichts passiert. Reg dich nicht so sehr auf, Felix. Freiburg hat jetzt 16 Punkte, ist auf Rang 6 damit abgerutscht. Damit kann man dort sehr gut leben. Es geht jetzt dann weiter an die alte Försterei und dann zu Borussia Dortmund. Das sind die nächsten beiden Spiele für den SC. Und der erste FSV Mainz 05 wird direkt jetzt gegen Borussia Dortmund spielen. Zu Hause. Mainz hat 10 Punkte und ist auf Rang 13. 2 Punkte Vorsprung damit auf die Abstiegsränge. Und ja, der Auftritt, also zynisch finde ich fast wirklich ein bisschen zusammen. Aber jetzt schauen wir mal, gegen Dortmund zu Hause sah man manchmal auch schon sehr viel besser aus. Sind wir mal gespannt darauf, wie es für Mainz 05 weitergeht. Und gespannt können wir auch darauf sein, wie es jetzt hier weitergeht, nämlich mit unseren Spieltags-Awards. Wir wollen noch küren unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Jeder für sich. Ich bin sehr gespannt, wen ihr da vorschlagen wollt. Felix, wenn du magst, dann fang doch mal an mit deinen MVP. Wer ist es denn geworden?
Ha, geil. Ich habe mir mehrere überlegt, weil ich mir gedacht, dass wir alle denselben nehmen werden. Mein MVP des Spieltags, und da bin ich jetzt super mainstreamy unterwegs, aber es ist natürlich Umar Mamouche. Also ich finde einfach, dass ich habe es ja schon vorher gesagt, diese zwei frühen Tore, die entstehen meiner Meinung nach nur, weil er da so entscheidend daran beteiligt ist mit seinem Freistoß. Er hat übrigens noch einen fantastischen Freistoß geschossen, der fast besser war, den haben sie nur gerade noch abgefälscht, das muss ja noch dazu sein. Und ja, wirklich eine beeindruckende Leistung, ist überhaupt ein beeindruckender Run. Und ich fand, zudem hat er diesen Frankfurter Spirit danach irgendwie sehr gut beschrieben. Ich habe ihn auch im Interview gesehen, wo er irgendwie sehr schön erzählt hat, wie diese Truppe halt irgendwie zusammen funktioniert und wie viel Spaß es ihm auch macht, mit Etikette da vorne zu spielen und mit den ganzen anderen Kerlen. Und ja, fand ich irgendwie beachtlich. Fand, dass man auch, klingt jetzt total banal psychologisch, aber man merkt schon beim Torjubel, dass da irgendwie eine Einheit ist, ein Wert ist, weil sie irgendwie aufeinander eingehen und achten. Und Mamouche ist sicherlich der König des ganzen Frankfurter Jubels im Moment. Insofern mein MVP des Spieltags.
Sehr schöne Wahl. Till, wen hast du?
Ja, Tim Kleindienst habe ich. Mhm. Also ich habe auch über Kane nachgedacht, ich habe über Nübel nachgedacht. Vielleicht hätte ich das Spiel, wenn ich es am Freitag ganz geguckt hätte, wäre Nübel wahrscheinlich eingeloggt gewesen. Aber Kleindienst mit 3,5 Torbeteiligungen, kann man sagen, finde ich. Aber auch jeweils Torbeteiligungen, die gezeigt haben, warum er so stark ist. Ganz abseits davon, dass er ein großer Stürmer ist, der Tore schießen kann. Nämlich der ist enorm spielstark, wie man sieht bei dem Konterpass, den er spielt. Also da braucht er zwei Kontakte, um sich den Ball einmal richtig hinzulegen und dann, also beim 2-0, und ihn dann perfekt in den Lauf von Honorat zu spielen, sodass er dann einfach schon durch ist und nur noch laufen muss eigentlich. Also das ist schon in meinen Augen eine ein bisschen unterschätzte Aktion, weil das wirklich zwei perfekte Ballkontakte sind, die dann einfach aussehen, weil dann plötzlich diese offene Chance ist. Aber wenn du halt einen mehr brauchst oder der erste nicht ganz sauber ist, dann ist die Konterchance plötzlich auch wieder passé oder es sieht am Ende aus wie bei Freiburg bei dem letzten Ding. Und das ist eine Riesenqualität. Genauso wie es eine große Qualität ist beim ersten Tor, wo er den Ball irgendwie abfängt, ne, da rein, also dass er halt quasi vorne im Anlaufverhalten oder im Pressing oder in diesen Zonen, wo halt der Gegner auch mal einen Fehlpass spielt, halt wach ist und mit seiner Präsenz lauert. Und dann bei dem dritten Tor, wo er über außen, bei dem vierten Tor war es, glaube ich, ne, wo er über außen geschickt wird. Und Stöger den Ball auflegt, da sieht man auch, dass er halt trotz seiner Körpergröße und so dieser Anmutung einer ganz normalen irgendwie Neuen, die im Strafraum Goalpoacher-mäßig lauert, auch Laufwege woanders hin macht, in die Tiefe geht und da wie ein Flügelspieler quasi den Run anbietet, weil man sieht ja auch vorher, ich glaube Honorat ist es, der macht das Tor am Ende nicht, aber der steht im Abseits, der müsste ja eigentlich auf der Position sein, hat mit Kleindienst getauscht und Kleindienst macht dann für Honorat diesen tiefen Lauf und spielt dann aber trotzdem auch den Pass, guckt hoch und spielt einen sehr überlegten ersten Pfosten, wo er weiß, dass jemand einlaufen wird. Und das sind einfach Sachen, die, glaube ich, dafür sprechen, dass er ein sehr intelligenter Fußballer ist, spielintelligenter Fußballer. Und ja, die reinen Zahlen, aber auch diese Aktionen machen ihn für mich deshalb zum MVP.
Mhm. Sehr gute Wahl. Dann nehme ich mal noch, ich habe noch Alex Nübel offen, aber ich nehme Jackson Irvine, weil es, glaube ich, auch die überraschendere Wahl ist. Ich finde, Jackson Irvine hat ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Hoffenheim. Da hat jetzt auch nicht alles zu 100% funktioniert, also in direkten Duellen manchmal unterlegen gewesen, aber die beiden Vorlagen, die er gegeben hat, die Art und Weise, wie er auch das Team durch die etwas kritischeren Phasen durchgeführt hat, für mich war das, wenn man immer fragt, welche Rolle spielt es eigentlich, wer Kapitän ist in dem Team, ich finde, das war ein Spiel, wo du gesehen hast, da ist A, der richtige Spieler Kapitän und er übernimmt eben auch im Spiel immer wieder Funktionen, die nicht nur mit Taktik und so weiter zu erklären und zu beobachten sind. Also Jackson Irvine hat mir sehr gut gefallen, deswegen mein MVP des Spieltags, weil ich glaube, ohne ihn hätte St. Pauli dieses Spiel nicht mit 2:0 gewonnen.
Exzellente Wahl.
Dankeschön. Dann werde ich das jetzt dann zurückgeben können nach deinem Unsung Hero, der genau wer ist, Felix?
Mein Unsung Hero ist Alexander Meyer im Tor von Borussia Dortmund, weil ich glaube, wir haben bei Dortmund jetzt vorher auch im Schwerpunkt paar Namen rausgegriffen, Bayer und so weiter, aber ich fand, da war extrem viel Ruhe im Spielaufbau über Alexander Meyer, der einfach fußballerisch sehr, sehr gut ist, das merkt man schon. Und das hat mir einfach imponiert. Das war, finde ich, eine der Stärken, natürlich neben dem Fakt, dass er als Torhüter in seinen Kernkompetenzen Bälle zu halten, auch die eine oder andere gute Aktion hatte. Ich fand, bei dem Cesco-Treffer kann man ihm da einen Vorwurf machen? Ich finde nicht. Also ich finde, der ist trotzdem so hart aus kurzer Distanz unter die Latte, dass ich es okay fand. Aber sonst fand ich es eine sehr, sehr gute Leistung fußballerisch. Und das hat man gemerkt, dass diese Mannschaft irgendwie gerade in der Besetzung da hinten das gut getan hat, in ihm einen sehr sicheren Menschen dazu haben. Ohne jetzt zu sagen, dass Kobel das überhaupt nicht war, aber ich fand ihn irgendwie ruhiger, fast sicherer als Kobel zuletzt. Also vielleicht war das nur mein Eindruck.
Na gut, sie haben ja auch weniger kurz rausgespielt, vor allem die Abstöße, da hatten sie Probleme mit. Da hast du übrigens beim VfB auch wieder gesehen, was du da für Probleme mitkriegen kannst, wenn du einfach dogmatisch jeden Abstoß kurz ausführen willst.
Dogmatisch ist nicht gut übrigens, das stimmt. Ja. Also das. Ja.
Aber ja, Alex Meyer, sehr gute Wahl, wie ich finde. Till, wer ist dein Unsung Hero?
Das wird jetzt den Hertha-Fans, die vielleicht doch zuhören, ein bisschen den Geist verhexen, aber ich muss es nochmal sagen, Bence Dardai. Also ich meine, ich komme ja eigentlich auch vom RWB und habe deswegen auch mal viel Hertha geguckt und auch seine Karriere und auch seine Leistungen in der zweiten Liga letztes Jahr verfolgt. Und ich war echt überrascht. Also ich finde, der galt schon immer als sehr großes Talent in diesem Hertha-Kosmos und als eigentlich der Beste von den drei Dardai-Söhnen, die jetzt ja auch alle Profis sind. Aber wie er mit 18 Jahren jetzt bei seinem Startelf-Debüt, glaube ich, daneben Arnold eigentlich der, also er wirkte für mich wie der, als wäre Arnold der jüngere Spieler vielleicht und Bence Dardai der erfahrene Sechser, der da seit Ewigkeiten Kapitän ist, weil er hat wirklich keinen Fehler gemacht, er hat es total ruhig gespielt. Er hat auch nachdem die in Rückstand geraten sind und nachdem es, glaube ich, auch als Spieler frustriert sein muss in so einer Wolfsburg-Mannschaft, die dann halt 70% Ballbesitz hat und kaum gute Chancen sich herausspielt, immer wieder versucht, den Ball in die nächste Zone zu tragen. Ist auch nicht wild geworden, weil er kommt eigentlich auch ein bisschen offensiver. Hat früher auch Zehner gespielt und jetzt als Sechser wurde eingesetzt. Heißt, er ist auch nicht so wild drauf losgerannt, wie man das vielleicht von einem 18-Jährigen auch erwarten könnte, der dann ungeduldig wird, sondern hat einfach weitergemacht und hat, glaube ich, ein sehr hohes Grundniveau offenbart mit seinen 18 Jahren. Also taktisch, körperlich, technisch, dass ich ihm, wie auch immer Wolfsburg weiterspielt, eine gute Karriere prophezeie und das wollte ich nochmal besingen.
Sehr schön, Bence Dardai. Dann nehme ich als meinen Unsung Hero Timon Weiner. Er hatte nicht viel zu halten gegen Heidenheim, aber es liegt eben auch an Timon Weiner, dass Holstein Kiel diesen historischen Sieg einfahren konnte. Oft kommen Torhüter hier in dieser Kategorie vor, weil sie eben nicht so immer besungen werden, wie es vielleicht gehört. Timon Weiner ist ein Beispiel für mich, an diesem Beispiel mein Unsung Hero dieses Spieltags. Und jetzt folgen noch unsere Momente des Spieltags, Felix.
Mein Moment ist eine Unterhaltung, und zwar die von Gerrit Holtmann mit den Bochumer Fans in der Halbzeitpause.
Ja.
What the hell? Also ich meine, ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, ob das eingefordert wurde oder ob es einfach auf seine Initiative war, aber er hat ja nicht mal gespielt auch, ne? Also es war ja nicht mal
Ja, er war eingewechselt zu diesem Zeitpunkt. In der 33. glaube ich, war er eingewechselt.
Doch, dann ist genau. Okay, Entschuldigung. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Wirklich beachtlich, dass ein Spieler jetzt in der Halbzeitpause zu den Fans geht und da mit denen spricht, zahlt
hat
von einem
Spieler erklärt auch. Der hat gesagt, er wollte quasi den Fans sagen, dass die Mannschaft das in dieser Saison die Unterstützung braucht und wissen, dass es schlecht ist, aber dass sie wirklich überhaupt nicht gebrauchen können, dass sie dann auch ausgepfiffen werden, weil es nun mal gerade nicht besser geht, quasi. Das ist ziemlich bezweifelt, was er gesagt hat.
Ja. Ja, aber jedenfalls fand ich trotzdem einen schönen Moment und ich glaube, er hat es aus den richtigen Motiven getan, erst recht, wenn man die Geschichte hört. Und ja, insofern durchaus beachtenswert, habe ich jetzt so noch nicht gesehen in der Halbzeitpause. Mhm.
Sehr gut, ich überlege mir einen neuen Moment, während Till sein wird.
Ich also ihr habt ja aus leidgeprüfter Bayern-Erfahrung euch große Mühe gegeben, zu sagen, dass jetzt die heiße Phase erst kommt und man das nicht überbewerten soll alles, aber ich sag trotzdem, dass Kane den Elfer so reinmacht, obwohl Renault da in die Ecke zeigt und auch hinspringt, hat für mich irgendwie schön symbolisiert, wie miles ahead Bayern vor Union war und ich habe ja vorhin auch schon ausgeführt, warum ich finde, dass das gar nicht so trivial ist, miles ahead vor Union zu sein und es hat irgendwie gezeigt, dass gerade gegen die Bayern in der Bundesliga zumindest kein Kraut gewachsen ist, selbst wenn man weiß, wo es hingeht und dann auch noch den Schützen frech anzeigt, dass man da hinspringen wird. Ja, das fand ich ganz witzig.
Ja, und auch lustig, da dann halt wirklich mit 200 km/h hinzuschießen und sich zu sagen, ja, okay, genau. Gut, danke.
Sind uns ja einig. Das ist mir doch egal. So.
Und dann auch, wie Jamal Musiala den Jubel von Harry Kane nachgemacht hat, während Harry Kane so gejubelt hat. Also da waren ein paar schöne Elemente mit dabei bei dir.
Aber interessant auch, dass Harry Kane doch immer schon sich ein, zwei Tage vorher überlegt, der Legende nach, wo er seinen Elfmeter hinschießen wird. Dass er das dann wirklich auch in dem Moment sozusagen nicht sich davon abbringen lässt, ne? Sondern der Torwart dahin zeigt und so weiter. Weil das ist ja, ja. Also ich fand es schon interessant, dass die einzige Möglichkeit ist, ihn wahrscheinlich rauszubringen. Hat sich Renault auch gedacht. Haha.
Ja, wahrscheinlich hilft es auch, wenn du 22 in Folge verwandelt hast, dann denkst du dir so, ja. Probier es halt einfach mal, ihn zu halten und dann reden wir weiter.
Ja.
Das war der Moment des Spieltags für Till und dann ist mein Moment des Spieltags einer, der nach einem Spiel stattgefunden hat und zwar fand ich das Interview, das Emre Can nach dem Samstagabendspiel am Sky-Tresen gegeben hat. Das fand ich sehr interessant, weil ich fand, er hat, also logischerweise wirkte er sehr gelöst. Und er hat aber auch sehr offen darüber gesprochen, über die Kritik, die er bekommen hat. Und ich fand das auch gut, dass er nochmal herausgekehrt hat, wie schwer das dann doch ist, auch als Fußballprofi, das alles zu lesen. Er hat auch gesagt, manches sei unter der Gürtellinie gewesen. Das hätte mich interessiert, war das jetzt nur in sozialen Netzwerken oder empfand er auch die in Fachpublikationen quasi als unter der Gürtellinie. Aber ich fand, das war ein interessantes Interview, auch weil es einem nochmal gezeigt hat, dass man vielleicht auch manchmal das dann doch immer wieder vergisst bei aller Vorsicht, dass eben Menschen hinter den Spielern stehen und dass es vielleicht dann im Moment lustig ist, wenn der Max sich über Maximilian Arnold aufregt, aber vielleicht dann im Detail, wenn ich mit ihm drüber reden würde, würde ich es vielleicht anders formulieren. Und das ist ja interessant, dass das mal ein Spieler so andeutet quasi in so einem Interview und ich fand, das war sehr interessant zu sehen und wie man sieht, versuche ich auch es quasi mitzunehmen und habe trotzdem heute gegen Wolfsburg gerantet, aber ja, aber genau, also ich glaube, ich habe gar nichts weiter anzuführen. Fand einfach, es war ein gutes Interview und da hat er auch wirklich gesprochen wie ein richtiger Kapitän. Also wenn ich das bei Jackson Irvine vorhin so sage, da war Emre Can auch, da hast du gesehen, naja, also scheint da schon sehr viele Gründe zu geben, auch warum du ihn zum Kapitän machen kannst. Mehr als nur Pressing-Resistenz.
Stimmt.
Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch über den Spieltag zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Auch, dass ihr euch über das Maß hinaus informiert habt. Also wir teilen ja die Spiele auf. Einer schaut 5, einer schaut 4. Ihr habt, glaube ich, beide 8,5 bis 9 gesehen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank an Felix Haselsteiner. Ich grüße rüber nach Italien und hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Danke dir, Felix.
Schön, was da zu sein. Bis bald, Max. Danke.
Und herzlichen Dank an Till Oppermann. Sehr schön, mal wieder mit dir zu sprechen und immer wieder spannend, wie du hier in Hertha und Union-Twist reinbekommst. Ben Stardai hat mich nicht überrascht als Unsung Hero. Schön, dass du da warst.
Ja, es war sehr schön, da zu sein und ich bin mal gespannt, ob es im Forum Anmerkungen dazu gibt, dass die Leute verwundert waren, dass das Wolfsburg- und Augsburg-Segment beim Durchskippen so lang ist.
Ja, mal schauen, wie, ob sie überhaupt reingehört haben. Schreibt es uns unter mitmachen.rasenfunk.de und in einem sozialen Netzwerk eurer Wahl. Und da danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, wie immer für eure Aufmerksamkeit. Und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Und zwar wieder Liebling Bossmann, die habe ich ja neulich erst empfohlen mit ihrer Folge zu Diarra unter anderem. In diesem Fall haben sie eine Folge gemacht zum Sportkrimi um Mario Vuskovic. Und Mario Vuskovic ist ein riesiges Thema, eigentlich auch ein Tribünengespräch, aber ich schaffe es leider nicht, mich dieses Kolosses anzunehmen. Liebling Bossmann hat jetzt mal eine Perspektive darauf geäußert und die finde ich sehr interessant. Dazu empfehle ich euch generell, lest euch in diesem Fall ein. Es ist hochinteressant und vielleicht schaffe ich es irgendwann im nächsten Jahr, dazu was zu machen. Kann es euch aber nicht versprechen. Bis dahin hört Liebling Bossmann, bleibt im Rasenfunk gewoben und gesund. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.